als würden wir am Tresen stehen oder sitzen, weil das ist ja auch der Hintergrund unseres Podcasts, da kommen wir her, eigentlich von der Bar, an der Bar sitzend und eine Fachsimpelei über Whisky und das dann einfach nur recorded, quasi.
Glaubst du es nicht? Ich habe schon fast jeden Podcast von euch gehört.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Ich ich glaube, ab Episode 1.4 oder sowas bin ich dabei.
Wow.
Und ich war besonders begeistert, als ihr mich erwähnt hattet, als Tim erzählt hat, dass er hier quasi bei dem Williamson mitgemacht hat. Und ich so, ich bin geadelt.
Da hast du quasi irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Stunden Lebenszeit in unseren Podcast reingesteckt. Wann und unter welchen Umständen hörst du denn den Dramgood.de?
Gut, tatsächlich immer, wenn ich im Auto sitze. Ich bin im Außendienst, im Hauptberuf unterwegs. Und zwischen den Märkten, also ich besuche Edeka, Rewe, um ein paar zu nennen, Metro und so. Und immer, wenn ich so unterwegs bin und dann, wie gesagt, zwischen den Märkten ist das super. Meistens so 20, 30 Minuten und dann schaffe ich an einem Tag einfach mal so eine Folge. Also eigentlich sogar in noch kürzerer Zeit als einen Tag.
Ja, das kommt aber an, wie lang die Folge ist. Sehr schön. Ja,
die gestrige, ich habe die gestern gehört, die andere Folge, die 2,5-Stunden-Folge, das war echt cool, weil ich war gestern viel im Auto. Bin gestern ins Saarland gefahren und da war es echt genial. Und es war auch sehr amüsant, hat mir sehr gut gefallen.
Ja, wir geben uns Mühe auf jeden Fall. Das geht runter wie Butter. Wollen wir anfangen?
Ja, lass uns anfangen. Herzlich willkommen zu Dramgood, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Genau.
Reingequatscht. Tim, wen haben wir denn als Gast heute da?
Wir haben uns überlegt, wir haben ja so ein paar Leute immer schon mal im Podcast genannt und wir haben heute jemanden eingeladen. Ihr habt es gerade vielleicht schon an der Stimme gehört. Der ist in der Whisky-Szene auch kein Unbekannter. Ist mir zum ersten Mal in Augenschein getreten. Damals habe ich immer bei geilen Flaschenteilungen bei ihm mitgemacht. Und zwar so richtig altes Zeug. Und dann hat er irgendwie den nächsten Schritt gemacht und ist inzwischen unabhängiger Abfüller. Nebenbei, so ganz nebenbei, hat der junge Mann auch noch eine Band und ist, glaube ich, bekannt als der Schreihals. Und wie die Band heißt, dazu kommen wir später auf jeden Fall noch. Ich sag nur Dramgood Playlist, Dramgood Music. Da kommt auf jeden Fall auch noch was dazu. Von daher erstmal herzlich willkommen, Thilo Schnabel.
Hallo ihr zwei. Ich freue mich total, bei euch zu sein heute. Also wirklich coole Sache. Ich höre euch, ich habe schon im Vorgespräch gesagt, ich höre euch sehr, sehr gern. Und das adelt mich jetzt. Ja, ich bin total froh, dass ich das hier mit euch machen kann heute. Wird lustig. Wären lustige 4 Stunden, glaube ich.
Das wäre ein neuer Rekord.
Ja, Thilo, das adelt uns. Das adelt uns.
Wir haben ja nur 3 Getränke.
Ja, das stimmt.
Mich auch. Ja, wo fangen wir an? Wo legen wir los?
Pass auf, wir sind beim Soundcheck in so ein Thema reingerutscht. Das fand ich eigentlich super cool. Da könnten wir eigentlich direkt mit loslegen. Das war jetzt eigentlich gar nicht Bestandteil des Podcasts, aber du hast erzählt, du hast gerade, also vor kurzem, neue Fässer für eine neue Fassteilung online gestellt bei dir auf der Homepage. Und da ging gleich die Luzi ab. Erzähl mal.
Ja, also echt witzig. Ich war ja jetzt die Vorbereitung mit dem Tim. Ich glaube, ich kann es mal erzählen. Wir haben ja schon ein bisschen hin und her geschrieben die letzten Wochen, Monate, dass wir da vielleicht mal was zusammen machen und ich da auch wirklich echt Bock drauf habe. Und ja, dann hat er mir Einladung geschickt. Ne? Und ich dachte, es wäre 19.30 Uhr und habe dann irgendwie eine Fassteilung, also ich habe, wie der eine oder andere kennt mich ja von Fassteilungen, dass ich Fässer kaufe, die ich dann eben teile. Und die hatte ich heute für heute Abend um 22 Uhr oder so wird vorgesehen, weil ich dachte, dass wir uns 19.30 Uhr beieinander treffen und dann quatschen, gell? Dann habe ich das eingestellt irgendwie und habe dann irgendwie auf Senden gedrückt, warum auch immer. Dann war diese Fassteilung auf einmal online. Und ich dachte so, wow, Moment, halt. Gott sei Dank hat mir der Tim dann geschrieben, nein, wir treffen uns erst 20.30 Uhr. Und dann habe ich gedacht, cool, da habe ich ja noch eine Stunde Zeit, gell? Und das sind zwei Fässer von Glenallachie. Die habe ich heute angeboten bekommen und direkt zugeschlagen, weil, und da kommen wir jetzt zu dem Thema Vorgespräch, Billy Walker hat angekündigt, dass es ab nächstem Jahr wahrscheinlich keine Fässer mehr von Glenallachie geben wird für unabhängige Abfüller, beziehungsweise nicht so, wie das jetzt so ist, dass eben auf dem Markt Fässer unterwegs sind und du kannst sie dann einfach kaufen. Die wollen das tatsächlich echt nur noch für ihre Brennerei selber machen, so wie es bei Glendronach gemacht hat, gell? Also so in die Richtung. Und wie gesagt, ich habe die online gestellt, die beiden Fassteilungen, weil ich einen, das sind 2016er Fässer, und eins davon geht in ein Portfass. Das lasse ich jetzt noch 4 Jahre liegen, bis es 9 ist. Und dann das andere kommt in Oloroso Fürstfil jeweils, und das liegt noch 7 Jahre. Und es ist so krass jetzt abgegangen. Ich habe tatsächlich jetzt in der letzten Stunde eben von 80 Anteilen, die insgesamt vergeben werden, irgendwie schon 65 oder 70 Anteile sind weg. Das ist,
ja, Wahnsinn. Das
ist krass.
Wahnsinn. Das also man scheint beliebt zu sein. Man muss sehr schnell sein, ne?
Ja, zumindest bei dieser Teilung, das ist unglaublich. Also das ist fast so schnell wie Williamson damals. Also Williamson, wo der Tim ja auch schon zugeschlagen hatte, ja, diese dreckigen Williamson, da habe ich dir doch einen Zettel geschickt, Tim.
Ja, das steht aber noch hier, das steht noch hier. Das habe ich noch nicht probiert, ich hatte noch keine Zeit und ich wollte mir mal wirklich einen Abend nehmen, wo ich wirklich Ruhe habe. Ich habe nochmal reingeschnüffelt und das war schon ziemlich geil.
Ja, nee. die war richtig schnell, alle. Diese Teilung, die hat wirklich irgendwie, ich glaube, irgendwie 45 Minuten war die durch. Ja. Das waren zwei Williamson Fässer, klar, Lafroig, jeder weiß, das ist Lafroig, das ist meistens Teaspoon, muss noch nicht mal zwingend Teaspoon sein, kann also auch sein, dass es einfach nur Luffy ist, ohne irgendwas drin. Mhm. Ja, die machen das halt einfach gern.
Ja, na, was ich gehört habe, ist ja dann ganz oft, dass die Fässer einfach abgefüllt werden, da steht dann halt einfach Williamson drauf und dann kaufst du so ein Fass, dann ist es halt ein Williamson und weiß aber jeder, ja, natürlich, was drin ist, ne?
Wobei, du musst drauf schauen, bei manchen Williamson steht drauf Blended Malt, mhm, und bei manchen steht drauf einfach nur Williamson Single Malt. Ja. Und diese Single Malt sind dann halt die nicht geteaspoon sind, aber eben nicht unter Lefolk abgefüllt werden dürfen.
Okay.
Gibt es aber eher selten. Meistens sind es tatsächlich Blended Malls, aber man weiß, dadurch den Teaspoon ist es halt ein Blend, gell?
Ja. Das ist ziemlich cool, also an sowas mal ranzukommen. Und wie gesagt, also ich stehe sowieso so ein bisschen in den letzten, weiß ich jetzt, in den letzten 2 Jahren so ein bisschen rauskristallisiert. Luffy finde ich schon ganz geil. Ne? Wenn man so ein, muss man in der Laune zu sein, aber ja, die dreckigen Dinger, das ist schon cool. Das macht Spaß. Aber lass uns doch nochmal kurz das Ganze von vorne aufrollen. Ich habe ja gerade so im Intro gesagt, dass du, dass ich dich kenne eigentlich oder kennengelernt habe, Cheers, über Facebook, und du hast da immer so richtig alte Sachen geteilt, ne?
Oh ja.
Ich erinnere mich an irgendwelche Highland Parks aus den 70ern und solche Sachen, wo ich dann da saß, die probiert habe, so wow, was ist denn das? Wie kamst du eigentlich dazu?
Ja gut, ich bin jetzt schon seit, ich glaube seit 17, 18 Jahren trinke ich jetzt Whisky. Anfangs halt, ich habe tatsächlich witzigerweise mit einem McMurray war nicht mein erstes, das ist natürlich Quatsch. Whisky trinke ich schon länger. Also, wenn man es hat, dann Comfort zu Whisky zählen darf. den habe ich irgendwie, glaube ich, mit 17 oder so das erste Mal getrunken. Und dann ist das dabei geblieben und dann habe ich tatsächlich irgendwie Glenmorangie, so die Richtung waren so die ersten Sachen, die ich getrunken habe. Dann tatsächlich McMurray fand ich am Anfang ziemlich gut. Mittlerweile, also ist ja ist kein Schotte, aber Whisky halt. Die erste Edition hatte ich damals gekauft und die fand ich richtig gut. Ja, und dann habe ich mich immer mehr so rein und aber am Anfang ziemlich viel so nur Standardsachen. Also wirklich eigentlich nur Standard. Mhm. Bis vor 8 Jahren. Dann kam, glaube ich, so der erste Octomore, beziehungsweise die ersten Octomores waren da schon draußen. Ich glaube, vor Tim, du weißt doch immer alles. Wann ist denn der Octomore, der 4er Octomore rausgekommen?
Ich habe keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall schon ein Stück her. Ich weiß nicht, ob jetzt jedes Jahr eine Edition rauskam. Wir sind ja inzwischen bei 10 Punkt.
Ja, ich glaube sogar bei 11, oder?
Ja, dann wahrscheinlich vor 7 Jahren oder so.
Ja, ich habe bei 6.1 tatsächlich bei Octomore aufgehört, weil mir diese Geschwindigkeit dann einfach zu... Also ich habe mir dann die alten davor, den Orpheus und so alle davor gekauft, weil die halt echt gut waren. Und da fing das dann halt an, dass ich so eben auch so Sachen gekauft habe, die, wie soll ich sagen, die spezieller sind, gell? Und eigentlich schon viel zu spät, weil wenn man natürlich weiß, dass die Whiskypreise in den Jahren so extrem angezogen sind, und ich habe jetzt erst wieder Preislisten von 2001 gesehen, wo man noch einen Springbank Local Barley von 1966 irgendwie für 400 € bekommen hat, die jetzt irgendwie 4.000 Pfund kosten und mehr, also 4.500 €, das ist schon Wahnsinn. Und 2013 eigentlich viel zu spät, aber da bin ich eingestiegen so in diese Single-Cast-Geschichten und in diese älteren Sachen. Vor allem habe ich dann, weil wenn du natürlich, bist du irgendwann an dem Punkt, das wird euch ja genauso gehen, wenn du schon lange Whisky trinkst, dass du mit den Standards, die sind zwar schön, aber du hast das letzte Mal so schön gesagt, wenn man einen Whisky erkundet, man merkt dann tatsächlich, dass so ein Standard, der kann auch erkundet werden, aber der ist halt irgendwo, ja, immer schön, immer gefällig. Ja. Da ist nicht mehr viel zu entdecken, wenn du den halt 10-mal getrunken hast. Ne? Das ist halt so. Und da kam das dann. Und dann hatte ich das Glück dadurch, dass ich im Außendienst arbeite. Also in meinem Hauptberuf bin ich Außendienstler. Ich verkaufe Knödel. Oder Klöße, wie man in verschiedenen Regionen sagt. Frische Klöße, also nicht Pfanni oder so. ist mir wichtig, Qualität. Ein bisschen Werbung gemacht jetzt. Alles gut. Und naja, und dann komme ich halt viel rum und komme in viele Läden und in viele Whisky-Läden und habe dann tatsächlich den einen oder anderen Händler gefunden, der noch ein paar alte Schätzchen hat. Allerdings auch schon teilweise zu Preisen, die dann auch schon ein bisschen angepasst sind, aber tatsächlich immer noch fair bepreist waren. Und dann habe ich halt diese Flaschen immer gekauft und habe dann gesagt, Mensch, ich will auch mal was Altes trinken, und habe dann irgendwie, ich glaube, angefangen mit 80er-Jahre-Sachen, bin dann immer älter, die wurden immer älter. Und ich glaube, mein persönliches Highlight war tatsächlich bei einem Händler in Stuttgart an Strass Isla von 1937. Der wollte 1.500 € für diese Flasche haben. Und ich so, ja krass, okay, dann habe ich mal, wie halt das mal immer so macht, was kann die kosten? Ja, habe ich dann irgendwie eingegeben, so bei verschiedenen Auktionsseiten, und gesehen, oh, 3.500 €. Das war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt schon, ich glaube, 4 Jahre her mittlerweile. Dann habe ich gesagt, ja, mal gucken, ob ich die geteilt kriege. Und dann habe ich halt bei Facebook und in verschiedenen Foren so hier so von wegen rein, so, ey Leute, ich kann 37er Strass Isla kriegen. Ich weiß, 1.500 € ist echt viel Geld. Oder waren es 1.400? Ich weiß gar nicht so genau, aber irgendwie sowas. Und das war innerhalb von 10 Minuten war die Teilung durch. weil da war ja der CL war ja irgendwie, ja klar, 22 € oder 23 € pro CL. Das waren 10 Minuten durch. Und so, dann war ich quasi angekommen im Olymp der Flaschenteiler.
Ja, das stimmt. Aber das stimmt, du hast recht. Ich erinnere mich auch, dass es halt immer wirklich annehmbare Preise dann auch waren. Du hast da ein gutes Händchen gehabt. Natürlich, wer viel rumkommt, ne, da sieht dann auch verschiedene Quellen, wo man dann mal so eine coole Flasche mitnehmen kann. Und dann ist auf jeden Fall auch cool von dir, dass du das alles geteilt hast. Hättest du auch zu Hause hinstellen können.
Nein, denn zum Trinken sind sie da, gell?
Ja, dat.
Whisky wird zum Trinken gemacht, Leute, nicht zum Hinstellen. Gut, wobei, ich muss ja leise sein, ich habe ja selber eine kleine Sammlung an Family Casks von Glenfarclas, das ist meine Brennerei, sozusagen.
Okay.
Und die sind aber auch, muss ich dazu sagen, jede Flasche, die ich im Schrank habe, habe ich zumindest wenigstens einmal offen gehabt. Also, ich habe die nochmal in Foldern da. Und durch Teilung oder wie auch immer. Coole Sache. Teilungen sind das Beste, was du machen kannst. Du teilst dir Risiko, du teilst ja im Prinzip alles und du findest Freunde, und das ist einfach so. Also deswegen ist ja Whisky verbindet, und Teilen gehört einfach dazu. Ja.
Amen.
Du kamst da übrigens. Amen. Sind wir fertig für heute, oder?
Alles gesagt. Schlusswort. Ich wollte gerade sagen, so, das Schlusswort vorweggenommen.
können wir ja später mal drüber reden. Ne? Nee, aber tatsächlich kam es dann so. Ich glaube, jetzt kann ich den Bogen schlagen, wie du hast gesagt, ich hatte früher Flaschenteilung gemacht, und dann war natürlich die Fassteilung nur eine logische Konsequenz. Und bin dann von ein paar Leuten angesprochen worden, hey, sag mal, kannst du nicht so ein Fass teilen? Und dann habe ich gesagt, ja klar, super, Fass teilen. wie soll das denn funktionieren? Und dann hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, dass Aaron ein Fasskaufprogramm hat, dass man privat Fässer kaufen kann. Und dann hatte ich letztes Jahr mit so 10 oder 15 Leuten, nee, 15 Leute waren wir, haben wir uns dann so bei Aaron ein Fass gekauft und ich habe quasi die Teilung durchgeführt, privat, ohne Gewinnabsicht und so. Und dann haben wir das Fass da gekauft bei Aaron. Und das war echt cool. Und hat mir Freude gemacht und mir ging es ja auch so ein bisschen darum, ein Fass in Schottland zu haben, wo mein Name quasi auf der Urkunde steht. Ja. Sau geil. Und dann war das so traurig, weil, also das ist jetzt kommt eine ganz traurige Geschichte. Ich hoffe, ihr habt Taschentücher bereit liegen. Weil ich habe dann mit Aaron geschrieben, so von wegen, hey, ja, wir kommen nächstes Jahr, da sind sie. Wir kommen nächstes Jahr, nächstes Jahr, jetzt im Sommer nach in die Nähe von Aaron Urlaub machen. Wir fahren jedes Jahr nach Schottland, 14 Tage, 3 Wochen, sowas mit der Familie. Und suchen uns immer Cottages, die irgendwie zentral, wie auch immer, gelegen sind. Und da haben wir in Girvan, wo auch diese grandiose Crane-Brennerei ist.
Ja.
hatten wir ein Cottage mit Blick nach Aaron rüber. Und dann habe ich gesagt, ey, wie geil ist das denn? Da fahre ich doch einfach mit der Fähre mal rüber und besuche mein Fass.
Ja.
Und ich sage ja, die Geschichte ist traurig. Also es ist, dass ich den Termin ausgemacht hatte. Jetzt rede ich die ganze Zeit, oder?
Hey, mach weiter. dafür bist du hier. Alles gut.
Ja, super. Ja, und dann haben wir da einen Termin ausgemacht. Also, ja, geil, ich komme mit Mittwoch irgendwie um 14 Uhr da das Fass besuchen mit der ganzen Familie. Fähre gebucht von, was ist das? Arthrossen? Nee, Arthrossen ist doch, glaube ich, ist doch auf Aaron. Ich kenne die Fährverbindung gerade nicht. Egal. Irgendwo vom Festland, vom Inselfestland sozusagen auf die Insel. Um 14 Uhr gebucht. Und dann, um 14 Uhr war der Termin und wir sind um 10 wollten wir rüberfahren, noch ein bisschen was anschauen, Standing Stones und Aaron ist ja wirklich eine Reise wert, da kann man ja wirklich auch als 3-4 Tage bleiben. Tolle Insel. Schottland in klein. Man kann auf, ich glaube auf 40 Kilometern wird ganz Schottland abgebildet. Ja, du hast Lowlands, sozusagen das flaches Land, du hast Berge, du hast Steinkreise, du hast Distillery, du hast jetzt 2 mittlerweile. Im Prinzip, das ist geil, das ist Meer, das ist halt Schottland in klein. Und naja, das war so der Plan. Und dann kommen wir da so an im Hafen und so, ja, Fähre kaputt, wir könnten euch auf die nächste Fähre aufbuchen. Ja, okay. Klar, warum nicht? Bucht uns mal auf. Dann bin ich dann zum Schalter gegangen, so hier, bitte nächste Fähre. Nee, die ist voll. Ach so, ja, wir können euch aber auf morgen früh um 10 buchen. Ah ja, super, alles klar, gut, dann muss ich mal abklären. Dann habe ich bei Aaron angerufen, ich sage, ja, ich wollte eigentlich heute kommen und so und schaut mir das aus, kann ich morgen kommen? Und dann so, ja, okay, ausnahmsweise eigentlich nicht, aber kommst morgen ausnahmsweise. Dann haben wir einen neuen Termin vereinbart, wieder verzweifelt oder wieder traurig nach Hause gefahren, weil ich mein Fass nicht gesehen habe, also in das Cottage. Und am nächsten Morgen sind wir wieder sehr früh aufgestanden, sind dann um 10 Uhr zu der Fähre gefahren. Und kommen an die Fähre und da steht dann einer und sagt so und winkt so ab und ich so, nein, nicht schon wieder, oder? Und dann so, ja, Fähre fährt heute nicht. Wegen zu hohem Seegang.
Ach shit.
Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wie schaut denn das aus? Morgen vielleicht noch so. Das war dann Donnerstag war es dann, genau, und Freitag wäre dann noch eine Option eventuell gewesen. Dann sagt ich morgen aus, nee, da kommt jetzt ein größerer Sturm. Wir werden wahrscheinlich die nächsten 2 bis 3 Tage einstellen.
Bitte.
Und danach sind wir nicht mehr da gewesen. Und dann habe ich dann angerufen und habe gesagt, hey, gibt es noch eine andere Möglichkeit, weil ich weiß ja, dass es 2 Fährverbindungen nach Aaron gibt. Dann musst du aber einmal komplett rumfahren. Ja, dann bist du quasi von Girvan musst du dann oder von fährst du dann einmal außen rum über Glasgow und dann Campbelltown runter und kurz vor Campbelltown gibt es da so eine kleine Fährverbindung. So irgendwie, das sind dann ich glaube, so irgendwie 2 Kilometer oder was. Mhm. Und diese Fährverbindung war laut Internet noch verfügbar. Die hatte zwar schon so einen gelben Status sozusagen, so von wegen so, könnte sein, dass wir eventuell nicht mehr fahren. Ich sage so zu meiner Familie, ich sage, ey Leute, ich muss nach Aaron. Und die so, ja, was machen wir denn da jetzt? Ich schmeiß euch in Glasgow raus, ja, ihr könnt einkaufen gehen und ich fahre einmal die 4 Stunden rum nach Campbelltown, fahre dann rüber nach Aaron, besuche das Fass, fahre wieder zurück. Das war der Plan. Und dann habe ich die da rausgeschmissen in Glasgow, bin dann einmal rumgefahren und habe mich immer so unterwegs auf dem Handy geguckt, nicht so, also natürlich angehalten zwischendurch, klar, ne, also man hat ja nicht
ein Handy in der Hand.
Selbstverständlich. Und immer so drauf geschaut und dann war das immer mehr so, ja, dann war es auf einmal schon orange, die Warnstufe für diese Fähre auch, aber sie hätte noch fahren können. Und dann bin ich dann bei dem Fähranleger endlich nach 4 Stunden angekommen. Die Sonne kam raus, ja, es war also windstill, aber das Meer war voll aufgewühlt. Und dann bin ich da so runter an diesen Fähraufleger-Anleger und ich sage, hier, ich muss nach Erlangen rüber. Und dann hat er gesagt, ja, super cool. Ich hoffe, du hast Gepäck dabei. Und dann sage ich, ja, wieso? Ja, weil das wird wahrscheinlich die letzte Verbindung sein für die nächsten 4 Tage.
Oh, oh.
Und dann sage ich, warum? Ja, die kommt Sturmwarnung und wir fahren dann nicht mehr. Und es war tatsächlich so, ja, also ich bin da nicht rübergefahren, weil ich dann gesagt habe, okay, nee, das riskiere ich nicht, weil meine Familie in Glasgow, ich habe diesen Cottage-Schlüssel dabei gehabt.
Schlau. Ja.
Und jetzt stand ich da in Campbelltown, um Gottes Willen in Campbelltown, was machst du denn in Campbelltown? Naja, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe das Fass nicht besucht, und aber ich habe dann bei Springbank eingekehrt und war auch ganz nett.
Ja. Ich könnte mir Schlimmeres vorstellen.
Ja, das war auf jeden Fall so meine erste Fassteilung.
Das zeigt doch auf jeden Fall, dass du da mit viel Herzblut dabei bist, indem du wirklich alles versucht hast. Also ich sage jetzt mal, bis auf noch einen Hubschrauber mieten oder sowas, um da auf diese Insel zu kommen.
Das hätte ich nicht gemacht, ich habe Flugangst. Also das wäre tatsächlich ein Problem gewesen. Ja. Aber ich habe alles versucht. Ich wollte den Leuten, die bei dieser Teilung mitgemacht haben, quasi ein Foto von dem Fass schicken.
Ja.
Das sollte nicht sein. Aber wie gesagt, ich habe dann bei Springbank noch jemanden Nettes kennengelernt, der hat mir so ein bisschen was gezeigt. Und Cadenheads ist ja immer ein Besuch wert. Und ja, war nett. Am Ende. Und dann habe ich meine Familie abends wieder abgeholt in Glasgow. Die waren schwer bepackt. Also ich habe mir viel Geld gespart. Also ich habe Geld gespart, meine Familie dann ausgeben konnte. Weil ich dann mit der Fähre nicht gefahren bin, gell?
Ja. Sehr cool. Ja. Und das war quasi der Startschuss für deine Karriere als unabhängiger Abfüller. Und ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, der Name ist quasi The Cask Hound.
Ja.
Wie kam es dazu?
Naja, wir haben einen Hund, einen schottischen Hirschhund, einen Scottish Deerhound. Okay. Und da könnte ich auch eine Geschichte erzählen, um Gottes Willen, das wird heute noch lustig. Ich sag's ja, 4 Stunden. Scottish Deerhound und das Fass, und dann war so die Idee, das irgendwie zu verbinden, ne? So von wegen den Scottish Deerhound und die Fässer irgendwie so. Aber ich bin ja eigentlich nur nicht deswegen zum Abfüller geworden, sondern weil ich letztes Jahr genau um diese Zeit, kurz vor Weihnachten, von jemandem angesprochen worden bin aus dieser Gruppe, was machst du denn nächstes Jahr für ein Fass? Und dann habe ich gesagt, ja klar, wir machen jetzt jährlich ein Fass, gell? Ja, ja. Und dann habe ich den Tom von Annam Nalba angerufen und habe gesagt, Tom, ich brauche ein Fass. Wir wollen nächstes Jahr eins teilen. Und sagt er, ja, dann frag doch mal selber irgendwo bei Whisky Pro oder so an, die verkaufen auch an privat. Zu dem Zeitpunkt noch. Ich glaube, mittlerweile machen die das nicht mehr. Und habe dann bei denen angefragt, habe da so eine Liste bekommen mit ein paar Fässern und habe dann diese Liste quasi so an die Leute geschickt. Und die so, ah geil, da ist auch ein Plangiri drauf und da ist auch das drauf und da ist auch das drauf und ein Tini nicht und ja. Yeah. Und dann so, ja, teilt doch alle. Ja, genau. Und ich sage, ja, ihr seid ja alle reich, ne? Und ich auch. Und dann haben wir einen Plangiri genommen von 2008. Der ist also schon 12 Jahre zu dem Zeitpunkt gewesen, knapp 12 Jahre. Und dann haben wir gesagt, oh, wir machen was Langfristiges, den lassen wir noch 8 Jahre liegen, bis er 20 ist. Und dann hatte ich noch ein Speyside Distillery von 2014. Mhm. Fast noch dazu gekauft. Es war relativ preisgünstig. Und ja, und dann sind wir drauf gekommen, dass ja, jetzt habe ich 3 Fässer. Und ich sage, ja, gut, die habe ich ja ohne Gewinnabsicht geteilt. Also mache keinen Gewinn damit. Und dann hieß es aber so, ja, aber du hast dann 3 Fässer. Also nicht, dass dir das Finanzamt mal irgendwann unterstellt, du machst das gewerblich. Und dann habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion am nächsten, habe die Nacht dann drüber geschlafen, habe sehr schlecht geschlafen, bin dann am nächsten Morgen früh um 8 zu meiner Gemeinde gegangen, habe gesagt, hier, Achtung, ich brauche ein Gewerbe, Import von Whisky und Verkauf von Whisky, und wenn ich das eh schon habe, das Gewerbe, dann kann ich auch die Fässer, die ich dann kaufe, abfüllen. So bin ich dann Abfüller gewesen, auf einmal. Und wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, wie viele Abfüllungen ich jetzt tatsächlich habe am Jahresende, die tatsächlich fast zu 95% ausverkauft sind, da hätte ich gesagt, ja, bestimmt. Und es ist tatsächlich ist ein wahnsinniges Jahr gewesen, wahnsinnig irre. Ja, und so kommt es von Strath Island 1937 zu Glenna Luffy 2016.
Und woher kommt das, dass du da so Gas gegeben hast im Laufe des Jahres? Also warum hast du gesagt, ey, ich brauche jetzt hier auch noch was zum Verkaufen, ich will nicht nur Fässer liegen haben, ich will auch jetzt was abfüllen sofort, ich mache daraus eine Marke, ein Brand, so, das ist ja noch eine ganz eigene Dynamik, die da entstanden ist bei dir.
Ja, das ist wirklich, also ich bin so jemand, wenn ich was mache, dann mache ich es entweder richtig oder gar nicht. Ja, und ich das ist irgendwie total verrückt. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich sage, ich höre jetzt mit was auf, dann höre ich auch auf. Ja? Oder wenn ich was anfange, dann fange ich es halt an. Und da war es halt so, dass ich eben, wie gesagt, irgendwie so 20, 30 Leute im Hintergrund hatte, die dann immer so gesagt haben, ja, komm, wir unterstützen dich, wir helfen dir und wenn du jetzt was machen willst, wir schießen dir ein bisschen was vor und so, ja, und dann die kriegen dann halt im Laufe des Jahres, was war das, ein kleiner Elgin, da habe ich dann gesagt, Leute, okay, passt auf, ich könnte jetzt einen kleinen Elgin-Fass kaufen, ja, okay, ich nehme 5 Flaschen, ich nehme 4 und so, so kam das dann halt, also so die Leute, und dann hatte ich eben schon, keine Ahnung, 120 Flaschen im Vorverkauf gehabt. Und dann war natürlich das Risiko für mich jetzt auch echt cool. Das ist ja im Prinzip dann auch eine Fassteilung gewesen, wenn man es genau will. Und dann habe ich gesagt, dann bringe ich die Dinger raus. Ne? Und wenn es nicht so funktioniert, ist es ja auch nicht so schlimm, weil irgendwie so 150 Flaschen, die kann man immer noch irgendwie an oder so verkaufen. Das war so der Gedanke. Und dann hatte ich noch ein paar Restbestände von Whisky Broker gekauft. Und das waren 60 Flaschen von einem Crane, von einem 36-jährigen Cameron Pitch. Großartiges Teil. Deswegen, ich fand den so gut, dass ich gesagt habe, den würde ich ganz gern unter meinem Label auch verkaufen. Sind ja 60 Flaschen, das Risiko ist nicht sonderlich groß, also ist schon ein Risiko, klar. Hätte ja auch drauf sitzen bleiben können, aber natürlich mein Vorteil war, wie der Tim schon sagt, ich war in der Whisky-Szene schon ein bisschen bekannt. Die Leute wussten, dass was ich mache, zumindest wahrscheinlich nicht so schlecht sein kann, weil die Leute meinen Geschmack kennen und ich war ja kein Unbekannter. Und von daher ist das dann so, hat sich das ein bisschen verselbstständigt, so von wegen so, ja, cool, der Thilo hat schon wieder 4 Abfüllungen und dann ist das so rolliert, ja, und immer mehr und dann wurde es immer mehr und immer mehr und jetzt zuletzt war, mein letzter Outturn war jetzt vor 14 Tagen, also ziemlich genau vor 14 Tagen, insgesamt 1600 Flaschen und ich habe jetzt echt tatsächlich in den letzten 2 Wochen laut DHL irgendwie 214 Pakete verschickt. Und laut meiner Frau nochmal 350 Briefumschläge mit Fassanteilen. Also,
Wahnsinn.
Letzten 14 Tage waren heftig, ja. Aber ich glaube, das geht allen unabhängigen Abfüllern so, die halbwegs erfolgreich sind. Das ist momentan sowieso, ich glaube, da können wir gleich auch mal drüber reden. Ich finde das ziemlich krass, was momentan in der Whisky-Szene so an sich abgeht, wie viele Abfüllungen auf den Markt geschmissen werden. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber ich finde das Thema, das können wir uns gleich nochmal echt
definitiv
besprechen.
Ja, das ist ja auch
wir wollen bitte nicht nur über mich reden. Das liebe ich immer in eurem Podcast, dass da irgendwie alles angeschnitten wird. Ja, und ich habe da auch mal so Meinungen zu. Ich denke mir so, boah, wenn ich mich da jetzt einschalten könnte.
Heute ist mal die Chance.
Ja, und deswegen, ich finde, man kann über vieles reden, was in der Whisky-Szene so abgeht.
Definitiv.
Und positive wie negative Sachen. Vieles Positives, aber leider auch Negatives, wie die Preisentwicklung und sowas. Aber ja, gut.
Da schimpfen wir ja auch oft genug. Ein Punkt wäre mir noch wichtig zu dem, was du da tust. Es ist ja so, dass man jetzt nicht nur einfach Kapital braucht, um unabhängiger Abfüller zu werden, sondern auch irgendwo sich mit diesen ganzen Prozessen, die da ablaufen, ein Stück weit auskennen muss. Wenn ich immer höre, ist es relativ kompliziert, von Deutschland aus irgendwie eine Spirituose zu importieren und die dann auch noch irgendwie in eine Vermarktung zu bringen. Ist so dieser ganze Prozess des Importierens schon alleine ein Papierkrieg, wo du sagst, das könnte ich eigentlich auch einen ganzen Tag so machen, ohne noch nebenbei im Außendienst zu arbeiten? Oder sagst du, das schubse ich mal so nebenher irgendwie durch?
Also ich mach's noch nebenher. Und ich sag mal, es bringt mich dadurch, dass ich eine Familie habe, die mich da unterstützt, tatsächlich noch nicht an die Grenze. Man könnte tatsächlich mit dem Aufwand, den ich betreibe, sage ich mal, kann man es noch nebenher machen. Andere Abfüller, die das wirklich hauptberuflich machen, wie soll ich sagen, das ist schon ein großer Aufwand dann und die machen aber mehr als ich. Also das, was ich jetzt irgendwie dieses Jahr rausgebracht habe, für mich persönlich ist das natürlich krass und hat auch für den einen oder anderen Wirbel gesorgt, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du das hauptberuflich machst, natürlich noch ganz, ganz andere Sachen stemmst. Ne? Also, wie gesagt, ich mach's noch nebenher. Alles entspannt. Gibt ja auch immer zwischendurch mal Phasen, wo es alles ein bisschen ruhiger ist und so. Nur jetzt eben mal 14 Tage richtig Stress gehabt. Und aber wie gesagt, glücklicherweise eine Familie, die das mitträgt und meine Frau unterstützt mich da voll. Die schreibt zum Beispiel die Anteilsscheine für die Fassteilung. Mein Schwiegervater hilft beim Paketepacken. Ja, also der kommt dann einfach, da haben wir einfach mal 2 Tage lang 150 Pakete gepackt. so Geschichten, ja, wo du dann einfach so sagst, ja, das ist cool. Das macht Freude und das ist es aber.
Also das heißt, du bindest deine Family in deinen in deine Cast-Count-Prozesse mit ein, in verschiedene Bereiche da.
Ja.
Eine andere Variante wäre, dass du sagst, ich mache das alles selber, aber mach dafür nichts mehr im Garten oder im Haushalt.
Ja, das ist ja sowieso, das mache ich sowieso nicht mehr. Ja, wann denn? Nein. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, ja, wenn, also man könnte, also ich sag mal so, wenn ich davon leben müsste, also ich habe ja den Vorteil, ich muss nicht davon leben, deswegen kann ich auch, da muss ich auch meine Lanze für die anderen unabhängigen Abfüller brechen, weil ich natürlich schon auch den einen oder anderen, ja, Seitenstupser gekriegt habe von wegen, ja, was machst du denn, warum machst du so günstige Preise? Ja, die kann ich nur deswegen halten, weil ich natürlich noch ein Hauptgewerbe habe, gell? Also ich muss davon nicht leben. Und diese 20%, die manche Abfüllungen teurer sind als meine zum Beispiel, oder 30 unter Umständen, sind natürlich dann auch damit begründet, dass ich die ja eben rausbringen kann, ohne den Stress zu haben, dass ich die unbedingt verkaufen muss. Ich habe da so ein kleines Polster, das ist für mich relativ entspannt. Und deswegen, für mich ist halt wichtig, und also das ist meine Herangehensweise bei der Cast Count, guten, richtig guten Stoff zu wirklich absolut fairen Trinkpreisen anzubieten. Genau. Und wie gesagt, wenn ich davon leben müsste, hätten wir da Schwierigkeiten. Da müsste ich leider, oh Gott, das auch die Preise anheben und dann wäre das auch nicht mehr so cool. Da hätte ich auch nicht mehr so viel Freude dran vielleicht. Ja. Mhm. Vielleicht.
Wer weiß. Ja, mir ist auch aufgefallen, wie gesagt, ich habe heute erst wieder so ein bisschen bei Facebook rumgeschaut und es ist tatsächlich so, dass die Leute einfach mal deine Fassanteilsscheine teilweise in ihre Wohnzimmer hängen, gerahmt.
Ja,
das ist ja ist wirklich der Wahnsinn. Und ich muss aber auch sagen, die sehen auch cool aus, die Fassanteilsscheine. Ich erinnere mich an dem von Williamson, wo einfach mal so die Laphroaig-Brennerei drauf ist, aber da steht halt nicht dieser große Laphroaig-Schriftzug, sondern Williamson drauf. Ja. Richtig, richtig gut gemacht, mit ganz viel Detail. Die sehen auch richtig, richtig schön aus. Also ich kann die Leute verstehen, die das unter Umständen machen. Für mich wäre es jetzt nicht unbedingt was, das könnte ich zu Hause gar nicht kommunizieren, aber mega coole Teile auf jeden Fall.
Ja, und vor allem, weißt du, das Coole ist, und das ist so auch, wo ich dann sage, hey, also meine Frau sagt, hey, schau mal, guck mal, die posten schon wieder irgendwas mit meiner Schrift. Ja, so, das ist so nett, also weil meine Frau die Scheine schreibt und dann,
ja.
Oder auch, wenn du jetzt auf die Flasche schaust, ne, du hast gerade eine Flasche in der Hand hin,
ja.
Zum Beispiel die Nummer, die da drauf steht, ne, die Nummern schreibt meine Frau. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel,
ja.
Auch die Flasche hier 81 habe ich, weiß nicht, welche Nummer du da hast.
190 von 195.
Siehst du, die 190 hat meine Frau geschrieben, ja, und dann sagt die natürlich immer, ey, wie geil ist das denn? Überall steht meine Schrift, so.
Ja.
Und noch viel geiler ist, und jetzt kommen wir zu dem Nächsten, was ich persönlich, das ist ein bisschen so ein Ego-Ding, ne, also da ist auch dieses Foto immer drauf, dieses schöne Bild, ne,
ja.
Meine Flasche. Das sind alles selbstgemachte Fotos, die wir quasi bei unseren Urlaubsreisen gemacht haben. Und ich finde das so nett, wenn dann die Leute quasi die so fotografieren, die Flaschen, und bei sich zu Hause in die Vitrine stellen und so nebeneinander und alles so hinstellen. Dann sage ich mal, guck, unser Fotoalbum ist bei denen in der Vitrine.
Ja, das ist wirklich witzig. Und was mich noch interessiert, ist, sag mal, der Hund oben drauf, ist das euer Hund?
Ja,
hat der Modell gestanden? Okay, cool.
Also es ist nicht sie persönlich, sondern es ist, die Rasse ist die gleiche, also sie,
okay.
Es ist sehr angelehnt an sie. Wir haben leider kein Originalfoto von ihr verwenden können, aber es ist sehr, sehr angelehnt an sie. Also wenn man es nicht besser wüsste, also es könnte unsere Sky heißt sie übrigens wie die Isle of Sky,
cool.
Könnte unsere Sky sein. Ja.
Tilo, du kannst deinen Hund ja auch nicht fragen und deswegen ist das ja auch wegen Datenschutz ein Thema, ne, den auf jede Flasche drauf zu drucken. Der müsste ja sein Einverständnis geben dafür, dein Hund, und wenn er das nicht macht oder kann, dann... Ne, von daher verstehe ich das schon, dass du das da ein Foto von dem Hund nimmst, der jetzt, oder ein Bild, was nicht der dem tatsächlichen Hund entspricht.
Übrigens, ganz gemein ist der Hund, der darf in kein Wehrhaus in Schottland.
Warum?
Ja, weiß nicht. Also wir sind da schon öfter mal. Ja, ich glaube wegen dem Alkoholdämpfen, gell? Also vermute ich mal, dass sie das und wahrscheinlich, also Hygiene kann es nicht sein, weil ganz ehrlich, wenn man mal in so einem Wehrhaus war. Ja. Nee, aber das ist halt blöd, weil ich brauche ja den Hund als Spürnase sozusagen. Also da müssen wir immer die ganzen Wehrhauses leer rollen und dann kann der Hund draußen erst entscheiden und das ist echt blöd.
Muss halt die Samples schnüffeln.
Ja.
Aber apropos Schnüffeln, Leute, mich dürstet es ein wenig. Und wir haben seit längerem keine Flasche mehr aus unserem Sample-Set verkostet. Wir hatten ja zuletzt immer ein paar Gäste da und ich würde vorschlagen, wir schnappen uns jetzt einfach mal eine dieser Flaschen und zwar ist das ein Benrinnes, 16 Jahre alt.
Die Whisky Base ID lautet 143133.
Abgefüllt, genau. Olli und ich haben dem Thilo auch ein Sample zugeschickt von dieser Flasche. Das heißt, wir haben unsere jeweiligen 5cl einfach reduziert und haben uns einfach dann die 1,5cl geteilt. Und wir verkosten heute einfach mal den Benrinnes aus dem Sample-Set. Abgefüllt 2019, destilliert 2003, also insgesamt 16 Jahre alt. Ein schönes Sherry-Butt, fast stark abgefüllt mit 56,5 Volumenprozenten. Und eine von insgesamt 262 Flaschen. Ich habe den letztes Jahr irgendwann gekauft. Das war so ein Outturn von Douglas Lang. Der hat mich einfach interessiert. Schönes Alter, schöne Farbe. Da hat irgendwie alles gepasst. Der Preis war in Ordnung mit, ich weiß nicht, ich glaube irgendwie um die 80 Euro oder so. Da hat irgendwie alles gepasst. Ich habe den aber nie aufgemacht. Und jetzt hätte ich einfach mal Bock, den zu öffnen. Und deswegen haben wir den in das aktuelle Winter-Sample-Set mit reingepackt. Und ich würde sagen, lass uns einfach mal wie der Cask-Count die Nase da reinhalten.
Ja, wobei Sherry tatsächlich immer sehr gut in Winter passt, finde ich. Also ich bin da totaler...
Ja,
ich
absolut.
Ich bin ja witzigerweise ein totaler Sherry-Fan, durch Glenn Farkless halt geprägt.
Ja.
Aber finde zum Beispiel auch Bourbons, also Bourbon-Casks sehr, sehr geil. Also mit also an Bourbon tatsächlich komme ich nicht ran. Mag auch total gerne Bourbon Casks, wenn sie einfach ehrlich, sie sind einfach ehrlich. Und deswegen bringe ich mindestens immer einen Bourbon Cask raus. Aber jetzt lass mal zu dem kommen, sorry.
Nee, das ist ja richtig. Ich finde auch, also es gibt auch so Bourbon Casks, wir kommen ja später noch zum deinem Malt aus der Loch Lomond Brennerei, aber dieses Bourbon Cask, was wir letztens hatten, Olli, ne, was uns der Sebastian mitgebracht hat, wo dann auch so Zimt und Gebäck und ohne Ende Früchte drin sind, das ist mega geil. Und wenn du das gleiche als Sherry-Abfüllung gehabt hättest, wäre es, glaube ich, nicht so gut gewesen. Es muss also definitiv auch zum Destillat passen, damit das irgendwie cool ist. Und warum ich zum Beispiel Benrinnes cool finde, ist wirklich diese Flora- und Fauna-Abfüllung. Weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich glaube, die kommt mit 43 Volumenprozenten, ne? Also ist ganz entspannt. Ja. Kostet auch nicht so viel, um die 50 Euro. Ich weiß nicht, ob sie inzwischen teurer ist. Und ich fand, als ich die probiert habe, das ist, wie du schon gesagt hast, so Winter, Weihnachten, so ein richtig, richtig cooles Teil. Und deswegen bin ich damals auch auf den quasi fast starken, auch 16-Jährigen gekommen, der mich total interessiert hat. Und der ist hier, wenn ich jetzt so die Nase dran halte, ähnlich, aber so ein bisschen wie auf Amphetamin.
Ja, übrigens noch ein kleiner Funfact zu Benrinnes. Ne? Ich meine, eine der wenigen Brennereien in der Speyside, die tatsächlich dreifach destillieren, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Destillieren die dreifach? Ja, die haben dreifach destilliert. Ich glaube bis 2008 oder sowas und sind dann auf Zweifachdestillierung umgestiegen.
Dann passt es ja bei dem, weil der ist ja dann von 2003.
Also genau. Genau, also die alten, wenn du ältere Benrinnes hast, sind die in der Regel dreifach destilliert und irgendwann werden das dann zu zweifach destilliert. Und ich hatte mal einen SMWS Benrinnes, 18 Jahre, da habe ich das dann irgendwo gelesen, dass der dreifach destilliert ist und deswegen hatte ich mal nachgeguckt. Und das war ein Bourbon Cask und ja, ich find die auch die Bourbon Cask von Benrinnes sehr gut, aber Sherry ist natürlich auch schön.
Die sind vor allem schön weich, ich meine klar durch die dreifache Destillation, aber ich finde, heben sich trotzdem ab von anderen dreifach destillierten Bränden, wie zum Beispiel Ockentorschen, ja, oder so, also oder wenn ich an die Iren denke. Also da hebt sich Benrinnes für mich deutlich ab, ist für mich deutlich kraftvoller. Aber gehen wir mal hier auf die Nase. Das ist schon ein schöner. Wobei ich tatsächlich hier, ich habe hier eine ganz, ganz leichte Schwefelnote, ja? Ich weiß nicht, ob ihr die habt, aber.
Wir sind beide blind auch der auf Fall. Der Schwefelnase.
Also ich rieche wirklich ganz schwer nur Schwefel.
Ich auch, aber ich weiß, was der Schwefel ist, was ich rieche.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. So leicht muffig, ne? So leicht modrig. Ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Aber ich finde das geil. Also für mich ist das noch nicht am unangenehm sein oder so.
Nein, das ist sehr angenehm. Bei der Abfüllung finde ich es tatsächlich sehr angenehm.
Ich hätte das jetzt eher so in Richtung Kräuter, vielleicht so ein ganz bisschen hustensaftig so geschoben vom Geruch.
Ja, doch, tatsächlich, wo du das sagst.
Er hat auf jeden Fall eine tiefe, unterschwellige Süße, die so ja, dann, je tiefer du rein die Nase quasi einatmest, die macht dann quasi im Rachenraum irgendwie nochmal voll auf. Das ist total interessant. Das kenne ich eigentlich nur von sowas wie Lakritz, aber es riecht gar nicht nach Lakritz.
Nee, aber weißt du, wenn ich das jetzt nicht besser wüsste, dass der jetzt wirklich echt 16 Jahre im Sherry-Bad war, ich habe da echt das, also ich hätte tatsächlich noch vermutet, dass das nur eine Nacherwischung in Anführungsstrichen ist, weil ich habe da irgendwie so tatsächlich so eine leichte Vanillenote hinten raus und das kann mir eigentlich nur durch den Bourbon Cask kommen.
Warte, ich guck mal, ob der, ich weiß gar nicht, ob der ein Finish hat oder ob das eine Vollreifung ist. Nee,
steht 16 Jahre in der Sherry-Bad, also.
Ja, ja. Ne? Ich guck gerade auf der Flasche, auf dem Label.
Weiß ich nicht, ich habe tatsächlich so ein bisschen Vanille, aber das weiß ich nicht, manchmal tagesformabhängig.
Ja. Nee, ist wirklich eine Vollreifung. Ich habe jetzt gerade nochmal aufs Label von der Flasche geschaut. Hier steht 262 Bottles Charged from a Sherry Butt.
Ja, das könnte sein. Total süß. Eine schöne Süße in der Nase.
Ja, doch, das. Ja. Weihnachtlich auf jeden Fall auch, ne? Also ich habe ja auch so ein bisschen dieses gewürzige, ein bisschen vielleicht ja in Richtung zimtig auch gehende.
Oh ja, Zimt habe ich auch ganz gern. Rieche ich auch ganz gern. Und das rieche ich tatsächlich auch so ein bisschen. Nein, ich würde sogar sagen, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ich hatte so ein bisschen so Sternanis auch.
Oh.
Kennt ihr diesen Sternanis? So ganz, ganz minimal.
Wenn du ja, sowas sagst. Darfst du mir nicht sagen, weil dann wird es für mich gleich unangenehm, weil ich mag alles, was mit Anis ist, also auch so, was in Richtung Anis Liköre und sowas geht, da finde ich wirklich, uiuiui, hör auf.
Die Flasche ist heute Abend noch leer.
nee, eben nicht, also ich bin da allergisch.
Oh, du hast die, ach, ich, dann habe ich das jetzt nicht verstanden.
Ja, nee, ich bin
da
allergisch.
Weil meine Nase so tief im Glas, da höre ich nichts mehr.
Touché. Ich hab gerade schon mal probiert, einen kleinen Schluck. Und
also
Slange. Zum Wohl. Und der ist unheimlich süß auf der Zunge. Und da kommt, finde ich, auch das, was du am Anfang gesagt hast, Tilo, dieses Vanillige, das kriegt er jetzt auch nochmal so eine richtige Vanille, fast schon bourbonartige Rutsche, kommt da durch. Und dann geht er wieder in diese wunderschönen Sherry-Töne, Kräutrigkeit, Schokolade und alles, was dann dazu noch kommt.
Oh ja. Schön, absolut schöner Rum, tatsächlich im Mund, super süß. Wie du sagst, Olli, ich finde tatsächlich so ein bisschen diese Vanille witzig, wo die diese Vanille wohl herkommt. Also.
Naja, was ja sein kann, ist, dass es ein American Oak Barrel war, wo der drin gereift wurde. Weil es passiert ja, naja, du musst ja nicht zwangsläufig europäische Eiche nehmen, wenn du, keine Ahnung, Sherry drin reifst.
Ja, das nicht, aber meinst du das dann dadurch, tatsächlich, ich habe mich viel mit Reifung beschäftigt. Muss ja jetzt zwangsläufig mich mit Reifung beschäftigen.
Ja.
Ich habe tatsächlich noch nie oder weiß nicht, ob tatsächlich die Vanille dadurch kommt.
Wäre für mich eine Erklärung.
Klingt logisch, sagen wir mal so.
Na, oder die haben zwei Barrels in ein Bad gefüllt. Das kann ja auch ein relativ junger Zeitpunkt gewesen sein, meinetwegen nach 4, 5 Jahren oder sowas. Dann hat er vielleicht ein bisschen Vanille gezogen und dann schreibt man nicht Finish drauf, dann ist es halt eine Vollreifung. Da könnte es vielleicht auch herkommen.
Die schütten eh ganz gerne und das ist ja das Witzige an der Sache, die Diskussion auch in der letzten Zeit war ja auch mal so, ja, wie kann das denn sein, dass zum Beispiel so ein Bourbon Barrel, da können ja eigentlich nur, keine Ahnung, 250 Flaschen rauskommen nach 10 Jahren oder so, irgendwie sowas, also bei 0,7. Kann denn sein, dass es 500 davon gibt? So, die Diskussion, ich weiß nicht, die wird jetzt, habe ich bei Facebook jetzt ein paar Mal gesehen.
Ja.
Das geht. Das ist ganz einfach. Ich habe es auch nicht gewusst, dass das geht. Bei mir ist es jetzt tatsächlich passiert, ich habe ein Fass Rostio gekauft. Ist ja ein Loch Lomond auch tatsächlich. Ja. Rostio ist ja bis 2000, glaube ich, als für Malts von Loch Lomond genommen worden und dann haben die ab 2007, glaube ich, ihr Grains danach benannt. Aber erst 2007. Und ich habe da so ein Fass von 1990 gekauft jetzt und dann hieß es, das ist ein Refill Barrel. Und dann habe ich natürlich gesagt, so beim Käufer sozusagen, das war also Der sagte dann so, oder also Verkäufer meine ich, habe ich gesagt, Mensch, wie viel ist denn da noch drin? Er sagte, er wüsste es auch nicht, weil er zieht das quasi von der Brennerei direkt und die verkaufen es dann als Refill Barrel. Und ja, und dann habe ich gesagt, na gut, wie viel sind da noch drin? Vielleicht 100 Liter oder 80 Liter oder sowas werden da noch drin sein, wenn überhaupt. Also da werden, ne? Mhm. Und dann schreibt er mir so, ja, da sind noch 240 Liter drin. Dann sage ich, wie kann das sein in einem Barrel? Und jetzt kommt's, dann haben die halt einfach mehrere Barrels zusammengeschüttet in ein Hogshead, aber war halt hauptsächlich die längste Zeit in einem Barrel gewesen. Und deswegen nennen die das Ganze dann Verkauf als Refill Barrel, ja. Und das kann tatsächlich jetzt hier sein, wenn die jetzt 3 Barrels genommen haben, nach 4 Jahren, was weiß ich, keine Ahnung, dann sind wahrscheinlich noch so 500 Liter zusammen, dann haben die in ein Sherry Butt geschüttet. Mhm. Durchaus möglich. Und dadurch kann natürlich die Wende, weil das machen die gerne mal, einfach Platz schaffen. Ja. Oder so Geschichten halt. Ist ja auch cool, ist ja auch einfacher, gell? Nimmst 3 Fässer, schüttest die in 1, hast viel mehr Platz im Lagerhaus. Ja.
Definitiv, na klar.
Also ich meine, wenn das Lager fast nur mit halbvollen Fässern bestückt ist, dann hast du quasi das Lager nur halb voll. Ne? Auch wenn die Fässer bis in die Decke gestapelt sind. Ne?
Ja. Eben. Und dann geben die natürlich wie viel Barrel an, oder Barrel überhaupt an, obwohl es gerade jetzt im Hogshead ist, weil es natürlich hauptsächlich oder die meiste Zeit natürlich in einem Barrel lag. Und vielleicht liegt es dann jetzt nur 2 Jahre im Hogshead oder so. Also das ist tatsächlich, deswegen kann es passieren, dass du ein Barrel kaufst, was schon viele Jahre alt ist, und trotzdem können da irgendwie 500 Flaschen rauskommen.
Ja, Wahnsinn. Das hatten wir mal bei einem, ich hatte mal eine Flasche, so eine Signatory-Vase von Strathmill. Und das war genau das Gleiche. Da haben wir auch so überlegt, so, wo kommen, also da war angegeben Fassart Hogshead. Und wir haben überlegt, so, wo kommen denn jetzt diese krassen Sherry-Noten her? Da stand halt nicht Sherry Hogshead oder irgendwas, aber kann man natürlich viele Sachen irgendwie machen, ne? Dass man das dann am Ende vielleicht nochmal in ein Hogshead packt, dann ist ja natürlich auch ein Hogshead. Oder man kann ein Hogshead bauen. Hogsheads sind ja eigentlich meistens umgebaut, ne? Auf die Größe. Ja, ja. Das sagt ja nur was über die Größe aus. Und kann ein Hogshead bauen und sagt so, okay, eine Daube Bourbon, eine Daube Sherry, eine Daube Bourbon, eine Daube Sherry. Gibt's ja alles.
Wirklich, ja. Wirklich.
Ja. Krass.
Wie heißt die irische Distillerie, die gerade Hybrid-Abfüllung verkauft?
Ah, das habe ich gelesen.
Die haben ganz offiziell Hybridfässer, wo sich die Dauben abwechseln.
Ja. Davon habe ich gehört.
Kinderhands? Kann das sein? Kinderhands? Irgendwas mit Kavas.
Also die Brennerei gibt es auf jeden Fall und die Abfüllung Kinderhands. Ich müsste mir jetzt einen Whisky-Botschafter holen, weil da habe ich letztens noch die Werbung von gesehen. Ich habe immer so einen Stapel Whisky-Botschafter auf dem Klo liegen. Das ist meine Klo-Lektüre. Aber ist perfekt. Versackst du halt mal so eine Stunde.
Ja, super. Ja. Toll.
Freut sich.
Ja, dafür habe ich und Passteilung. Da komme ich nicht dazu. Hey, aber tatsächlich, so kann man das manchmal auflösen, ja? Die komischen Fragen, die kommen dir aber nur, wenn du tatsächlich damit zu tun hast. Weil, wo sollst du das herwissen? Also, wie gesagt, es passiert erst dann, wenn du selber drauf kommst, also wenn es dir selber passiert.
Ja, aber weil, ich muss sagen, hier bei dem Ben Rinnes bin ich wirklich gerade dabei. Ich habe die Tage irgendwann, ich weiß nicht, ob ihr den, es gab von Whisky Doris ein Highland Malt 22 Jahre, was wohl ein Kleinlisch ist, ne? Und der ist relativ dunkel und ist halt ein Sherryfass, aber du schmeckst absolut, dass das amerikanische Eiche ist. Und das ähnlich habe ich es hier bei dem Ben Rinnes gerade auch. Ich denke wirklich, dass das hier, dass da auf jeden Fall amerikanische Eiche im Spiel ist.
Übrigens, auch jetzt, wo wir gerade dabei sind, Dunkelfarbe und wie auch immer, finde ich ja ganz gut, dass wir heute echt mal darüber mal so über solche Sachen auch reden können, weil das wird immer so bei, ich kriege das ja viel bei Facebook mit, bin zwar auch in Foren unterwegs, aber Facebook ist halt einfach irgendwie einfacher und easier, weil das eben auch auf dem Handy und so alles ganz vernünftig gucken kannst. Und da war jetzt vor kurzem auch so eine Diskussion, warum jetzt immer mehr dunkle Sachen kommen, die es früher nicht gab.
Hm.
Das stimmt so nicht ganz, weil wenn du zum Beispiel alte Glenfarclas Family Cask anschaust, die sind alle dunkel. Ja. Die haben natürlich, die waren lange genug im Fass und so, da kannst du natürlich auch. Aber natürlich gerade so junge Sachen, ne, so 12-, 13-, 14-Jährige, die irgendwie schon tief schwarz wie die Nacht sind.
Ja,
wie kommt das? Und ich weiß, dass, wenn ich nicht selber Abfüller wäre und mich nicht selber damit beschäftigen müsste, hätte ich es auch nicht gewusst. Aber ich habe ja selber so ein Aha-Erlebnis jetzt gehabt. Ich habe einen Tormauer gekauft, einen Fass-Tormauer von 2008.
Oh ja.
Von Bourbon Cask, Bourbon Barrel. Und da waren noch 140 Liter drin. 140 Liter, ja. Und dann habe ich gesagt, nee, Quatsch, nee, 130 Liter waren noch drin. Und dann habe ich in meiner Gruppe da, eben von den Fassverrückten, gesagt, hier, passt auf, ich hätte Bock, das in einen Quarter-Cask zu legen, ne? So ein First Fill PX Quarter-Cask. Und dann so, ja, mach doch und so. Ich sage, ja, dann sind irgendwie 10 Liter zu viel oder, ja, so 10 Liter zu viel. Und dann haben die gesagt, ja, okay, dann machen wir es doch so. Bring quasi mal eine Bourbon-Abfüllung davon raus, um zu gucken, wie der jetzt ist. Und dann packst du ins PX und dann lässt du ein paar Jahre liegen. So, das war so der Gedanke. Mhm. Und dann habe ich da irgendwie, also haben wir 40 Flaschen irgendwie zusammengekriegt und dann habe ich 40 Flaschen in Bourbon abgefüllt und an die Leute geschickt. Ne? Die haben einen guten Preis dafür bezahlt, alles cool. Und wie gesagt, die hatten natürlich dann ein Vorverkaufsrecht quasi gekriegt für die Flaschen aus dem PX-Fass. Und ja, dann habe ich quasi dann noch irgendwie, ich glaube, 105 Liter oder sowas oder 100 Liter waren es dann am Ende noch, die noch übrig waren, irgendwie sowas. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Die habe ich dann auf jeden Fall in dieses PX-Fass, in dieses First Fill PX Quarter Cask gepackt, mhm, wo 120 Liter reinpacken, passen. Und dann habe ich es da liegen gehabt. Und dann habe ich so gedacht, ja, so Leute, jetzt lassen wir es mal liegen, bis er 15 ist. Und dann gucken wir mal. Das war so der Gedanke. Zu dem Zeitpunkt, ich wusste zwar, dass kleinere Fässer schneller reifen, aber bei einem Quarter Cask, hey, also viele packen in Octaves mit 40, 50 Litern Whisky für 3-4 Jahre. Ja, dann kann ich doch wohl in Quarter Cask Whisky für 3-4 Jahre reinlegen, habe ich gedacht. Ja, und dann habe ich in einem Anflug von Wahnsinn nach 4 Monaten mal eine Fassprobe mir schicken lassen aus Schottland. Ich sage, mal gucken, wie das Ding ausschaut. Und dann kommt der hier an und ist pechschwarz. Und ich sage so, ja, was ist denn hier passiert? Was haben die mir das falsche Sample geschickt? Und dann habe ich, wie ich halt so bin, wissbegierig, ein paar Leute gefragt, wie das sein kann. Ja, und es ist ganz einfach, es liegt einfach daran, ja gut, es liegt nicht daran, dass das Fass nass war oder so. Das sind ja auch immer so die Diskussionen, ja, nasse Fässer und die schütten das nicht raus und so. Ja, das sind Tannine, weil wenn du den trinkst, dann wirst du merken, oh, der hat aber ordentlich Holzeinschlag und das nach 5 Monaten. Das sind die Tannine. Ja, und kleines Fass reagiert schnell. Starke Oxidation aufgrund, weil viel Luft im Fass war, war ja tatsächlich irgendwie 30 Liter oder 20 Liter Luft. Das ist schon ordentlich, ja. Und dann hat es über den Sommer auch vielleicht noch an einer Stelle gelegen, wo es besonders aktiv war.
Ja.
Und auf einmal war das Ding pechschwarz. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es immer mehr junge Whiskys gibt, die so dunkel sind, weil früher gab es diese kleinen Fässer nicht. Die haben alles in Butts gepackt, ja. Wenn überhaupt mal in den Hogshead oder eben in Barrel, ja. Und ein Barrel gibt seltenst, also ein Barrel wird auch dunkel, wenn du es 30, 40 Jahre liegen lässt. Dann kannst du es teilweise unter Umständen gar nicht, und nicht mal von dem Sherry-Fass unterscheiden, also vom Aussehen her. Und ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass sie heute, guck mal, viele machen das so, die nehmen dann ein Butt her, ja, packen das in 4 Octaves oder in 5 Octaves oder 6 oder 8 oder wie auch immer, wie viele halt da reinpassen und packen es danach wieder ins Butt zurück. Und dann hast du auf einmal schon eine Farbe. In 3-4 Monaten ist das Ding pechschwarz. Mhm. Aber hast trotzdem den Ausbau von einem Sherry Butt. Also langsam gereift, aber hast dem schnell Farbe gegeben. Und natürlich auch schnell Aromen. Ne? Also schnelle Sherry Aromen noch reingeballert, reingedrückt. Weil das gerade so bei so Second Fill oder Third Fill Butts oder Second Fill geht ja noch, aber bei Third Fill Butts, da ist nicht mehr viel mit Farbe. Das ist dann teilweise schon echt durchsichtig.
Ja, ich habe hier ein Set von Glenfarclas, das ist ganz interessant, das habe ich mal vom Importeur bekommen. Das ist im Endeffekt, sind das jeweils 5 CL von den Glenfarclas Abfüllungen, und zwar eine kleine Flasche First Fill, Second Fill, Third Fill, Fourth Fill und New Make. Zum Vergleich einfach, ne? Und da guckst du halt wirklich so, der Vorfill-Butt ist halt dann wirklich so, zum New Make halt minimaler Unterschied an Farbe. Und dafür ist aber First Fill Sherry Butt halt komplett dunkel.
Ja. Ich übrigens witzig, ich hatte fast Glen Rosses gekauft von 2015. Und das ist immer übrigens auch ein Problem. Du kaufst ein Fass und du weißt in der Regel nichts über dieses Fass, weil du musst eigentlich so. 98% die Fässer blind kaufen. Ja, manchmal hast du natürlich nur noch die Möglichkeit, vorher zu probieren, aber dann sind die meistens schon weg und so. Das ist also auch nicht schön. Das ist übrigens auch ein Problem, womit wir Abfüller echt zu kämpfen haben, dass du einfach, wenn du sagst, ja, reservier mir das mal 4 Tage oder so, dann sagen die, ja, okay. 4 Tage, bis dahin haben es schon 5 Chinesen gekauft oder 6 Japaner oder, also die setzen dich unter Druck, du musst entweder du nimmst es jetzt oder du hast Pech gehabt. Ja. Ja. Wenn die Rahmendaten passen. So. Und dann hatte ich auf jeden Fall so ein Glenrothes gekauft von 2015, 5 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Und den habe ich auch in der Teilung getan. Der sollte dann noch für jetzt, ich glaube noch 7 Jahre jetzt, in den Oloroso, Fürstfeld Oloroso, Hogshead kommen. Und das mache ich ganz gerne. Ich habe da so eine Lagerhalle, also ich lager vieles bei Whisky Broker. Die sind relativ preisgünstig, was Lagerung angeht und Versicherung passt da alles, das ist alles super. Und dann habe ich alles aus einer Hand und die Botteln auch und das ist echt cool für mich. Mhm. Und dann habe ich das halt dahin bringen lassen, das Fass. Und witzigerweise war ich gerade, das war Anfang August, war gerade beim Poker gewesen. Wollte mir das einfach mal anschauen, wollte auch selber was abholen, ein paar leere Fässer geholt, beziehungsweise auch was hingebracht. Und ja, und dann sagt Martin Armstrong, übrigens total cooler Typ, Martin dann so, ja, hier, ich habe eigentlich keine Zeit, aber ich zeig dir mal alles hier. Und dann waren wir irgendwie 4 Stunden, glaube ich, da. Er hat ja keine Zeit mehr. Und dann laufen wir so lang und sagt, ach, übrigens, da sind gestern so ein paar Glenrothes-Fässer angekommen. Ich sage, ach, cool, da könnte meins dabei sein. Und dann haben wir geschaut, so, ach ja, guck, da ist meine Fassnummer. Und dann hat er gleich jemanden rangerufen und sagt, wollen wir mal probieren. Und dann sagt er so zu mir, ey, das ist ein Sherry-Fass. Nee, das ist doch kein Sherry-Fass. Also doch, das ist ein Sherry-Fass. Und ich so, ja, aber ich habe doch gar kein Sherry-Fass. Also meine Information war, dass es einfach ein Hogshead ist. Mhm. Keinerlei Informationen, ob jetzt Sherry oder wie auch immer. Okay. Ich bin von dem Bourbon-Hogshead ausgegangen. Weil zu 99% sind es dann Bourbon-Hogsheads. Wenn nicht Sherry explizit dabei steht, ist es ein Bourbon-Hogshead.
Ja.
So, geh davon aus. Und jetzt war es aber tatsächlich ein Sherry-Fass. Und jetzt kommt die Überraschung, der macht es auf, das Fass, und zieht dann eine Probe raus. Und nach 5 Jahren im Fass habe ich das Gefühl gehabt, das ist New Make, nur heller. Weil Martin hat mir das dann sehr, sehr schnell erklären können. Er hat gesagt, ja, das Fass sieht aus, als ob das schon gefühlt 7 oder 8 Mal gefüllt worden wäre.
Okay.
Hat auch überhaupt gar keinen Sherry-Einfluss gehabt, nichts, null. Also katastrophal. Ja. Nach 5 Jahren, wie gesagt, heller als New Make gefühlt. Und also das war schlimm. Und deswegen, Gott sei Dank, jetzt haben wir noch 7 oder 8 Jahre noch Zeit. Das kann noch gut werden. Ne? Das hätten wir noch. Aber das ist zum Beispiel auch was, ich versuche so früh wie möglich in diese Prozesse einzugreifen, wenn ich jetzt ein Fass kaufe. So früh wie möglich schauen, was macht das Fass? Was kann das Fass? Ist es gut? Ist es nicht gut?
Ja.
Und dann entscheiden, was kannst du jetzt machen? Und im Zweifelsfall, wenn es ein Bourbon Cask ist, dann lege ich es halt noch 2-3 Jahre oder ich lasse es halt als Bourbon Cask und lege ich halt noch 2-3 Jahre in Fürstfeld Bourbon Cask rein. Warum nicht? Du kannst jeden Whisky gut machen.
Kaufst du denn deine Fässer für sowas auch dann von vor Ort? Also sagst du, ich kaufe jetzt mir irgendwie bei jemandem, der dann sowas vertreibt, dann in Schottland einen Sherry, Fürstfeld, Bud oder einen Bourbon Cask oder was auch immer? Also oder hast du das alles beim Broker und der sagt, ich habe hier noch Fässer liegen, wir können das umfüllen, kostet dich €1? Oder wie läuft das?
Nee, ich habe da unterschiedliche Quellen. Also ich habe mich wirklich jetzt in dem Jahr, ich war sehr, sehr umtriebig, ich habe echt wahnsinnig viele Leute kennengelernt und wenn du jemanden kennenlernst, dieses Netzwerk, also ich habe so ein wirklich echt mir Netzwerk aufgebaut in dem Jahr, weil, und dann muss man jetzt auch mal positiv sagen, da kam mir so ein bisschen Corona tatsächlich positiv zugute, weil ich Zeit hatte. Die Märkte wollten uns nicht haben, uns aus dem Dienstler. Da hat man dann gesagt, ja, dann müssen wir halt in Kurzarbeit ein bisschen von zu Hause arbeiten und so. Und dann hatte ich auf einmal unglaublich viel Zeit, 3 Monate Zeit, und habe wahnsinnig viele E-Mails geschrieben, habe irgendwie jeden, der irgendwas mit Whisky in Schottland zu tun haben könnte, angeschrieben, der mit Fässern was zu tun haben könnte. Und habe dann Tröpfchen vor Tröpfchen sozusagen, habe ich Rückmeldung gekriegt aus Schottland. Und aber auch von woanders, ne? Und dann habe ich über deutsche Kontakte zu spanischen Bodegas Kontakte aufgebaut, zu einem Weingut und also Geschichten. Also wirklich echt spannend, was ich da jetzt in dem Jahr tatsächlich auch getan hat. Und aber ich kaufe natürlich auch, also so Bourbon Barrels zum Beispiel, die kriegst du relativ günstig in Schottland. Die importieren die ja zu Millionen pro Jahr von Jim Beam, von Woodford Reserve, von ach Gott, was haben die alles da? Wahnsinn. Also Fürstel Bourbon Cask gibt's wie Sand am Meer, leere, und die kriegst du da in Schottland hinterhergeworfen, sagen wir übertrieben gesagt. Mhm. Die kostet auch ein paar Euro, aber ist relativ günstig und die kaufe ich natürlich dann in Schottland selber. Ne? Dann habe ich Spacehead Cooperage zum Beispiel. Der eine oder andere, der schon mal in Schottland war, der wird vielleicht die Spacehead Cooperage kennen.
Die Pyramide der Spacehead.
Das ist so schön. Ich habe dort noch nie eine Führung gemacht. Ich will dort unbedingt mal eine Führung machen.
Ich war dort und habe, du bist ja quasi genau gegenüber von Kregellerie, der Brennerei Kregellerie. Ich war dort, bin rüber ans Tor gelaufen. Es war leider irgendwie Samstag oder so und es war halt zu. Und ich bin dann auch direkt weitergefahren zu Erbelauer. Ich hätte mir das auch gerne angeguckt. Ich weiß nicht, ob man da einfach so rein kann.
Ja, man, die machen Führungen. Also du kannst da gibt es einen Shop. Mhm. Und dann kannst du dich anmelden für eine Führung. Ich glaube, jetzt momentan muss man sich im Vorfeld deutlich mehr anmelden wegen Corona. Aber grundsätzlich zeigen die dir wohl auch, wie die dann die Fässer ausbrennen und so.
Ja, cool. Das
muss ziemlich spannend sein. Und da ich ja Großkunde bin, muss es ja eine Möglichkeit geben. Nee, wäre für mich super interessant. Also so vieles, was man da so sehen kann in Schottland. Aber Spacehead Cooperage lohnt sich. Und von da beziehe ich zum Beispiel meine Bourbon Barrels, aber alles andere, Sherry-Fässer, habe ich jetzt verschiedene Bodegas, wo ich beziehe.
Ja.
Da helfen mir, wie gesagt, auch deutsche Zwischenhändler. Das ist eigentlich super. Die Spanier sind auch relativ kooperativ. Also das funktioniert alles super. Also wirklich, wenn man sich ein Netzwerk aufbaut, dann funktioniert das. Aber, und das ist halt das, weswegen ich sage mal, viele unabhängige Abfüller anfangen und dann doch auch relativ schnell wieder aufhören. Du musst halt wirklich Zeit und du musst Kontakte aufbauen. Und die Kontakte aufbauen, das ist nicht jedermanns Sache. Das ist halt mein Vorteil, dass ich im Außendienst bin. Ich bin halt kontaktfreudig. Ich spreche jeden an und sage, hey, kannst du mir helfen? Und dann helfen die.
Ja. Das ist cool, ne? Also dieses Netzwerk, ich meine, wollte ich vorhin schon sagen, dass wir dieses Netzwerk natürlich auch allein schon beim Starten von diesem ganzen unabhängigen Abfüllers geholfen hat, dieses Facebook-Netzwerk von den ganzen Bekloppten wie mir und Olli, die halt auf geilen Whisky stehen, die Single Cask lieben, und du hast das quasi ungewollt angeleiert mit deinen Flaschenteilungen. Die Leute wussten, ey, der teilt so geilen Scheiß, der weiß, wie guter und auch Oldschool Whisky schmeckt. Dann wird er definitiv auch als unabhängiger Abfüller guten Whisky rausbringen. Und das war ja schon so der erste Schritt des Netzwerkens. Und wenn du das dann genauso und ähnlich weitertreibst, dann ist das ja eine super Sache für dich und auch für natürlich deine Kunden. Und es zeigt ja auch, wenn du sagst, so 95% deiner Abfüllungen sind halt schon durch. Und ich sehe ja auch, wenn du deine Sachen online stellst irgendwie, so das geht Schlag auf Schlag, zack, 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 stopp, halt, ausverkauft. Ja.
Ja.
Es spricht ja für sich. Ne? Das ist ja wirklich, wirklich eine Sache, die einfach eine kleine Erfolgsgeschichte zumindest im kleinen Rahmen ist.
Der Tormor war verrückt. Der Tormor war verrückt, Leute. Da sind 185 Flaschen gewesen. Ich habe natürlich Händler, die ich mittlerweile auch beliefere. Auch das, die haben mir natürlich unglaublich geholfen dieses Jahr. Für mich übrigens auch eine Herzenssache. Die kleinen Händler, die kleinen Whisky-Händler zu unterstützen. Und ich zum Beispiel, ich war schon immer so, ich habe zu 99% lokal gekauft. Also gut, dadurch, dass ich natürlich viel rumkomme, ist für mich überall lokal, gell? Also ich kaufe ja nicht im Internet. Also ich kaufe gar nicht im Internet eigentlich. Also wie gesagt, minimal ist vielleicht mal irgendwie, wenn es was ganz, ganz, ganz Besonderes ist, dann auch mal im Internet. Wie ich habe jetzt mal einen Glenfarclas von irgendeiner Whisky-Freunde-Gruppe aus England gekauft, die haben da irgendwie einen eigenen Glenfarclas abgefüllt, einen 16-Jährigen, der hat mich so gereizt, den musste ich dann jetzt irgendwie bestellen, im Internet hilft ja nichts. Aber ich liebe diese kleinen Händler, wo du rumstöbern kannst, ja, wo du probieren kannst, mit denen du quatschen kannst und das ist halt geil. Und deswegen unterstütze ich die ganz gern und da muss ich mich echt bedanken, weil die haben mir auch wahnsinnig geholfen. Ich habe jetzt mittlerweile so ein kleines Händlernetzwerk von 20 Händlern. Und die nehmen ja natürlich unglaublich viel ab. Und ja, diesen Tormor habe ich rausgebracht im Prinzip. Der war schon eigentlich vor Veröffentlichung ausverkauft. Ja, war ja nur 185 Flaschen. Mhm. Und die Händler, die haben gesagt, also weil es ist ja sickert ja, diese Whisky-Szene ist ja eine Szene, da sickert ja alles irgendwie durch, ganz schnell. Und dann hat man mal ein Foto reingestellt. Ach, guck mal hier, da, oh, schwarzes Ding, scheiße, was muss ich haben. Dann steht natürlich eine Händlerliste auf meiner Homepage, ja, und dann sind die Händler alle im Vorfeld schon bestürmt worden und alle Händler so, ja, ich brauche irgendwie 40 Flaschen und ich so, ja, ich habe aber nur 185 und ich will selber vielleicht auch noch ein paar meinen Kunden anbieten und es gibt ja noch ein paar Leute, die haben Vorkaufsrecht, weil die ja den Bourbon damals gekauft hatten und lange Rede, kurzer Sinn, das Ding ist quasi am 4.12. um 13.45 Uhr offiziell in den Verkauf gegangen und war um 13.52 Uhr offiziell überall ausverkauft.
Ja, das, solche Flaschen gibt's, ne? Das geht dann ruckzuck. Vor allen Dingen, ja, ich weiß schon, also wie läuft denn die Whisky-Szene ab? Ich meine, dann schreibst du dich mit so ein paar Leuten und dann geht's so, hier, bald kommt das und das, aber sag's nicht weiter.
Ja.
Am Arsch.
Ich habe ein Geheimnis.
Genau. Das offene Geheimnis. Nee, ist ja aber auch schön. Ist ja auch cool, dass das so funktioniert. Und was mich aber interessieren würde, ist einfach, jetzt hast du gemerkt, okay, Turmo, dunkles Ding, geht natürlich wie Hanne, auch wenn es nur wenige Flaschen waren. Wirst du jetzt vermehrt wirklich sagen, okay, dann bringe ich jetzt halt dunkle Sachen raus. Ich erinnere mich zum Beispiel gerade, kam zuletzt von Kirschwhisky, die haben jetzt diese Samurai-Serie rausgebracht mit Signatory. Da sind halt alles dunkle Sachen. Da ist ein Ben, war das ein Ben Nevis? Ich glaube, es war ein Ben Nevis, 8 Jahre alt, schwarz wie die Nacht. So, das Ding, es ist ja sofort weg gewesen und die Leute bezahlen für den 8-Jährigen gerade 180 Euro.
Ja.
Nur weil er schwarz ist. Wird das deine Praxis im Endeffekt verändern? Also sagst du, dass du, naja, geil, ich brauche jetzt Cashflow, dunkel läuft, geil, mache ich?
Nein, niemals. Also um Gottes Willen. Also wie gesagt, das war ja bei dem Turm, war ja tatsächlich ein Unfall. Ich habe ja nicht gewusst, dass das so krass ist.
Guter Unfall.
Ein cooler Unfall. Und jetzt witzigerweise, ich bringe im Mai nächsten Jahr, so Spoiler-Alarm, noch mal weniger Flaschen, weil ich habe so ein Macduff fast gekauft von 2008. Und da waren irgendwie nur noch 70 Liter drin oder 80 Liter. Das hat wohl geleckt offensichtlich. Und das hatte ich gekauft. Und dann habe ich gesagt, ja, komm, packe ich auch in First Fill PX. Das war aber noch, bevor übrigens ich wusste, dass der Turm so dunkel wird.
Ja.
Und dann habe ich noch ein zweites PX Quartercast gehabt. Und jetzt habe ich mir ein Sample von diesem Macduff kommen lassen. Der ist auch so dunkel.
Okay, bitte 2 Flaschen für dramgood.de schon mal Vorkaufsrecht bitte einräumen.
Und der Thilo spoilert hier auf dramgood.de übrigens. Ne, nochmal hier an alle unsere Hörer. Ne? Exklusiv bei dramgood.de hier gespoilert.
Macduff ist ja interessant sowieso. Also ich finde irgendwie, ich habe das überhaupt nicht auf dem Zeiger, Macduff, die Brennerei. Habe aber schon ab und zu, zum Beispiel bei mir in Zwar, in Delitzsch, mal so ein Macduff probiert. Altes Zeug, neues Zeug. Teilweise auf einmal rauchig, wo ich mir so dachte, hä, was ist denn hier los? Total interessante Brennerei definitiv, die man sich so ein bisschen hinter die Ohren schreiben sollte.
Finde ich auch. Also gibt es relativ wenig von denen, aber und das wird tatsächlich jetzt der einzigste nächste sozusagen dunkle werden. Okay. Danach habe ich irgendwie so, wahrscheinlich kommt schon mal wieder was, aber das ist gar nicht mein Ziel. Für mich ist ja eigentlich wichtig, dass ich das Grunddestillat, was da ist, was vielleicht schon, also im Optimalfall schon sehr, sehr gut ist, dem Ganzen noch so ein bisschen die Krone aufsetze. Ne? Also wenn man so schaut, du kannst ja auch mal so schauen, wenn du meine Flaschen nimmst, da steht da irgendwie so drauf, ich tue es ja auf den Tag genau, ja, gefinished für 79. Na gut, bei dem jetzt, in dem Fall ist ja kein Finish dabei gewesen, von daher steht da Fully Matured in Recharge Bourbon-Oxid. Aber zum Beispiel jetzt der Turmer war 79 Tage in dem First Fill PX. Und das ist für mich auch so. Das ist so das stimmt nicht. Der hat 179 Tage, der war ein bisschen länger. Aber davor die. Ich versuche halt einfach wirklich einen guten Stoff zu nehmen und den quasi noch ein bisschen zu pimpen. Mhm. Ja, ich dem einfach noch so 2-3 Monate nur gönne in einem kleinen Fass oder wie auch immer. Und wenn er dabei dunkel wird, das ist halt so. Aber eigentlich ist das nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es ist tatsächlich echt nur, gib dem Ganzen einfach nochmal eine schöne Note dazu, die er vielleicht vertragen kann. Aber so, dass du nicht diesen Grundcharakter zerstörst, also dass du die Brennerei noch rausschmeckst, ja. Weil viele Dinger sind doch echt mittlerweile einfach nur noch drüber, ja. Die liegen dann einfach zu lange drin und dann schmeckst du nur noch, Brühe, keine Ahnung.
Vor allem die kleinen Fässer dann natürlich, ne? Das geht dann relativ fix, dass sie drüber sind. Für Olli und mich ist es wahrscheinlich entspannt, weil wir sind Eichenmänner, wie wir so gerne sagen. da geht das schon mal ganz klar, ne? Aber wir sind auch, wir haben ja, also das Ganze im kleinen Maßstab hier mit unserem kleinen Fassprojekt, müssen wir halt auch aufpassen. Wir sind eine Gruppe von irgendwie 5-6 Leuten, die das quasi machen. Wir haben 30 Liter Fass. Und das ist jetzt die Frage, ne? Wir sagen irgendwie gerade so beide, das ist super, jetzt fängt das Fass an zu arbeiten, der Spirit arbeitet sich gerade so ein bisschen rein. Und dann hast du aber gleichzeitig andere Leute, die bei uns so mitmachen, die sagen so, ey, Leute, wirklich, es wird gerade wirklich schon ein bisschen viel, wollen wir das nicht lieber rausholen? Aber wir sind, also ich persönlich bin da irgendwie gerade noch entspannt. muss man natürlich gucken. Und willst natürlich auch keine Oma-Holzschrankwand, Eiche rustikal im Glas haben, ne?
Ja, aber wird ja entspannter bei der zweiten Befüllung. Ja, wenn die erste Befüllung zieht ja jetzt die Tannine raus. Also das Holz wird bei der zweiten Befüllung normalerweise nicht mehr so aktiv sein.
Naja, kommt drauf an.
Gehört, ihr macht da irgendwie demnächst irgendwas anderes rein, oder?
Ja, wenn es soweit ist, das stimmt. aber wir hatten ja, also kurz zur Historie des Fasses nochmal, die Hörer kennen das ja inzwischen. Das ist ein Ex-Bourbon-Fass von Jim Beam. Dann haben wir das Ganze ausgelaugt mit 30 Litern Portwein, dass wir da quasi nochmal wie ein eigenes Seasoning reinpacken, was gleichzeitig natürlich noch ein bisschen Tannine und Fasscharakter rausholt. Und dann haben wir ja den Inselmalt, der Insel, wo du nicht drauf kamst, reingepackt.
New Make.
Als New Make mit 63,5 Volumen pro
Prozent. Secret Island sozusagen.
Genau. Den haben wir von einem guten Kollegen von dir damals noch bekommen. Da war das nämlich noch einfach. Olli, du hast nämlich vorhin gefragt, ja, dass das gar nicht so einfach ist, ne, mit dem ganzen Import und sowas. Das ist nur nicht einfach, wenn du eine Privatperson bist, denn New Make und sowas darf nämlich gar nicht mehr in die EU abgegeben werden, solange du kein Unternehmen bist. Wenn du ein Unternehmen hast, dann ist das Ganze voll entspannt. Dann ist es wirklich easy. Aber wenn du eine Privatperson bist, du müsstest so viele Sachen angeben und auch, ich glaube, Thilo, das ist bei dir dann sicher auch so, du musst ja angeben, unter welchem Label wird das abgefüllt, mit welchem Namen im Endeffekt und so weiter und so fort. Du musst ja vorher schon wahrscheinlich angeben, was damit dann später passiert. Und das können wir als kleine Privatleute, die sich hier irgendwie in 30-Liter-Fass teilen, das ist ja völlig absurd, dass wir jetzt angeben, wir bringen das ja nicht raus, wir machen das ja für uns.
Ja, also ich sag mal so, solange es noch kein Whisky ist, ist es noch relativ entspannt. Also New Make geht. Auch da musste ich mich alles besser mit lernen lassen. Du kannst das tatsächlich Spirit, also wenn noch keine 3 Jahre ist, sogar im Kanister holen. Ja, das habe ich auch nicht gewusst. Das habe ich auch
erst mal gesagt.
Erfahren. Genau, habe ich dann auch erst erfahren. Fakt ist, dass du alles, was über 3 Jahre ist, normalerweise nicht mehr, also im Fass sowieso nicht. Das geht nicht. Also Schottland darf Whisky nicht mehr im Fass verlassen. Das vielen Jahren ist das mal so, gibt es ein Gesetz für, glaube ich.
Ja.
Da werden die Schotten sich das bei gedacht haben. Aber es ist wirklich nicht so einfach und vor allem ist es unglaublich teuer als Privatperson. Mhm. Weil wenn du kein Zollfreilager zum Beispiel in Deutschland hast, dann zahlst du in Schottland Steuern, also momentan noch, nächstes Jahr wird es noch schlimmer, du zahlst quasi die Alkoholsteuer in Schottland und du zahlst nochmal Einfuhrumsatzsteuer, beziehungsweise die Alkoholsteuer in Deutschland.
Ja.
Also du zahlst im Prinzip für einen, wie soll ich sagen, das heißt fast das Doppelte, wie wenn ich das importiere. Also vielleicht nicht ganz das Doppelte, aber zumindest eine deutliche Hausnummer mehr. Und wie du schon sagst, du musst Angaben machen. Wenn es ein Whisky ist, dann wollen meistens die Besitzer der Fässer sozusagen, die Brennereien, wie auch immer, die wollen dann genauestens wissen, was machst du damit und unter welchen Namen. Und ja, ist alles nicht so easy.
Käme es für dich in Frage, Whisky in Deutschland zu reifen oder sagst du, naja, es wäre ja ziemlich dumm, der Angel's Share, den spare ich mir und lasse es in Schottland liegen?
Also ich selber habe tatsächlich auch so ein kleines Fass hier rumliegen in der Garage, weil ich auch immer mal so ein Fassprojekt machen wollte.
Ja.
Aber grundsätzlich, nee, ich habe da irgendwie gar keine Lust drauf. Also ich hatte es irgendwie mal versucht, hier einen Lagerraum zu finden, wo ich das machen kann.
Ja.
Und dann habe ich aber überlegt, so ja, zahle ich ja jetzt schon die Alkoholsteuer und ach Mensch, weißt, wenn ich das 10 Jahre in Schottland liegen lasse, dann zahle ich dann irgendwie 500 Euro weniger Alkoholsteuer. Ja, weil durch den Angel-Share und so, den ich jetzt im Prinzip schon vorwegnehme.
Ich weiß natürlich nicht, wie die Regelung da ist. Ist es so, ich könnte mir irgendwie 2 Szenarien vorstellen. Ich weiß nicht, wie das steuerlich ist. Natürlich mit der Alkoholsteuer, dass die erst greift, wenn ich es verkaufe im puren Alkohol. Weil solange ich das quasi im Zolllager liegen habe, dann ist ja egal. Zolllager.
Ja, da hast du recht, ja. Also tatsächlich im Zolllager ist es tatsächlich wirklich egal. Aber ich weiß nicht, ich bin da tatsächlich noch Purist. Ne? Also ich, wenn ich einen Scotch Whisky habe, also dann will ich auch einen Scotch Whisky. Ja. Also wenn ich es in Deutschland lager, ist es halt kein Scotch mehr. Ne? Also und das will ich irgendwie nicht so. Ich mag auch nicht. Weißt du, ich versuche das wirklich so, das weiß ich. Mein Vogel. Oh nein, jetzt fängt er an zu schreien. Frau, nimm den Vogel direkt. für mich wäre das nichts. Einfach, weil ich will einfachen Whisky, also einfachen und guten Whisky, ich muss den Vogel rausbringen.
Thilo, du hast einen Vogel.
Ja, der Tino hat eine Vogel. Der kommt jetzt erstmal raus. Nee, ich verstehe das natürlich. Mein Gedanke dahinter war jetzt natürlich auch so ein bisschen das Ganze, wie es das Brühler Whiskyhaus macht. Da steht ja auch immer nur Single Malt Whisky drauf und nicht Scotch Whisky. Und das wird den Leuten ja auch aus der Hand gerissen, oder Olli?
Ja, und der sagt ja irgendwie, der hat ein Lager in der Eifel. Das hat er zumindest in ein, zwei Videos mal irgendwie erzählt, wo er nachreift mit irgendeinem Partner, der da irgendwas macht. Ja. Das heißt, der wird sich ja auch irgendwie hier Fässer kaufen und dann das umfüllen.
Ja, aber ja, es gibt wohl so ein...
Es muss sich rechnen, sonst wird er es nicht tun, aber ich glaube, der finisht da ja auch nur. Der reift da, glaube ich, nicht über viele Jahre. Ne?
Aber der darf ja auch nicht... Schon.
Also, ja. Also ist ja jetzt nicht so, also anders. Das ist natürlich auch so eine Herangehensweise. Ich meine, schau mal, wenn du, nimm mal Riga in Süddeutschland oder nimm mal, wie heißt er noch, in Paderborn, nicht in Paderborn.
Moss.
Malt of Scotland.
Ja, genau. Malt of Scotland. Ja. Die lagern ja alles bei sich. Ja?
Ja.
Und das ist natürlich eine Philosophie. Ne? Du hast natürlich einen Vorteil, wenn du es bei dir hast, hast du jederzeit drauf Zugriff. Du kannst mal schauen, was machen die Fässer. Das ist natürlich schon auch cool. Ne? Aber wie gesagt, das ist eine Philosophie. Ich möchte das irgendwie nicht. Also ich für mich selber entscheide, dass ich die Sachen, wenn, dann in Schottland lasse. Und in Schottland vor, mit jedem Risiko, gell? Also ich habe da natürlich auch Risiken dabei. Ich habe die Fässer nicht vor Ort, ich kann darauf nicht zugreifen, so einfach wie ich möchte. Ja, wenn ich ein Sample haben will, dann muss ich den schreiben, so von wegen, hey, schick mal ein Sample. Dann dauert das manchmal 3 bis 4 Wochen, bis ich dann ein Sample habe. Ich sage, jetzt füllt ab, dann dauert das noch 2 Monate, bis die abfüllen. Gerade bei kleinen Fässern kann das echt fies werden. deswegen tendiere ich tatsächlich echt zu großen Fässern. Also ich nutze es schon mal ein Octave, aber eigentlich möchte ich tatsächlich auch von diesen Octaves nicht so viel machen. Mhm. Eigentlich möchte ich tatsächlich, dass das kleinste Fass irgendwie so wenigstens ein Quarter Cask ist. Ja. Ab und an lässt sich nicht umgehen, weil man dann doch mal irgendwie nochmal, klingt es doof, nochmal 60 Liter irgendwie übrig hat, weil man ein zu großes Fass gekauft hat und dann eben das in so ein Quarter Cask packt und dann nochmal 60 Liter übrig. Dann nimmst du halt ein kleines Fass noch, aber dadurch, dass ich große Fässer nehme, ist das Risiko nicht so groß, dass du sofort entscheiden musst, so, ich muss es jetzt abfüllen, bitte mach das. Und deswegen möchte ich eben die Sachen in Schottland. Aber ich kann jeden verstehen, der es in Deutschland reifen lässt.
Wo wir gerade bei kleinen und großen Fässern sind, wir haben noch einen Whisky hier, und zwar aus einem großen Fass, und zwar ist es ein Sherry Butt. Wir haben dir natürlich auch ein paar Sachen zugeschickt, gerade den Ben Rinnes. Und wir machen weiter mit den Bens. Und ich würde sagen, wir schenken uns, also ich habe das schon getan, mal einen Ben Nevis ein. Ich habe für mich in letzter Zeit einen unabhängigen Abfüller entdeckt, der wahnsinnig viel geiles Zeug rausbringt. Teilweise fast stark, teilweise nicht fast stark. Und aus der fast starken Serie im Endeffekt von The Single Malts of Scotland. Das ist Elixier Distillers. Die sind, glaube ich, verbandelt mit The Whiskey Exchange irgendwie. Und die haben den Ben Nevis rausgebracht. Gar nicht so alt, 20 Jahre. 1996, 2017 abgefüllt. Das Sherry Butt 1650 mit 54,6 Volumenprozenten. Und den habe ich mir irgendwann mal geholt und letztens irgendwann hat es mich gepackt, da habe ich mit Olli nach dem Podcast hier gesessen und gesagt so, ich muss jetzt irgendeine geile Flasche für die Weihnachtszeit aufmachen und da fiel mir dieser Ben Nevis in die Hände. Ben Nevis, eine unfassbar hässliche Brennerei, die unfassbar guten Whisky macht. Leider sehr, sehr wenig, dass sie selber rausbringen können, sehr, sehr wenig, was zu unabhängigen Abfüllern kommt, weil sehr, sehr viel natürlich zum eigentlichen Besitzer der Brennerei nach Japan geht. Man sagt ja immer so ein bisschen, dass Nika da ein bisschen was abzwackt und das als Nika verkauft.
Ja, das Schlimme ist dann einfach auch noch teuer, ne? Also Ben Nevis ist mittlerweile echt so eine Distillerie, die einfach nur noch teuer wird. Und wenn du ein Fass von denen kaufen willst, dann zahlst du eben mal 3,50 Euro mehr als für...
Das glaube ich.
Die nicht, oder die auch immer gehen.
Das glaube ich. Also an sich, wie gesagt, ich habe schon ganz, ganz viele tolle Ben Nevisse. Wie ist die Mehrzahl von Ben Nevis?
Ben
Nevisse.
Tu mir doch einen Gefallen, Tim, wenn du das nächste Mal nach Schottland kommst und bei Ben Nevis bist, dann fragst du mal einen dieser freundlichen Tourguides.
Ja, was die Mehrzahl ist. Sorry, what's the plural of Ben Nevis?
Ja, das Problem ist, du wirst keine Antwort kriegen, weil die es selber nicht wissen. Weil, ja. Also tatsächlich, ich muss sagen, und da bin ich nicht der Einzige, bei Ben Nevis, ich war viermal da, ich habe viermal versucht, dort irgendwie was zu machen. Ich bin jedes Mal ignoriert worden. Also okay. Ich wollte eine Tour machen. Also die unfreundlichste Distillerie der Welt, finde ich.
Okay.
Und ich kenne viele, die das, denen das genauso gegangen ist. Ja, du bist dann noch irgendwie so in dem Verkaufsraum und dann wirst du total ignoriert. Da stehen da fünf Tourguides, und aber irgendwie keiner interessiert sich für dich. Und wenn du dann doch mal eine Frage hast, dann wirst du nur blöd angeschaut. Und ja, wie gesagt.
Das ist schade.
Vielleicht liegt es auch an mir. Vielleicht richtig streng.
Nein, das glaube ich nicht. Ich bin nur mal vorbeigefahren. Also wir hatten damals, als wir das Schottland, ich war das letzte Mal 2016 in Schottland, wir sind vorbeigefahren an der Brennerei, sind im Endeffekt hatten wir irgendwie keine Zeit, weil wir gerade auf dem Weg waren von der Isle of Skye runter nach Oban und sind da einfach nur durchgeschossen. Und ich war gar nicht in der Brennerei. Ich bin, wie gesagt, vorbeigeschlendert und ja, muss man jetzt vielleicht nicht gesehen haben, aber Fakt ist ja, dass die wirklich tolles Zeug machen. Ja. Und vor allen Dingen mit dem Alter gewinnen die Whiskys von Ben Nevis extrem an irgendwie Qualität, finde ich. Also macht wahnsinnig viel Spaß, wenn da noch ein Sherry-Butt oder ein Sherry-Fass hinzukommt, das vielleicht nicht ganz so aktiv ist, dass er so mit Finesse reinhaut, dann ist das eine wunderbare Sache.
Der Grundcharakter von Ben Nevis ist schon echt toll, finde ich. Also die haben halt wirklich guten Stoff und die wissen, was sie tun. Deswegen umso schade, dass die eigentlich so in der Außenwirkung, nicht Außendarstellung nicht so optimal sind, finde ich. Aber ja, passt schon. Das Zeug muss ja schmecken. Darum geht's doch.
Darum geht's wirklich. Ich bereue es gerade, dass ich jetzt hier an meinem kleinen Küchentisch sitze und ich habe eine Flasche Nicker from the Barrel offen. Den hätte ich jetzt natürlich mal daneben stellen können, um mal zu vergleichen. Nee, aber insgesamt, ich bin ganz froh, dass ich den mal aufgerissen habe. Mit 20 Jahren ist ein schönes Alter, nicht zu jung, nicht zu alt. Kann man eigentlich machen.
Aber schön übrigens, jetzt steht er nur schon eine Weile im Glas. Am Anfang habe ich mal kurz dran gerochen, da habe ich tatsächlich so eine Klebernote gehabt, die mag ich gar nicht. Es war so wirklich so Spiritus, Kleber, irgendwie so. Aber jetzt kommt da irgendwie so. Ja, das ist jetzt schön. Das ist so ein dunkles Fruchtkompott. Habe ich.
Schokolade.
Ja. Nicht sonderlich dunkel, die Schokolade. Eher, also schon dunkel, aber so, ich hätte jetzt so Vollmilchnuss mit 50%
getippt. Ich würde eher so auch in Richtung Kakao gehen, so. Also nicht dieses typische Schokoladige, sondern eher in Richtung so ein Kakao.
Ja. Olli, was meinst du? Oliver sagt so wenig heute, redet doch so.
Hallo, ich versuche hier immer reinzukommen, aber ich möchte auch nicht immer über den Mund fahren. Nein, alles gut.
Ach doch.
Alles gut. Nein, ich hab den ein bisschen später eingegossen, also der ist relativ frisch drin bei mir im Glas. Und ich habe jetzt keine Klebernote oder sowas, aber er ist noch relativ verschlossen und ich bin noch bei Frucht. Schokoladige Töne habe ich noch gar nicht so richtig drin, aber die Frucht gehe ich mit. Und
so Rosinen, ich habe tatsächlich diese, jetzt kommt es mir auch so ein bisschen, das sind so ein bisschen, ich weiß nicht, so diese, kennt ihr dieses klar, natürlich kennt ihr diese Rumkugeln. Weißt du, diese
Also Punschkugeln oder Rumkugeln heißen die. Meinst du die schwarzen?
Ja, genau sowas.
Am Bäcker?
Ja, so ein bisschen richtet, finde ich. Vielleicht. Und Rosinen, weißt du, so, also diese, genau, diese Rosinen eingelegt in Rum. Mit Schokolade. Ja.
Ja.
Jetzt habe ich euch eine Aufgabe gestellt, oder? Oh. Ich dachte einfach mal ein paar Notes hier von irgendeinem anderen Whisky einfach mal hier reinwerfen.
Ja, gut. Alles gut. Ich glaube, dass, was ihr vorhin gesagt habt, dass das Ben Nevis mit dem Alter, dass da auch viel passiert. Es gibt ja auch Junge, die cool sind. Der klassische Zehner, also die Originalabfüllung ist total schön auch.
Ja.
Aber das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, wenn du halt da 20 Jahre plus im Glas hast bei Ben Nevis. Das muss man schon sagen. Ja. Und ein gutes Fass. Und da finde ich, da stehen auch die Bourbonfässer, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen bei Ben Nevis, die stehen in nichts nach, finde ich. Also gerade die alten Bourbonfassabfüllungen, die sind sehr schön.
Ja.
Sehr oft. Also es gab tatsächlich sehr, sehr gute Bourbonabfüllungen. Sind dieses Jahr auch einige rausgekommen? Nee, dieses Jahr waren es gar nicht so viele. Da waren irgendwie nur drei oder vier, die älter waren. Also die mir jetzt so aufgefallen sind.
Ja, mir sind die ehrlicherweise immer ein bisschen zu teuer gerade alle. Also so irgendwie die 150, 160 plus für 18 Jahre plus.
Ja.
Tut immer schon weh.
Ja, verständlich. Und ich, das ist zum Beispiel ein Trend, der mir persönlich auch überhaupt nicht zusagt, weil ich ja auch immer noch Whisky-Genießer bin und Trinker. Und ich möchte eigentlich ganz gern bezahlbaren Trinkstoff haben, ja. Und so ein, ich frage mich immer, was das rechtfertigt, dass ein Whisky auf einmal, den man noch vor, keine Ahnung, von 2-3 Jahren im gleichen Alter für, keine Ahnung, 100 Euro gekriegt hat. Und jetzt, dann muss man jetzt irgendwie 150, 180, 200 Euro hinlegen. Gleiche Qualität oder ähnliche Qualität. Ich dann sage, womit rechtfertigt sich das? Natürlich rechtfertigt sich das mit dem Boom, den die Whisky-Industrie hat. Aber das fand ich übrigens sehr schön. Martin Armstrong hat einen Blog bei Whisky Broker. Und da ging es so ein bisschen um Whisky-Investment und so. Und er hat dann so geschrieben, dass er also dies gar nicht gut findet, dass dann zum Beispiel Leute Fässer flippen. Ne? Also jetzt kriegt er nicht nur die Whisky-Flipper, die heute quasi den Artback-Komitee Release für 180 Euro kaufen, am nächsten Tag für 360 verkaufen und nicht gar nicht da haben. Ja, die gibt's ja. Und die gibt's bei den Fässern offensichtlich auch. Ja, so Investmentfirmen, die dann irgendwie so ein Fass für 3000 Euro kaufen und dann für 6000 am nächsten Tag weiterverkaufen. Mhm. Und dann hat Martin Armstrong zum Beispiel das Problem, ich weiß, jetzt kommen wir von Ben Nevis, aber sind wir wieder bei der Preisdiskussion. Mhm. Martin Armstrong hat geschrieben, er hat das Problem, dass er Kunden hat, die ihn dann fragen, Martin, wie soll ich denn das Fass versichern? Und dann sagt er, ja, zu dem Preis, was es wert ist. Und dann sagen die Kunden, ja, okay, dann 6.000. Und dann sagt Martin, nee, ist ja Quatsch. Das Fass ist ja überall jetzt für 3.000 Pfund mehr oder weniger so angeboten worden. Ne? Also versichern wir es für 3.000. Und dann sagt der investierende Kunde so, ja, aber ich habe doch 6.000 bezahlt. Und also es steht in keinem Verhältnis, was da gerade passiert. Und er hat dann jetzt halt einfach klipp und klar gesagt, Leute, ich mache das nicht mehr mit. Ich werde nicht mehr diese ganzen Investmentgeschichten unterstützen, sondern die Preise, die ich hier, die quasi hier Standard sind in Schottland, die werde ich versichern und gut. Und worauf will ich hinaus? Es ist einfach so, es wird auch bei Fässern geflippt und deswegen gehen die Preise immer weiter hoch. Und Martin schrieb dann, nur weil jemand bereit ist, einen Preis zu zahlen, heißt das noch lange nicht, dass ich ihn auch aufrufen muss. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Satz. Ja, natürlich kann ich auch für meinen Tormor, um den mal als Beispiel zu nehmen, den hätte ich wahrscheinlich auch für 90 Euro verkaufen können. Ja, ich habe jetzt 49,90 Euro dafür unterm UVP. Den hätte ich auch für 90 verkauft gekriegt und wahrscheinlich genauso schnell. Aber ganz ehrlich, ist das Sinn und Zweck der Sache? Also, meiner Meinung nach nicht. Mhm.
Das ist meine Ehrenmann.
Meinung. Vielleicht. Vielleicht. Aber klar.
Nein. Du hast, es gibt ja so ein paar Sweet Spots. Das sind einmal klar die dunklen Abfüllungen, dann sind es bestimmte Brennereien, Ben Nevis, Mortlach, Kleinlisch. Da hast du halt dann einen besonderen Griff drauf und
Springbank.
Ja, die sowieso. Das ist jetzt nochmal eine andere Liga, würde ich sagen.
Habt ihr diese Springbank-Abfüllung gerade gesehen?
Welche?
Von Northstar Spirits.
Ja,
nein!
Alter Schwede, da gibt es einen 25-Jährigen aus der Springbank Distillery nach Rezeptur des Long Row. Olli, hilf mir nochmal. Was hat der gekostet?
1,2, glaube ich.
1.200 Euro.
Ach komm, die sind doch bescheuert.
Ja.
Ja, aber die Leute zahlen das und ich sag euch das.
Aber du, der 25-Jährige Hazelburn kostet, glaube ich, nur 600. Der war billig.
Schnapper. Ja, dann kauft
ist aber auch dreifach destilliert.
Ja, kauf den jetzt und dann kannst du den nächstes Jahr für 750 verkaufen oder so. Ja, ist doch Schwachsinn. Leute, ehrlich. Ja. Also 25-jährige Hazelburns, ja gut, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht sagen, aber 25-jährige Springbanks hast du früher für 150 Mark gekriegt. Ja, ja vielleicht 250 Mark. Damals, ja. Also,
heute. Ich hab vor 2 Monaten einen 24-jährigen Springbank für 170 Euro gekauft.
Ach, war der von, ja, ist der oben im Norden.
Genau. Oma. Genau. Skoma. Ja. Eine Skoma-Abfüllung. Ist zwar nur ein halber Liter gewesen, aber auch ein dunkles Sherry-Fass kriegt man immer mal noch.
Es geht. Ja? Weißt du, wir wollen doch ehrlich sein, die meisten haben doch die Fässer gekauft, als die Fässer noch irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro gekostet haben und nicht wie heute 15 oder 20 oder 30, 40.000. Ja? Ja. Warum müssen die denn den Preis aufrufen, der jetzt heute quasi? Also das ist für mich, und ich glaube tatsächlich, und das ist wirklich, sehe ich sehr, sehr kritisch. Auch das hat Martin Armstrong sehr gut geschrieben. Wenn die Karawane der Investoren weitergezogen ist, werden wir auf den Scherben der ganzen Sache hier sitzen bleiben. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Wir hatten nicht umsonst schon mal so eine Blase, die dann geplatzt ist und dann die ganzen Brennereien mussten wir schließen und ist einfach zu viel auf dem Markt gewesen. Und jeder, der diesen Hype mitmacht, der diese Spirale mitdreht, ja, der dreht mit an dem Rädchen, dass die Blase immer schneller sich aufbläht und irgendwann platzen wird. Und jeder, der heute noch sagt, ja geil, ich verdiene heute noch einen Hunderter mehr an der Flasche, ja, der ist sich, glaube ich, nicht bewusst, dass er nächste Woche, wenn die Blase geplatzt ist, noch nicht mal mehr die 100 Euro kriegt, die er damals dafür bezahlt hat. Mhm. Ich sage mal, Leute, ihr macht euch alles selber kaputt. Muss man denn Preise aufrufen wie die Samurai? Also ich bin weit weg davon. Ich sage das jetzt nicht als unabhängiger Abfüller, sondern ich sage das jetzt als Privatkunde. Ich bin weit weg davon, das gut zu heißen, was da am Markt passiert. Ich finde das unglaublich. Ja.
Ja, ist ja auch
Wutrede. Wutrede.
Ja, nee, ein bisschen Rant muss ab und zu sein. Manchmal lassen wir uns auch dahin reißen, mal irgendwie über irgendwas so abzuketzen.
Das ist ja aber auch richtig so.
Ja. Ich bin halt auch Kunde. Ja, ich bin ja nicht nur Abfüller, ich bin
auch Kunde. Es gibt aber auch noch einen zweiten Punkt, der da, glaube ich, ganz wichtig ist. Und der ist, dass die Gemeinschaft oder die Gemeinde der Whisky-Genießer halt massiv wächst. So wie noch nie. Da ist auch Internet nicht unschuldig, da sind YouTube-Videos nicht unschuldig, da ist auch sowas wie ein Podcast nicht unschuldig, selbst wenn wir jetzt nicht die Reichweite haben, da tausende Menschen zum Whisky zu bringen. Aber vom Prinzip her gibt es heute viel mehr Fans. Und was auch noch, glaube ich, im Vergleich zu einer Zeit von vor 10 bis 15 Jahren anders ist, heute stellen sich Leute die Pullen noch irgendwo in den Schrank. Vor 10, 15 Jahren haben die Leute das Zeug gekauft, getrunken, fertig. Und heute haben an die Menschen irgendwie 50, 100, 200, 500 Flaschen zu Hause rumstehen. Ja. Und das wird einfach nicht mehr, also die kaufen viel mehr, als sie trinken können. Das trifft ja auch auf uns zu, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und dementsprechend, da heizen wir natürlich auch ein Stück weit diese Spirale an.
Thilo, als Privatmann, wie viele Flaschen hast du im Schrank?
ich glaube, 70 offene, 580 Samples war so mein letzter Stand. Und geschlossene Flaschen, nicht viel. 100?
Nicht viel? Ja. Okay, aber ja, siehst du, das ist auch sowas, ne? Ich meine, erstmal, wann willst du die Samples trinken? Das ist natürlich auch so ein Ding, ne?
Wenn ich heute aufhören würde mit kaufen, jetzt kommt das Schlimme an der Sache ist, da kommen ja jetzt doch die ganzen Fass-Samples dazu, ja? Meine eigenen Abfüllungen kommen dazu. Also im Prinzip, das hört ja gar nicht mehr auf. Das ist ja so, es wird immer mehr. Und wenn ich heute aufhören würde zu kaufen, und jede Woche nur irgendwie, oder jeden Tag mir irgendwie 4 CL einzuschütten, ich habe mir das ausgerechnet, dann würde ich wahrscheinlich bis zur Rente kommen. Und noch weiter.
Ja.
Aber will ich das?
Also das Whisky ist quasi deine Hydra, ne? Wenn du einen Samplekopf abschlägst, kommen zwei dazu.
Ja. Aber ich habe mir bewusst tatsächlich mich dafür entschieden, nicht jeden Hype mitzugehen. Tatsächlich, ich bin immer noch auf der Jagd nach alten Abfüllungen, die bezahlbar sind. Ja, das ist so. Mhm. Und die gibt es. Und die gibt es immer wieder. Und es gibt ja auch coole, neue, unabhängige Abfüller, die das eben nicht mitmachen. Ja, die so wie ich sind, die dann sagen, ja klar, kann ich für meinen, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Jungs hier von 82 Chapters zu Newcastle.
Ja.
Die sind aus Würzburg. Total nette Leute, das ist, glaube ich, der Hartlian Brommer heißt der, mit seinem Schwiegervater und seinem eigenen Vater, glaube ich, die machen da ganz verrückte Projekte, die nehmen dann Ardmore und packen ihn dann in ein Bergwerk oder...
Die lagern das doch auf der Wasserkuppe, ne, und sowas.
Ja, genau, oder beschallen das die ganze Zeit mit Schalmeien-Musik oder was, keine Ahnung, also die machen voll verrückte Dinger und die könnten natürlich aufgrund dessen, können die sagen, boah, geil, wir haben eine geile Story und da nehmen wir jetzt irgendwie 150 Euro für. Und ich behaupte, die Leute würden das kaufen, weil das ist so verrückt und so crazy. Aber die sagen, hey, nee, wir wollen einfach, das ist so unsere Passion, wir finden das geil und wir machen da trotzdem einen fairen Preis. Und das finde ich super. Mhm. Und da gibt es immer mehr, ja, auch hier, ich nenne da ganz gerne mal ein paar Kollegen, ja, auch der Tom von Anamnalba, ja, total faire Preise. Wirklich, Amen. Wirklich super. Und man darf ja nicht vergessen, der Tom muss davon leben, ja, also super. Wen haben wir noch als Beispiel? Jetzt hier Drumfool, Das sind zwei Jungs, das ist, wie heißt er? Gott, jetzt fallen sie mir nicht ein.
Ha, ach, das sind die Schotten, die ganz viele Bruchladio machen, ne?
Nee, die meine ich jetzt nicht. Es gibt nicht Trump, nee, Trumpful? Nee, ja, das genau. Das ist witzig, da gibt es noch einen deutschen Abfüller.
Mensch, ah, Trumpful 8.
Trumpful 8, ja, hier, Jan Voss und, oh Gott, wie heißt denn der Kollege? Thomas Dieck? Thomas, genau. Thomas Todi heißt der bei Facebook, genau.
Okay.
Die haben ja einen Karl Ila rausgebracht für 89 Euro. Ich glaube, einen 15-jährigen Karl Ila. Super geiler Preis. Brothers in Malls zum Beispiel, Christian Vohl und,
also, das hat mich gerade auch erinnert, diese Brothers in Malt Abfüllung, jetzt am Wochenende gab es die ja, um nochmal so auch den aktuellen Bezug zu schaffen, gab es am Wochenende einen 22-jährigen oder 23-jährigen Aaron, schön aus dem Sherry-Fass, ordentliches Alter, fast stark, dunkle Sache, ich glaube 115 Euro, ne? Da muss man keine 200 Euro für verlangen, das geht auch so.
Genau, das ist das, was ich meine, es gibt einfach so viele coole Abfüller auch, die einfach sagen, ja gut, komm hier, wir haben Bock drauf, wir haben geiles Zeug und das wollen wir, dass es getrunken wird.
Aber weißt du, was mir gerade passiert? Ich komme, was ich insgesamt gemerkt habe, ist, dass die großen unabhängigen Abfüller inzwischen teurer sind als die Originalabfüller.
Ja.
Mhm. Und stell dir mal vor, ich würde einen unabhängig abgefüllten Lagavulin 16 in einem PX-Fass haben wollen. Weißt du, was ich dafür bezahlen würde?
Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, was du dafür bezahlen würdest.
Aber, ja, ich meine nur, wäre ich bereit zu zahlen, sondern ich würde wahrscheinlich dafür 200-300 Euro bezahlen. Unabhängig abgefüllt, so ein Ding. Okay, ja, und dann kann ich mir aber auch die Lagavulin Distillers Edition kaufen. Die ist genauso alt, hat genau das Gleiche. Ist vielleicht nicht fast stark. Und jetzt kommt man irgendwie wieder so zurück zu den Originalabfüllern, weil die gefühlt inzwischen billiger sind. Und eine wirklich hohe, gleichbleibende Qualität machen.
Wobei alles über 20 wird sehr teuer gerade. Guck, Glengoyne, der neue 21er, 150 Euro. Guck, Glendronach, der neue, der 21er kostet jetzt auch 150 Euro.
170 das heißt, sogar, ja.
Oder 170 sogar teilweise. Also das ist, schon...
Mit Tendenz zu 200, Leute.
Ich glaube, alles größer 20 ist auch bei den Originalabfüllungen unter Druck, ne? Hier der Springbank, der rausgekommen ist, der 21er, jetzt 300 Euro. Ne? Also alles Originalabfüllung, die ziehen da auch nach. Aber was man aber fairerweise sagen muss, die jüngeren Sachen, irgendwie zwischen 10 und 15, da sind die Originalabfüller momentan deutlich preislich besser als die unabhängigen Abfüller. Das stimmt schon. Das sehe ich auch da. Okay. Ne? Wenn du sagst, hey, ich kann Diensten 12 Jahre mit, 10-jährig ist der, glaube ich, mit einem Bordeaux-Finish für 45 Euro bekommen. Das geht unabhängig gefüllt nicht. Unabhängig abgefüllt. Nee.
Ne? Keine Chance. Also, ich sage mal so, weil das Problem ist halt einfach daran, dass die Fässer, die angeboten werden, also als unabhängiger Abfüller, dass die einfach schon so hoch gepreist sind, dass du das gar nicht aufrufen kannst. Also, ich kann euch sagen, ich habe jetzt zum Beispiel einen Diensten von 2008, jetzt wo du gerade Diensten sagst, tatsächlich jetzt rausgebracht als Bourbon Cask. Also wirklich kein Finish, nichts, also wo du noch ein Fass kaufen musst und so, sondern wirklich tatsächlich echt nur das Fass genommen und wirklich 0,5 abgefüllt. Und ich habe da schon echt so Bauchschmerzen gehabt, weil ich gedacht habe, so, boah, scheiße, ich muss für die 0,5 muss ich jetzt echt 42,90 Euro nehmen. Ah, gut, das sind 85 Euro auf den Liter oder 86 Euro auf den Liter. Das ist schon gut 12 Jahre Single Cask, Bourbon. Alles absolut in Ordnung, ne?
Ja.
Aber.
Mega fair vom Preis. Gibt's nichts zu meckern.
Aber das ist ja das Schlimme an der Sache, dass man zu diesem Preis sagen muss, der ist fair, weil vor Jahren hätte das keiner bezahlt. Da hätte jeder gesagt, ja klar, 86 Euro für Liter, das ist ja nicht ganz dicht. Für einen 12-jährigen Bourbon-Cask. Und das ist so. Die Fässer sind mittlerweile einfach nur teuer und die werden auch immer teurer und das ist tatsächlich echt schade, weil, wie gesagt, es gibt immer mehr Leute, auch immer mehr unabhängige Abfüller. Bin ja da selber das beste Beispiel dafür. Und natürlich können die Preise aufrufen, weil es immer jemanden gibt, der es kauft und im Zweifelsfall wird es halt nach Japan oder nach Asien überhaupt an sich verkauft. Und da gibt es Investmentfirmen in Asien, die kaufen die Dinger. Da müsste man von Glück reden, dass wir überhaupt noch welche kriegen in Europa.
Wahnsinn. Das ist, also man merkt es ja an jeder Ecke irgendwie als Genießer. Und ich kann immer nur wieder den, ich überlege gerade, Bernhard Schäfer, zitieren. Mhm. Es gibt ein Interview von Bernhard Schäfer aus Nürnberg und der hat gesagt, wenn du eine Flasche Whisky siehst, die dir gefällt, die du haben möchtest, kauf sie lieber heute, denn morgen wird sie definitiv teurer sein.
Ja.
Und es ist halt auch so. Na, wenn ich mir angucke, also ich brauche jetzt nur zu Diageo gehen. Diageo wird jetzt irgendwie im kommenden Jahr die Preise extrem anziehen. Für alle Abfüllungen, die jetzt im Endeffekt so die Standards sind, ne, von, keine Ahnung, Lagavulin, Talisker etc. pp. Und man sieht's ja jetzt schon, die Lagavulin Distillers Edition, die wir gerade hatten als bestes Beispiel, die hat im letzten Jahr irgendwie 79 € gekostet, dieses Jahr kostet sie 89, nächstes Jahr wird sie bei 99 sein. Locker flockig, wahrscheinlich eher über 100.
Ja, aber da geht's hin. Wie gesagt, das ist das, was ich meine, die Spirale dreht sich immer weiter. Irgendwann stehen wir alle da und sagen, das konnten wir doch gar nicht ahnen, dass wir, wenn wir die Preise so hochziehen, dass keiner mehr kauft.
Oh. Das glaub ich nicht. Aber spannend ist ja, das hat man ja gerade, es kam gestern oder vorgestern über einen Ticker, bei Gordon MacPhail wurde ein massiver Umsatzeinbruch bekannt gegeben. Ich glaube, um 30% der Umsatz eingebrochen oder so.
Oha.
Mit dem Moment der Premiumisierung.
Aber auch mit dem Moment des Verkaufs der Biersparte.
Die haben umgestellt auf Premium-Produkte. Ja? Mhm. Also neues Design etc. haben die Preise hochgezogen und auf einmal haben den Umsatz und einen Gewinneinbruch.
Ja? Aber
Olli, also die haben auch prozentual, also die haben nicht nur absolut, auch prozentual einen Gewinneinbruch.
Aber Olli, also ich habe mir diesen Thread im Forum durchgelesen. Es ist ja nun, das waren ja noch dann so ein paar Sachen, die dann irgendwie dazu kamen, dass zum Beispiel die wohl Investitionen getätigt haben. Die haben eine neue Brennerei geplant und angemeldet und so weiter und so fort. Die haben wohl früher eine Biersparte gehabt, also diese verkauft haben. Das heißt, deswegen gibt's ja schon mal einen kompletten Umsatzeinbruch. Muss man sich irgendwie mal durchrechnen. Ich bin jetzt auch kein niemand,
der... Ja, die Daten liegen uns ja gar nicht vor, Tim. Das ist ja Quatsch.
Aber die liegen doch vor, weil ich habe es ja im Forum, hat das ja jemand geschrieben. Dem würde ich jetzt einfach mal kurz Glauben schenken. Offensichtlich hat man irgendwo Zugriff eben auf die Daten. Die wurden ja wohl veröffentlicht.
Sonst, du meinst also die Daten, nicht, dass wie viel Umsatz die Brauerei gemacht hat?
Genau, wie viel weniger Umsatz durch das Abtreten des Brauereigeschäfts generiert wird. Und das ist ja dann schon einiges.
Ja, aber macht das 30%?
Aber stopp. Das haben die ja nicht so begründet. Die haben nicht gesagt, nee, wir haben uns von bestimmten Firmenanteilen getrennt, sondern die Pressemitteilung von GM war, wir sind in einem schwierigen Markt, dann gibt es noch den Brexit und die Steuern in den USA. Und deswegen haben wir einen Umsatzeinbruch von 30%. Steht da so drin in dem Artikel.
Aber es ging doch in dem Artikel auch nicht um Gordon MacPhail, sondern um die Spey Malt, hast du nicht gesehen, Limited.
Nee, es ging um Gordon MacPhail. Vielleicht reden wir gerade von was anderem, Tim.
Okay. Vielleicht bin ich verwirrt.
Nee, es ging um Gordon MacPhail. Ich meine, man wünscht ja niemanden, dass er Umsatzeinbrüche und so hat, aber vielleicht sind das so die ersten, wie soll ich sagen, die ersten Anzeichen, dass es vielleicht doch irgendwann mal endlich ist und dass man vielleicht doch nicht jede Preisschraube drehen kann. Und
ja.
Dann kriege ich halt demnächst wieder günstiger Fässer, ist auch nicht schlecht. Also und die man dann auch günstig an die Leute weitergeben kann. Ja. Also wie gesagt, das ist so.
Also genauso würde ich das auch sehen. Also es kann sein, dass das jetzt ein Zeichen dafür ist, dass nicht mehr alles geht. Ne? Wer finde ich positiv, auch wenn ich denen natürlich absolut auch nicht irgendwie schlechte Geschäfte wünsche. Ne? Aber das wäre natürlich was Positives, wenn die auch mal sehen, okay, wir können hier nicht ohne Ende die Preise hochziehen und die Leute kaufen es trotzdem. Das wäre natürlich für uns was Positives.
Ich glaube, Gordon MacPhail war natürlich immer bekannt dafür, dass sie günstiger waren als die Originalabfüllungen. Ne? Aber was dort, glaube ich, passiert ist, ist auch so ein Ding, die haben dann so Abfüller gesehen wie Hidden Spirits, Abfüller wie Single Malts of Scotland. Die haben natürlich ähnliche Sachen zu Preisen, die waren 20, 30, teilweise 50% höher als für die gleichen Produkte im Endeffekt. Ne? Wenn ich mir so die Hidden Spirits, glaube ich, ein italienischer Abfüller oder so, angeguckt habe, keine Ahnung, die haben ja teilweise Mondpreise verlangt und die Sachen wurden denen aus den Händen gerissen. Ich weiß nicht, ob das so unfassbar geile Sachen waren, teilweise jung, 9, 10, 11 Jahre oder so, und da hast du ja irgendwie für einen Single Cask dann warst du vielleicht auch mal in Ben Nevis, hast da aber irgendwie 180 Euro bezahlt für 12 Jahre oder so. Also das war ja dann so auch wirklich so, und jetzt sagst du, wow, was ist denn das? Und weiß nicht, ob die da so ein gutes Händchen hatten, ob die jedes Fass Hand verkosten durften, was ich eher nicht glaube, aber dann haben wir wahrscheinlich Gordon McPhail gesehen, so, okay, da geht natürlich noch was, haben das neue Design, das will natürlich auch bezahlt werden wahrscheinlich, ne, aufgelegt, und damit kam natürlich diese krasse Preiserhöhung, ne, also wenn du überlegst, du hast so früher, ich erinnere mich noch ganz gut, jetzt zuletzt gab es immer einen Glen Scotia 1992 von Gordon McPhail, damals noch diese braune Dose, 40 Volumenprozente, ne, das Ding, das hast du vor einem Jahr, vor 2 Jahren noch für 90 Euro überall hinterhergeworfen bekommen. Und jetzt haben sie in Glen Scotia zwar einen Fassstärker rausgebracht, aber für 250 Euro. Und jetzt hast du so, Alter, was ist hier los? Gleiches Baujahr, ne? Vielleicht so 2, 3 Jahre älter.
Super. Ja, aber das, ich weiß nicht, wo das hingeht. Ich meine, wie gesagt, die Aussage, die ich jetzt dazu getroffen habe, war jetzt als Privatmann, nicht als unabhängiger Abfüller. Weil natürlich, wollen wir doch ehrlich sein, als Abfüller ist es super, wenn die Preise steigen. Ja, vor allem, wenn du irgendwann mal günstig Fässer eingekauft hast, noch vor vielen Jahren. Mhm. Das ist dann cool. Aber eigentlich, also wirklich, ich sage, ich sehe mich tatsächlich auch immer als Genießer, und dann sage ich einfach, nee, ich finde das nicht gut. Und was die da machen, das ist jetzt ganz, auch das sage ich jetzt wieder als, nicht als Abfüller, sondern als Genießer, packt irgendwelchen durchschnittlichen Stoff in eine Flasche, dann machst du ein schönes Label drauf, schreibst Samurai drauf oder so, und dann verlangst du ganz viel Geld dafür, und ganz ehrlich, das Zeug ist es nicht wert. Ja. Aber warum macht man das? Weil wenn das schön ist, dann stellen sich das die Leute in die Vitrine und öffnen es nicht, dann kommt es nie raus, dass das Zeug scheiße ist.
Das kann sein. Also ich erinnere mich an diese ganz alten Bowmore-Sachen, die jetzt im letzten Jahr rauskamen, ne? So, keine Ahnung, 50 Jahre alte Bowmore-Sachen für 76.000 Euro oder keine Ahnung. Ja, ja. Macht natürlich keiner auf. Auf der anderen Seite finde ich, Whisky ist natürlich, also wenn ich im Whisky-Laden bin, dann gucke ich erst, also das Erste, wonach ich schaue, ist wirklich so die Brennereien, die ich halt mag. Gehe ich halt irgendwie so Mortlach, Kleinlisch, Ben Nevis, und dann so noch vielleicht ein paar, so in Richtung Isla so ein bisschen, und dann gucke ich, wo ist ein geiles Label, was mich irgendwie anspricht, und dann sehe ich, oh, guck mal, was könnte denn das sein? Dann gucke ich schon mal genauer hin. Natürlich gehört das auch dazu, und ich meine, wir sind alle Genussmenschen, und zum Genuss gehört halt auch einfach mal ein geiles Label dazu. Wir haben jetzt hier den Ben Nevis im Glas, ne? Der ist, also ich finde diese The Single Malt of Scotland Apfelserie, finde ich so gelungen, die ist so wunderschön designt, das ist einfach nur ein schöner Schriftzug, du hast die Brennerei als Bild mit abgebildet, unten drunter wahnsinnig viele Informationen, ich meine sogar zu sagen, in ihrer Apfelserie, die mit diesen 48 Volumenprozenten abgefüllt wird, die in diesen verschiedenen Batches kommt, die haben dort sogar angegeben, was dort an Angel's Share rausfliegt. Super transparent, sieht super schön aus. Bin ich halt auch sofort dabei, ne? Also auch einfach, weil mich dieses Design anspricht. Und wenn ich, als ich diese Samurai-Serie gesehen habe, da habe ich schon mal gesagt so, Alter, sieht nice aus.
Ja, aber dann hast du schon mal getrunken?
Nee, habe ich natürlich noch nicht getrunken. Ich habe ich habe ja auch so ein kleines Gewerbe angemeldet, eben weil ich Whisky-Verkostung mache, und dachte mir so, für sowas wäre das natürlich mal perfekt, ne? Geiles Label. Hab 2 Ben Nevis bestellt. Kommt ja nicht mal zur Zuteilung, ne? Das Zeug war sofort weg. Kriegst ja nicht mal vom Importeur die Chance, das zu haben.
Kennst du niemanden, der Flächenteilung macht oder was?
Ja, kenne ich, aber so interessant war es dann auch nicht. Ich hätte es halt wirklich dann nur genommen, so, um das mal in einem Tasting mit reinzupacken, weil es eine schöne Flasche ist und Ben Nevis, auch wenn es jung ist, für mich interessant war. Aber hast ja gab ja da so einen Run drauf, obwohl sie jung und schweineteuer war, dass es fast unmöglich war, da irgendwie so eine Flasche zu kaufen. Aber worauf ich gerade nochmal kurz eingehen möchte, ganz einfach, du machst Flaschenteilung, oder machst du überhaupt noch Flaschenteilung oder machst du nur noch Fässer?
Ah, also ganz selten mal, ja. Noch mal im privaten Rahmen. Dann halt hier mache ich schon noch mal, wenn mir mal was richtig, richtig super Tolles vor die Nase läuft, dann mache ich
selten geworden.
Ich habe gar keine Zeit.
Aber, Aber weißt du, was ich ganz oft für ein Problem habe, wenn ich eine Flaschenteilung mache? So, keine Ahnung, ich kaufe mir eine Flasche, bezahle dafür Preis XY und dann mache ich die Flaschenteilung irgendwie ein Jahr später und ist die Flasche das Doppelte wert. Was machst du?
Ja, das ist eine gute Frage. Tatsächlich hatte ich noch nie das Problem, weil ich die Flaschen immer direkt teile, wenn ich die kaufe.
Ich nicht.
Ja, da bist du... Ja, weiß ich nicht. Da
bist du nicht schnell. Ja, ich habe dann irgendwann zum Beispiel, also pass auf, ich kaufe die Flasche, weil ich sage so, ich habe Bock auf die Flasche, habe die Flasche dann stehen und irgendwann habe ich Bock, die aufzumachen. Und weiß aber genauso, okay, Kacke, ich habe für die Flasche gerade 100 Euro, vielleicht im letzten Jahr 100 Euro bezahlt, jetzt ist die 250 oder 300 Euro wert. So, machst du die jetzt auf?
Ach, ganz schwierig. Also ganz ehrlich.
Das ist so ganz, ganz schwierig, das Ding.
Das ist richtig schwierig. Also ich sag mal so, ich kann jeden verstehen, der das so macht, der dann sagt, hey, die ist jetzt 200 Euro wert oder ist jetzt 200 Euro, ich teile die für 200. Das kann ich absolut nachvollziehen. Bei mir wird es blöd kommen. Also ist insofern, weil ich kaufe natürlich auch bei Händlern, die ich kenne, die mich kennen. Mhm. Die wissen natürlich so ziemlich genau, was sie so an mich verkaufen und so, weil ich kaufe ja mittlerweile immer weniger selber, weil ich ja selber genügend eigene Abfüllung habe. Und wenn ich jetzt mal nehme als Beispiel, ich gehe jetzt zu meinem Händler XY in München, zum Sieberts Whisky Welt als Beispiel, mal kurz Schleichwerbung gemacht, oder ja, zum Willy Brückbauer nach Künzelsau oder irgendwas, ist egal, irgendwo hin, und ich kaufe da eine Flasche, sagen wir mal jetzt, nehmen wir den Kilkern, den habe ich jetzt zuletzt beim Marcel in München gekauft.
Den 16er.
Genau. Mhm. Den ich übrigens tatsächlich gar nicht so gut finde, zumindest in der Nase. Ne? Ja, sorry, ich finde die Nase nicht so gut. Also die Nase,
ich finde die Nase geil, aber den Abgang schwach.
Ach, guck an, da sind wir unterschiedlich, siehst du, ich finde die Nase nicht so gut. Der Rest ist okay, der ist okay für mich, aber nicht für den Preis, weil wenn ich überlege, dass der 12-Jährige meiner Meinung nach besser ist, vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch, dann weiß ich nicht, ob die 4 Jahre mehr den Preis rechtfertigen, aber ist egal. Okay.
Ja.
Jetzt mal angenommen, ich kaufe das Ding da zum normalen Preis so. Und nächstes Jahr mache ich dann eine Flaschenteilung, weil ich da irgendwie jetzt doch noch Bock drauf hatte oder ich das Ding loswerden will oder so, dann kann ich es mir eigentlich gar nicht erlauben, einen höheren Preis zu nehmen, also ich jetzt persönlich, weil der Marcel dann natürlich sofort reingrätschen würde und sagen würde, sag mal, die Flasche hast du bei mir gekauft für 120 Euro, 140 Euro.
Na, ist ja aber egal. Ja, warum? Also, wenn die Flasche, also, weißt du, was ich immer denke, in dem Fall, die Flasche wird gerade, keine Ahnung, in der Whisky Base für, sagen wir mal, ich glaube, der wird gerade für 140 Euro gehandelt, ja? Mhm. So, und du sagst so, okay, ich bin natürlich auch kein total extremer Kapitalist, aber ich möchte den Leuten auch nichts schenken. Ich habe dafür 60 Euro bezahlt. Ich würde den jetzt für 100, 110 Euro teilen. Hättest du damit ein schlechtes Gewissen?
Also ich ja, aber das hat nichts damit, also ich bin tatsächlich so, ja. Also ich bin
aber du so, hast da auch nichts zu verschenken. Ich verstehe es halt oft nicht so.
Ja, also wie gesagt, das ist, glaube ich, tatsächlich echt so eine Mentalitätssache. Ich kann jeden verstehen, der das macht, weil es richtig ist. Also andererseits sage ich mir, hey, ich habe ja auch nur 60 Euro dafür bezahlt, aber ich weiß, was du meinst. Das sind doch die Diskussionen immer in den Foren, ja?
Genau, das meine ich. Darauf will ich gerade so ein bisschen hinaus. Ich weiß genau, was du gerade sagst. Also ich habe zum Beispiel, um auf Kilkerrin zurückzukommen. Du erinnerst dich, im letzten Jahr gab es Kilkerrin Single Cask, 15 Jahre für die ganzen verschiedenen Länder. Deutschland hat ein 15-jähriges Podcast bekommen. So, ich habe davon eine Flasche günstig gekauft, also zum Normalpreis, ohne diese 400 Euro Händlermarge da irgendwie so aufzuschlagen. Habe das von einem sehr, sehr lieben Händler bekommen und hatte die Flasche und habe sie sofort zu dem Tag geteilt, zu dem Preis, wie ich sie bekommen habe. Ja, so. Das war aber, weil ich das im Endeffekt zu der Zeit gemacht habe. Ich habe das bezahlt und habe gesagt, so geil, ich will die Flasche sofort aufreißen, will die sofort trinken. Hätte ich die Flasche 2 Monate behalten, ja, und hätte gesehen, so Leute, die Flasche wird dauerhaft verkauft für 300 Euro, dann hätte ich mir natürlich schon meine Gedanken gemacht und gesagt so, ey, ist das jetzt irgendwie gerechtfertigt, dass ich darauf verzichte? Weißt du, was ich meine?
Ja, aber du hast ja nicht bezahlt.
Ja, natürlich habe ich nicht bezahlt.
Ich empfinde das so ein bisschen gerade als akademische Diskussion auch irgendwie.
Erzähl mal.
Also, das ist irgendwie eine akademische Diskussion, weil es gibt ja verschiedene Varianten, wie du sowas machst. Klar, du kaufst eine Flasche, teilst die Standardpreis. Dann kaufst du eine Flasche, hast die vielleicht 2 Monate, teilst die in deinem Stammtisch und teilt sie natürlich auch für den Kaufpreis, selbst wenn die ein bisschen, genau, wenn die Zuwachs hat.
Ja, ja.
Ne? Dann hast du in den 90ern einen Artback gekauft, den hast du für 80 Euro gekauft und der ist jetzt 2000 wert. Und da musst du dir Gedanken machen, was mache ich denn damit?
Ja.
Ne? Du willst den aufmachen, du willst aber das andere was von probieren können und dann hast du halt eine, dann musst du dein mit dir selber irgendwie ein Arrangement finden, das für dich passt, wo dein Fit ist.
Ja.
Und dann,
ja.
Und damit ist dann gut, weil ob der Tilo das in die eine Richtung macht oder der Tim in die andere oder noch einen dritten Weg jemand anders geht, irgendwie muss es für einen selber okay sein. Und da diskutiert ja, glaube ich, auch niemand. Es wird niemand sagen, hey, du darfst den
Lord of the Isles, aber
du darfst den Lord of the Isles nicht für 1000 teilen, für 1000 Euro, weil der niedrigste Auktionspreis war 900, den ich irgendwo gefunden habe in den letzten zwei Jahren. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist so sehr hoch in den Wolken diskutiert so, ne? Und nicht irgendwie weil am Ende des Tages muss doch ich entscheiden, was für mich cool ist.
Ne? Und dann
macht man das halt so. Ja, kommst du damit zurecht? Also ich sag mal so, letztendlich finde ich, wie gesagt, absolut legitim. Vielleicht liegt es einfach daran, weil ich hauptsächlich alte Flaschen geteilt habe, die natürlich schon zu dem Zeitpunkt, wo ich sie gekauft habe, auch immer schon einen relativ hohen Preis hatten.
Ja.
Dass ich dort nicht noch was aufgeschlagen habe, ist ja klar, weil dann kriege ich es nicht verteilt und zweitens habe ich sie für den Genuss gekauft. Ich kann aber jeden verstehen, der sagen wir mal, früher ein Artback gekauft hat für 80 Euro oder für 100 Euro, der jetzt irgendwie 2000 Euro wert ist, der dafür jetzt irgendwie 1000 Euro haben will. Das kann ich absolut nachvollziehen.
Ja.
Grundsätzlich muss ich aber sagen, wenn jetzt eine Flasche, keine Ahnung, von einem Jahr oder von einem halben Jahr, also wirklich echt in einem kurzen Zeitraum,
ja,
ich verliere doch dabei nichts, wenn ich das Ding für 100 gekauft habe
und ja,
das
Ding null. Ist
200 Euro wert, ja. Ich verliere null dabei. Also vielleicht, dann sage ich, okay, dann machen wir 120 Euro, dann habe ich meinen Trump umsonst oder ja. 140 Euro, habe ich dann zwei Trumps umsonst, cool. Das ist absolut legitim. Schwierig, ganz, ganz schwierig, aber wie gesagt, habe ich vielleicht...
Nee, das war natürlich auch ein bisschen provokativ gefragt, ne?
Ich weiß.
Das gehört ja auch irgendwie so ein bisschen mit dazu, in dieser ganzen Sache, vor allen Dingen bei diesen alten Abfüllungen. Und ich wollte jetzt so ein bisschen auch natürlich so deinen Antrieb rausfinden. ist schwierig und ich sehe jetzt immer wieder, es gibt ja auch so Gruppen, die teilweise nur Fotos posten von irgendwelchen Flaschen und sowas, ne? Und da sieht man jetzt immer mehr so Leute, die halt irgendwie, keine Ahnung, Samurai-Abfüllung, ne? Letzte Woche kam das Zeug raus, diese Woche posten sie Fotos, dass sie verkaufen wollen. So, hä? Geht's euch noch gut oder was ist falsch mit euch? Warum macht ihr das hier gerade eigentlich? Schwierig. Ist dann halt immer so ein Ding, ne? Das ganze Flipping-Ding, was du gerade auch bei den Fässern schon sagtest, ne, ist dann, ich erinnere mich nur so an, du bist ja auch im Fassstark-Forum unterwegs und dann sehe ich den Thread, ab wann ist man ein Flipper? Finde ich eigentlich überflüssig, finde ich total überflüssig, diese Frage, ne? Sobald du, also
nach dem dritten Kommentar hättest du den zumachen können.
Ja. Das ist schwierig. Sicher kann man mal eine Flasche verkaufen. Ich will mir zum Beispiel gerade eine neue Kaffeemaschine kaufen, so an alle Leute da draußen. Wenn ihr Bock habt auf einen Duff Mill Single Cask, schreibt mich an. 10.000 Euro habt das.
Das ist was?
Nee, ist nur eine Flasche. Nee, war ein Spaß.
Dieses schwarze Ding, oder?
Nee, gar nicht. Es gab eins für Deutschland, das war relativ hell. Aber selbst das, völlig absurd. Ne? Die Leute haben, also ich erinnere mich, als das rauskam, für, ich glaube, was war Einkaufspreis, Olli? Erinnerst du dich?
Von dem Single Card, das weiß ich nicht.
Ja.
Der jetzt rauskam,
240 Euro oder so war, glaube ich, UVP. Und so zwei Tage später haben die Leute das waren die Preise, wo es verkauft wurde, für 1000 Euro. Und ich habe gesagt, seid ihr noch alle noch ganz dicht oder was?
Ja, es ist doch aber so, schau doch, kauft jetzt so ein McAllen Folio aus dem Ballot oder so, was da nicht so alles gibt, ja. Da verkaufen die irgendwie 2000 Flaschen und davon sind einen Monat später irgendwie in Whisky-Auktionen irgendwie 1500 Flaschen schon drin, ja. Oder wie du schon sagst, du brauchst doch gar nicht so weit schauen. Nehmen wir mal, guck mal, in Brühl gibt's wieder Kekse. Heute tut der Marco da, keine Ahnung, 300 Flaschen rausballern und eine Woche später sind die bei eBay, in diesen Gruppen mit den bunten Bildchen, und du denkst dann einfach so, Ich sag mal, haben die Hälfte der Leute die nur gekauft, um die gleich wieder zu verkloppen hinterher?
Erstens ja und zweitens, ich meine, er hat ja nicht umsonst diese Probleme, dass quasi wirklich, ich gab ja diese Abfüllung Return of the Bots, dass seine Seite tatsächlich mit Bots angegriffen wurde. Das kommt eigentlich aus der Sneaker-Industrie. Ja. Leute, die so Sportschuhe, so coole Sneaker kaufen wollen, ne, die ballern diese Sportschuhseiten mit Bots zu, dass im Endeffekt so viele Kaufanfragen sind, dass der Server kollabiert und nur deine eigenen durchkommen. Mhm. Und das wurde ja bei Marco auch gemacht, ja, teilweise, ne?
Ja, ja.
Völlig absurd wegen Whisky. Weil die Leute gemerkt haben, so bei diesen Sachen wie zum Beispiel hier Old Man of Isla und so ein Kram, ich meine, das war Traumstoff, ne? Also ich hab da irgendwie CNCL-Sample gehabt. Ich dachte mir so, Alter, ja, mehr davon, ne?
Ja.
Ja, ja. Und man hat erkannt, da gibt es einen wahnsinnigen Wiederverkaufswert. So, das Resellen auch beim Whisky ist halt eine extrem große Sache inzwischen. Das darf man immer nicht unter den Tisch kehren.
Nein, absolut nicht. Kann man sich auch nicht von freisprechen. Ich kann es ja absolut nachvollziehen. Ich meine, wollen wir doch ehrlich sein, ich bin ja nicht umsonst unabhängiger Abfüller geworden, wenn sich Whisky nicht verkaufen würde. Ne?
Ja, du bist ja aber in dem Fall gar kein Reseller. Du bist ja wirklich so ein Wholesaler im Endeffekt. Du verkaufst ja im Endeffekt als Gewerblicher.
Unter EK, ich verkaufe immer unter EK, Leute. Ich bin arm.
Nee, aber ich meine, dieses, ich kaufe mir eine Flasche einfach nur, um sie weiter zu verkaufen, ist ja inzwischen wirklich ein Riesenmarkt geworden.
Ja, interessanterweise ist das ja aber irgendwie auch eine eigenartige Psychologie, weil du könntest mit dem Kauf von Aktien viel einfacher viel mehr Geld verdienen. Also die gleiche Kohle in Aktien gesteckt, hast du in viel, viel einfacher, mit viel, viel weniger Aufwand und Nerven aufreibenden Gerenne zur Post und sonst was, viel, viel einfacher deine Kohle gemacht. Und auch,
stell dir mal vor, du machst noch Optionsscheine oder sogar Futures, dann wärst du natürlich...
Ich würde behaupten, selbst mit Standard-ETFs machst du mehr Geld als mit Bottle-Flippen. Wenn du den ganzen Aufwand mit dazu rechnest, den du hast, das Risiko, dass dir eine Flasche verloren geht oder sonst irgendwas. Ne? Also die paar Euro da oben drauf. Ne? Also ein Geschäftsmodell ist das nicht. Und deswegen glaube ich, dass es Leute sind, die halt irgendwie so ein Jeep haben, immer die neueste, immer die heißeste, immer die seltenste Abfüllung, dann haben die das Ding da zu Hause stehen und sagen, ach komm, weg damit, ich will die nächste haben. Und dann kommt dieses, ich glaube, dass dieses
Flippen ist
gar nicht so sehr so ein Ding, dass die Leute sagen, ich muss jetzt 500 Euro durch Flippen verdienen jeden Monat, sondern ich glaube, das sind Leute, die gieren immer nach den neuesten Flaschen und dann sagen die, ach Mist, ich habe ja schon 500 hier stehen, weg damit.
Das ist interessant, das glaube ich dir.
Das glaube ich auch. Das ist gar nicht so, das ist der Ansatz ist jetzt, den habe ich jetzt so noch nie gesehen. Das ist gar nicht so übel. Oliver, sag ich, Olli.
Olli ist Oliver,
sag immer deine Mutti, wenn du böse warst, oder Oliver.
Nee, also meine Mutter sagt immer Oliver, weil die mag keine Spitznamen. Die ist generell ein Freund von Spitznamen. Das mag die nicht so richtig.
Okay. Ja, mir ist das, also Tilo zum Beispiel ist auch ganz schwer als Spitzname zu vorstellen.
Tilly,
kleiner Tilly. Oh, sag meine Tochter. Sag doch mal meine Tochter, wenn sie was von mir will. Ja, Tilly.
Okay.
Ja, genau.
Was sagt denn Tilly zu dem Ben Nevis? Hast du schon probiert? Oder hast du
bisher nur gerochen? Ich habe mir sogar schon nachgeschenkt, weil tatsächlich.
Oh, verdammt, ich muss auch. Also, ich habe den schon längst leer.
Das ist gut. Leer habe ich noch nicht, aber ich finde den total cremig, süß, nutzig, so
wahnsinnig viel lecker. Also, auch ölig ist der im Mund, unglaublich ölig, finde ich.
Kakao, cremig. Kakaobohnen.
Ja. Hm. Das ist tatsächlich ein Ben Nevis. Also ich meine, Ben Nevis an sich sind ja sowieso, hat man erst schon gesagt, in der Regel sehr, also recht gut. Der ist tatsächlich richtig gut. Ich habe lange nicht mehr so einen, der ist wirklich sehr angenehm, also wirklich sehr, sehr angenehm. Unabhängig von dem, den ich dieses Jahr rausgebracht habe. Das war aber nur ein 7-Jähriger. der war auch lecker. Der war noch besser. Nein, Quatsch, Blödsinn, das nicht. Aber der ist tatsächlich im Rahmen seines Alters ist der wirklich sehr, sehr angenehm. Da kam dieses Jahr, ich erinnere mich an einen Ben Nevis, da gab es auch ein bisschen Stress deswegen. Den hatte ich auch in der Base bewertet. Der hat mir nicht so zugesagt. Den fand ich jetzt okay, so 21 oder 22 Jahre alt. Und da war dann der Abfüller dessen etwas stinkig, weil ich mit meinem privaten Account den irgendwie da bewertet habe. Mit 84 Punkten übrigens. Gar nicht so schlecht, wie ich finde.
Alles über 80 ist das super.
Ja, eben. Ja, aber der war dann echt angepisst und so, hat dann irgendwie gedroht, dass er mir irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist auch egal. Ist eine Geschichte, die ist gelaufen. Hat ordentlich Wellen geschlagen. Ja, war für mich okay am Ende.
Das ist ja krass, ne? Musst du jetzt eigentlich, wenn du jetzt als unabhängiger Abfüller agierst, aufpassen, dass du mit deinem privaten Base-Account, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Tom bringt mal wieder was raus und du sagst so, na komm Tom, ey, weißt du selber, war kacke, kriegst du 79 Punkte von mir.
Ja, das mache ich das? Eben nicht mehr, weil das hätte ich früher gemacht. Mittlerweile, wie sagt man so schön, eine Krähe hackt der andere kein Auge aus. Dann würde ich den Tom anrufen und sagen, Tom, das Ding ist echt scheiße, aber ich bewerte es mal nicht, weil okay. Ja, weil jeder weiß, das bin ich und dann kommt es irgendwie komisch. Und weißt du, dann ist Tom vielleicht auch stinkig und sagt dann so, ja, warum machst du das und so? Ja,
Base-Bewertungen ich aber auch.
Sind easy, ja, absolut. Also Base-Bewertungen sind eh so ein Thema, ne? Also das nervt mich seit Jahren, wie in dieser Base manipuliert wird. Und ganz ehrlich, ich sag dir eins, alles, was über 80 ist, ist richtig gut. Und wenn ein Abfüller angepisst ist, weil er von mir eine 84 oder eine 85 kriegt, was ja wirklich schon oberstes, die letzten 15% sozusagen ist, ja?
Ja.
Dann ist da irgendwas nicht richtig, ja? Dann stimmt bei dem was nicht, weil ganz ehrlich, also ich habe heute wieder in die Base reingeschaut, weil ich natürlich auch interessiert habe, wie stehen denn meine da? Ich habe jetzt irgendwie im Schnitt 87,64 Punkte, also über alle 22 Abfüllungen dieses Jahres verteilt. Ganz ehrlich, ich finde das mega. Ja, ich habe am Anfang gesagt, wenn ich irgendwie 84 bis 85 Punkte habe, dann ist das fett. Ja.
Ja.
87,6 oder irgendwie sowas.
Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr, sehr gute 2. Ich berechne meine Base-Punkte immer nach IHK-Maßstab, ja. Also bis 82 ist eine 2, ab 91 dann die 1.
Weil was machst du denn? Da sind wir doch jetzt, lass doch mal kurz die Diskussion führen, wie du Base-Bewertungen abgibst. Was machst du denn, wenn du jetzt einen 12-jährigen, nehmen wir mal den Tormo her, komm, hör mal den Tormo her. Und du findest den gut und dann sagst du, boah, den finde ich richtig gut. Eigentlich müsste ich den nach den heutigen Standards 90 Punkte geben. Weil sonst tue ich ihn unterbewerten. Aber was machst du denn dann, wenn du ein richtig geiles Brett hast, was irgendwie so 40 Jahre alt ist oder 45? Du kannst dem ja keine 110 Punkte geben, weil es ja nicht geht.
Genau. Also ich würde einem Tomor mit einem gewissen Alter, der kann rein schon von der Reifung ja gar nicht diese Tiefe haben.
Ja.
Und der ist geil, der schmeckt geil. Und wenn der Spaß macht, dann ist er irgendwie bei mir gerne bei 88 Punkten oder so.
Ja.
Ich muss sagen, so dieses über 90, da muss, also auch, ich glaube, das passiert natürlich auch mit der Erfahrung, die du hast, davon kannst du ja natürlich ganz viel sprechen. Dieses über 90, da muss schon etwas Neues sein, da muss schon, du merkst natürlich, wenn was außergewöhnlich ist, zum Beispiel den Ben Nevis, den wir gerade im Glas haben irgendwie, den würde ich definitiv nicht über 90 geben.
Nee, der ist eine solide 89, 88, 89.
Super. Sowas in der Richtung würde ich auch sagen, ja. Aber definitiv keine 90, ja. Das ist ein Ding, das macht Spaß, der ist lecker, der hat keine Fehlnoten, der ist komplex, der hat ein Alter, aber da fehlt irgendwie das gewisse Etwas, dass ich sagen würde, der ist außergewöhnlich.
Ja, aber es ist doch so, die Bewertungen haben sich doch so verändert, die Leute, die früher für einen Whisky, sag ich mal, 80, 81, 82, 83, 84 Punkte gegeben haben, ja, die geben heute 90 bis 92. Mhm. Warum das so ist?
Es sei denn, du heißt Northern and Isles, dann gibst du immer 98.
Also da gibt es ja tatsächlich immer so welche, ne? Oder weißt du, da gibt es ja immer so welche, da bringt ein Abfüller was raus und dann hat er so 3-4 Fanboys und die geben dann immer gleich so irgendwie 97 oder sowas ab. Das übrigens, das verbitte ich mir. Also das klingt jetzt echt doof, ne? Aber wenn ich mitkriege, dass einer aus meiner Community, mit dem ich irgendwie verbandelt bin, wenn der mir da irgendwie 95 Punkte oder sowas geben würde, den würde ich sofort anschreiben und sagen, sag mal, nimm die Bewertung.
Wir machen jetzt den Test of Example. Du hast uns ja eine Flasche freundlicherweise zugeschickt.
Du drückst aufs Tempo, ich merke schon.
Nö, gar nicht. Aber wir sind gerade im Thema und ich finde es gut. Auch wenn Olli vielleicht das Glas noch nicht leer hat. Der Tilo war so lieb und hat uns
mach eine seiner... Mach euch Stress, seiner... Tim. Mach euch Stress, alles gut.
Ja, ich weiß noch nicht, was der hat.
Alter. Der Tilo hat uns eine Flasche zugeschickt und zwar aus der Loch Lomond Brennerei, Ollis Lieblingsbrennerei im Übrigen. Und zwar.
Ganz gemeint oder sarkastisch?
Sarkastisch.
Ah, okay.
Ich habe mal den
Tenga.
Den Spruch erfunden. Liquid bodily harm since 1966. Als Wahlspruch oder Leitspruch für Loch Lomond.
Flüssige Körperverletzung. Ist hier definitiv nicht der Fall. Ich habe mal reingerochen. Und wir gucken jetzt einfach mal. Olli, lass uns das mal unabgesprochen live machen. Was würdest du dem für Punkte geben?
Soweit bin ich ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht mal die Nase genommen hier.
Ich weiß. Also, wir machen das jetzt ganz entspannt. Wir schnacken kurz drüber. Tilo, erzähl uns erstmal, wie er überhaupt an dieses Fass rankam.
Ganz, ganz kurz. Ich würd noch einen Satz vorher nochmal zum Thema Base-Bewertung loswerden wollen. Das wäre alles, diese unterschiedlichen Bewertungen wären gar nicht schlimm, wenn du halt 40, 50 Leute bewertend für eine Flasche hast. Dann hast du die geben immer irgendwie niedrig an, dann hast du die geben sehr hoch an, dann hast du die irgendwo in der Mitte hängen, dann pendelt sich sowas ja irgendwie aus. Wenn du aber bei unabhängigen Abfüllern, wie jetzt du einer bist und mit einer geringen Flaschenzahl von 100 Flaschen, dann hast du vielleicht 5 Bewerter, 6 Bewerter in der Base und wenn dann einer da eine 97 reinhaut, verzerrt das halt schon das ganze Bild. Ne? Ich glaube, das ist halt auch wichtig zu wissen, das ist das eine. Und was auch wichtig ist, was du vorhin sagtest, früher hat man konservativer bewertet. Ich liebe diese silbernen Signatory-Dosen, die irgendwie 20 Jahre oder sowas haben. Deluin, Kleinlisch, etc. Da gibt es ja ganz viele, diese 46%-Dinger, die vor ein paar Jahren noch total günstig und bezahlbar waren. Da findest du in der Bärspace keinen über 85. Die liegen alle zwischen 82 und 85. Ja. Ich liebe die Dinger. Ne? Wenn die heute rauskommen würden, würden die auch alle mit Minimum 88 bewertet werden, weil 20 Jahre... Genau. Etc. Ne? Und weil Kleinlisch beispielsweise. Ne?
Ich bin gerade wieder an einem Kleinlisch, 21 Jahre aus der Signatory Silberdose dran, Olli. Oh. Wenn du eine willst, sag Bescheid.
Sehr gut. Aber ist einer oder an zwei dran?
Ja? Naja, es gibt, glaube ich, mehrere. Ich muss nochmal gucken.
Ja, okay. Check das mal aus. Ey.
Aber hör mal, ich habe mich ja selber dabei schon ertappt. Ne? Also, ich habe einem Freund ein Sample von mir geschickt. Ja, weil. Er hat gesagt, eine ganze Flasche mag er irgendwie nicht kaufen, aber würde es ganz gerne mal probieren. Und habe gesagt, komm, weißt, ich schicke dir ein Sample. Und ich weiß nicht, wer was es war, auf jeden Fall hat er das dann probiert und hat mir dann so geschrieben, ja, dass er es ganz gut findet und so, und dass es ihm auch zusagt und alles. Und hat dann in der Base 82 Punkte gegeben. Und dann habe ich ihn angeschrieben, ich sage, hast du es noch alle? Wieso gibt es denn nur 82 Punkte? Und dann hat er mir gesagt, ja, pass auf, und jetzt kommt's. Und dann sagt er, du, 82 Punkte ist doch echt stark. Und er hat recht. Der bestbewerteste Whisky, den ich jemals bewertet habe, sagt er, hatte 87 Punkte. Und genau, und da sind wir an dem Punkt. Jeder hat andere Maßstäbe zu bewerten. Mhm. Absolut. Und ich finde, die 82 Punkte von diesen Kollegen, die sind mehr wert als 95 Punkte von 10 anderen Leuten, die einfach nur aus Sympathie oder was auch immer.
Ja, ja, verstehe ich. Total.
Übrigens hier nochmal kurz auf den Koftenga zu kommen, tatsächlich Koftenga.
Nicht Troftenga, Koftengea.
Koftengi.
Ich weiß nicht, du bist Profi, ich bin nur, ich lese hier nur.
Also ich sag dir eins, frag doch mal vor Ort, wie das die Leute...
Das ist so geil, du kommst von Schottland, ich habe das in Schottland mal probiert, und zwar mit Bruichladdich. Wie wird das ausgesprochen? Das habe ich in Edinburgh gefragt, das habe ich oben in Torso gefragt, das habe ich auf Isle of Skye gefragt. Jeder hat was anderes gesagt.
Sag doch nur, fahr mal zu Annandale, gleich wenn du nach Schottland reinkommst, auf der linken Seite sozusagen, ist ja gleich Annandale, relativ junge Brennerei von 2014 gegründet, oder schon älter, aber brennt seit 2014 wieder. Frag mal im Ort nach der Brennerei. Und es ist so witzig, in ein und demselben Ort wird diese Brennerei 4 oder 5 verschiedentlich ausgesprochen. Annandale, also alles irgendwie. Die Schotten sind echt lustig. Also, aber es ist ja bei uns doch auch nicht anders. Fahr doch mal hinter Leipzig auf irgendein Dorf. Ja, da ist doch auch hier das Mochi-Kübchen begraben, gell? Nee, aber ist ja so. Das spricht da auch jeder den Ort anders aus. Aber hier, um auf den Loch Lomond Koftengi zurückzukommen. Wenn ich es nicht gewusst hätte, wenn du mir blind hingestellt hättest, und ich weiß es ja jetzt, was es ist, weil ich habe es ja selber.
Ja.
Ich hätte echt auf einen Ledger getippt von der Nase
her. Habe ich vorhin auch gesagt. Ich habe da reingehalten, habe gesagt, das ist ein Ledger.
Diese Süße auch, ne?
Ja, auch das Schroffe, dieses Mineralische, dieses ein bisschen in Richtung Farmland gehende, irgendwie Stroh.
Der hat jetzt aber auch fast 2 Stunden Luft, ne? Also. Der hat sich jetzt
Also schon als ich die Flasche aufgemacht hatte, habe ich gesagt so, das ist auf jeden Fall Malz aus Port Ellen Maltings und es wurde nicht auf Eila destilliert.
Ja. Ja, also es ist tatsächlich erstaunlich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja eh mittlerweile so ein Fan von diesen, ich mag ja total Eiler-Whiskys, klar, aber die sind einfach nicht zu bezahlen mittlerweile mehr. Also es ist einfach viel zu teuer geworden. Schreib Eiler drauf und schon wird der Preis verdoppelt, also auch beim Fass. Also das ist normal. Und du kriegst halt wirklich echt noch preiswert, also preiswert in Anführungsstrichen, im Verhältnis zu früher. Solche Sachen wie Loch Lomond, Ledjack ist mittlerweile auch sehr, sehr teuer geworden, zieht immer mehr an. Und Loch Lomond hat ja, und das muss man ja echt denen lassen, die haben ja echt coole Ranges, ne? Die haben Koftengel, die haben Inchfahrt mit Heavily Peated, die haben Inchmurren,
glaube ich, die hatten.
Hatten Inchmurren. Die hatten ja Rostew früher, wie gesagt, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Die haben Loch Lomond an sich, was haben sie noch? Ich glaube, die haben noch zwei, drei
andere. Inchoman oder sowas.
Inchmoan,
ja, stimmt.
Die wurden ja alle, also uns hat der Sebastian meinte ja so, weil das halt so eine extreme Verwirrung ist zwischen all diesen Styles, so gibt es jetzt nur noch Loch Lomond. Bam, fertig.
Ja.
Die haben alles eingestampft.
Ja, wobei die auf die Flaschen dann, also es gibt noch weiter diese ganzen Geschmacksrichtungen, Styles, aber es steht dann Loch Lomond 12 auf der Flasche und dann steht unten drunter fruchtig oder rauchig oder heavily peated oder
genau,
sonst irgendwas.
Genau.
Aber es gibt die Namen nicht mehr dazu.
Ja. Tim trinkt schon. Er hat Durst. Ist weg.
Ich habe gerade geschnüffelt und ich fand den wirklich. Aber wo du sagst, ne? Ledjack. Definitiv. Ich habe das letztens schon gesagt, als wir mit dem Sebastian gesprochen haben. Ich habe ganz oft bei Loch Lomond diese ganz unangenehme Kleber, komische, chemische Note. Hier wieder nicht, Gott sei Dank. Ey, der ist cool. Auf den Punkt, Rauch, Honigsüße, schöne Malzigkeit, ein Hauch Zitrus dazu. Passt richtig gut. Sorry, nicht sonderlich komplex irgendwie.
Kann aber, ja auch sein mit 14 Jahren, wenn man ehrlich ist.
Ja, schon, aber ist... Schmeckt mir persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ist so ein Ding, wo ich sage, wenn du mit Freunden abends am Lagerfeuer sitzt, wenn du auch im Winter draußen, wenn es ein bisschen kälter ist, richtig cooles Teil. Und vor allem hätte ich das gerade nicht von Loch Lomond erwartet, dass das so rauchig ist.
Frag mal Olli, wie der das sieht, weil ich glaube, dass der ist ja nicht so der Loch Lomond-Fan.
Das stimmt.
Ja, entwickle mich ja weiter und ich muss ja ehrlich sagen, ich habe mich da auch ein Stück weit eines Besseren überzeugen lassen, weil tatsächlich der erste Loch Lomond, den ich getrunken habe, den ich gut fand, war der Kroftenger vom Tom.
Der war richtig gut, ja.
Das war wirklich der erste, wo ich dachte, boah, das ist wirklich ein Loch Lomond, kann gar nicht sein. Und von daher, vor zwei Wochen habe ich dann den 14er Standard Loch Lomond, also Originalabfüllung, probiert und war mit diesem Früchtekorb total begeistert. Ja. Und habe gedacht, kann gar nicht sein. Kann eigentlich kein Loch Lomond sein, so gut wie der ist. Von daher würde ich da, gehe ich da jetzt ein bisschen anders ran, nach zwei guten, in relativ kurzer Zeit. Und das, was der Tim gesagt hat, dem stimme ich allem komplett zu. Ich habe zusätzlich noch so eine Kuhstall ist das vielleicht nicht, aber irgendwie doch so eine stallige Note noch dabei und der Rauch ist für mich irgendwie nicht mehr da, sondern ich habe jetzt so eine Maschinenöl-Nase irgendwie so. Aber in Summe sehr, sehr cool. Also es ist gar nicht in schlecht, sondern ich finde, das passt alles sehr gut zusammen. Der ist in Summe schön stimmig, cremig auf der Zunge, aber hat eben halt diese Tim hat vorhin gesagt, so Kantigkeit. Ich finde nicht, dass der kantig ist, sondern dass der diese mineralischen Noten auch hat da drin irgendwie. Plus die Süße, plus die Zitrone und so. Ist ein sehr, sehr schöner Dram, weil wir von den Punkten gesprochen haben. Der wäre bei mich irgendwie für mich bei 86 oder sowas. Würde ich dem jetzt geben. Ich vergebe eigentlich keine Punkte, mache ich nicht. Aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was so cool wäre, dann würde ich sagen, irgendwie Mitte 80 mit einem Tick nach oben Ausschlag irgendwie.
Ja, aus Sympathie und so.
Also jetzt ganz, ganz, ganz ehrlich, so, der ist top. Den finde ich richtig gut.
Du, ich finde auch, also ganz ehrlich, für einen 14-Jährigen wirklich Loch Lomond, tolles Teil, finde ich auch. Deswegen habe ich den auch abgefüllt. Ne? Also ich bin tatsächlich du wirst, ich werde daran immer wieder erinnert, in meiner Community, ich habe gesagt, so eine kleine Icon-Community eben, mit denen ich viele Fassteilungen mache, die teilweise auch überhaupt gar nicht an die Öffentlichkeit kommen, sondern die wirklich echt nur in dieser Community bleiben. Ja, weil das sind halt echt coole Leute und die, den habe ich mal geschrieben vor einem Dreivierteljahr, da kann, wenn Loch Lomond bei mir um die Ecke kommen würde und mir ein Fass anbieten würde, dann würde ich sagen, könnt ihr behalten. Ja? Ja. Das war so, auch damals auch meine persönliche Einstellung. Und dann wurde mir tatsächlich dieser Kopfhänger angeboten. Und dann habe ich gesagt, ah nee, das war irgendwie okay vom Preis, Leistung, also vom Preis her, weil für einen 14-jährigen Mold war der Preis echt in Ordnung vom Einkauf. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ganz ehrlich. Und dann hat er gesagt, du, das ist ein Reacher-Hawk-Set. Ja, und? Ja, das ist nochmal frisch ausgebrannt, das gibt den ganz normal und so. Ich sage, ja, das gibt's nicht so oft, noch nicht. Das kommt zwar jetzt immer mehr, aber das gibt's noch gar nicht so oft. Mach das doch. Und dann sage ich, ja gut, pass auf, ich lasse mir ein Sample schicken. Aber wahrscheinlich ist das Fass dann eh weg. Und dann hat mir der Verkäufer aber schon gesagt, nee, das ist Loch Lomond. Also ganz ehrlich.
Ja, ja, schön. Ja.
Hey, denk ruhig ein paar Wochen drüber nach, ist Loch Lomond, verkauft sich eh nicht.
Tatsächlich, total witzig, ja. Und dann hat er mir dieses Sample geschickt und ich so, okay, die Nase ist schon mal geil. Ja, ich, und vor allem, ich habe im Abgang habe ich tatsächlich immer noch so ein bisschen Pfefferminz, so ein Pfeffi. Ich habe so eine Minznote quasi im Mund immer noch so, jetzt immer noch so hinten raus. Aber weißt du, wieso, weißt du, ob du so ein Mundwasser quasi genommen hast. Naja, und dann kam das Sample an und dann haben gesagt, ja, eigentlich so, doch ziemlich geil. Eigentlich richtig gut. Und dann habe ich das gekauft und jetzt bin ich echt so langsam so ein bisschen auf dem Loch Lomond-Trip, weil wie gesagt, du kriegst noch bezahlbare Fässer. Ich habe jetzt zwei Inchfad-Fässer gekauft, ich habe jetzt den Rostew gekauft, bin an einem Inch momentan. Warum nicht?
Weißt du, ja, was mir gerade auffällt bei dem? Der ist einfach mal für, ich habe gerade geguckt, wie viel Volumenprozente der hat, ne? 54,7. Extrem weich. Also aber wirklich extrem, also du merkst es halt überhaupt nicht. Ich habe gerade geguckt, so, der hat bestimmt 46 oder so. Das hätte ich jetzt gerade nicht erwartet. Und die Rauchigkeit ist natürlich auch nicht so extrem. Mega. Also
ich finde auch, dass der
positiv überrascht mal wieder von Loch Lomond. Ohne, dass wir jetzt hier zum Loch Lomond Sporter-Podcast werden wollen. Ja, aber das ist mal wieder eigentlich ganz geil.
Ja, aber da sind wir noch wieder bei dem Punkt. Es gibt doch so viele Distilleries, also auch Loch Lomond hat ja gelernt. Ne? Also die sind ja weit ab von diesen 12 Jahre Dreckssprit für 12,70 Euro im Kaufland. Davon sind die ja mittlerweile weit weg. Und die haben natürlich die Schwierigkeit, dass sie mit diesem Image leben. Ne? Und,
ja, brutal. Ich glaube, wir
werden von Loch Lomond noch viel, viel Gutes erleben. Aber, und da sind wir wieder bei dem Punkt, bei der Planung, da gibt es halt nur Hop oder Top. Entweder du kriegst keinen Stoff oder du kriegst Mist. Das ist schade, aber das ist halt so. Aber ich glaube, die haben da echt gelernt und die wissen, was sie tun. Und gerade mit ihren Lomond-Stills und was sie dann alles tun, die tun ja so viel rumexperimentieren und haben ja so verschiedene, arbeiten mit verschiedenen Gersten, Gersten sag ich schon, mit Gersten, arbeiten mit verschiedenen Torfstufen und was weiß ich nicht alles. Schon geil eigentlich, ja. Die trauen sich was.
Ja, die sind sehr, sehr experimentierfreudig. Allein schon genau, was du gerade sagtest, ne? So, dann haben wir die fruchtige Variante, die rauchige Variante, die normale Variante. Dann haben wir vielleicht noch Bio-Abfüllung und so weiter. Die machen natürlich sehr, sehr viel, haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, einfach aus dem Grund heraus, weil sie natürlich das Equipment haben, ne? Die haben die Lomond Still, die haben Pot Stills, die haben ganz normale, die haben Kolonnen einfach auch dastehen. Die können halt alles abbilden, was sie möchten. Und damit ganz, ganz viele verschiedene Stile im Endeffekt herstellen. Das ist auf der einen Seite natürlich interessant, auf der anderen Seite mag das natürlich auch so ein bisschen, naja, die haben alles, die können alles, deswegen muss man noch nicht mal alles rausbringen, ne? Aber das, was ich jetzt...
Bitte? Die haben auch Tim und Struppi.
Aber, weißt du, dass das ein später Imagewechsel war?
Nach Tim und Struppi, oder was?
Die ersten Folgen von Tim und Struppi, wo im Endeffekt Whisky mit abgebildet wurde, wo Captain Haddock dem Whisky verfallen ist, waren tatsächlich die Johnny Walker Labels auf den Zügen drauf. Und die wurden irgendwann umgeändert in den späteren Folgen in Loch Lomond.
Ach, was?
Tatsächlich.
Das habe ich nicht gewusst. Ich wusste nur, dass es Loch Lomonds immer zu sehen waren. Ich habe die ersten Folgen so nicht verfolgt. Ich war eher Lonely und Oleg. Aber
nee, das war Albert Oleg so. Und Oleg ist ein bisschen früher.
Ja, mein Gott. Was weiß ich.
Aber das Witzige ist ja, dass es zum Beispiel von dem unabhängigen Abfüller Wilson & Morgan gibt es ja eine Abfüllung, die heißt Haddock. Und hinter dem Haddock von Wilson & Morgan versteckt sich natürlich, ich glaube, es ist ein rauchiger Loch Lomond, also irgendwas in Richtung Groftinger oder Groftinger, sowas in der Richtung, ja. Und der soll ziemlich, ziemlich, ziemlich gut sein. Unser Homie, der Matze, der hat sich eine Flasche davon gegönnt. Der soll mega Spaß machen.
Ja, vor allem, die haben noch bezahlbaren Stoff, ja? Also, ja. Wie gesagt, ich meine, du kannst natürlich, es gibt so viele zweite, dritte Reihe Brennereien, die wirklich richtig, richtig gutes Zeug machen. Also, wie gesagt, da gibt es halt auch mittlerweile Loch Lomond dazu, finde ich. Auch die werden kommen. Die irgendwie noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm sind, ne? Also, wo du sagst,
ja. Oh,
da jetzt eigentlich mehr machen und
ist der Kroftinger bei dir schon durch? Ist der schon verkauft? Ist der schon durch?
Tatsächlich deswegen sage ich zu 95%, weil der hat sich, der zieht sich komischerweise ein bisschen, also ja, ist eigentlich auch Quatsch, weil
Loch Lomond.
Ja, Loch Lomond. Aber er ist ja gerade erst 2 Monate draußen, da muss man ja auch realistisch sein, dann dauert das. Und das tröpfelt jetzt immer mal so ein bisschen nach und das ist tatsächlich meistens so bei diesen Abfüllungen, die so, es ist ein Bourbon Cask und das ist das Problem. Er ist halt nicht dunkel, er ist halt, weißt du, so die Leute, die so Bourbon Casks laufen an sich schwer oder schlechter. Komischerweise aber jetzt ein Ardmore, den ich jetzt rausgebracht habe, der war auch nur Bourbon Cask, der war super schnell weg. Gut, das war dann wahrscheinlich auch über den Preis.
Ja.
Aber der tut jetzt die Leute, die den getrunken haben, die kaufen ihn nach, den Loch Lomond.
Also
den
der ist wirklich toll. Macht auf jeden Fall Spaß.
Was kostet Kilo, der?
Mal was.
Ganz kurz noch, was kostet der?
54,90.
Komm.
Hey. Ja.
Ja, für einen halben Liter, mein Freund, ne?
Ja, gut, das ich weiß.
War ein Spaß, alles gut. Dafür auch ganz stark.
Diese Diskussion ist übrigens mittlerweile Gott sei Dank vor App, weil ich, als ich angefangen habe, die 0,5er abzufüllen,
das habe ich gesehen, ja. Boah, Alter.
Irgendwann hat es mich echt genervt, ja, weil ich das dann auch irgendwann gesagt habe, so echt, Leute.
Rechnest du doch auf einen Liter hoch.
Ja. Aber das ist halt, und das ist ja sogar bei 0,5 sogar noch einfacher, weil du einfach nochmal 2. Diskussionen, die hat es mittlerweile so abgeebbt und es gibt sogar Leute, die haben sich dafür mittlerweile bei mir entschuldigt, dass sie mich am Anfang deswegen angefeindet haben, dass ich 0,5.
Ich muss sagen, ich finde es mega geil, dass du 0,5 nimmst, weil, also mein Problem ist ja, ich möchte viel probieren und habe halt so Bock auf Flaschen und 0,5 ist halt besser als 0,7, weil die sind schneller leer und dann kannst du mal wieder eine neue Flasche aufmachen.
Ja. Aber nee, das 0,5-Gebinde hat es schwer, ne? Das ist nicht beliebig.
Das ist so.
Weil die Leute sagen, und ich meine, ich kann die Leute ja einerseits verstehen, weil die sagen, ja, die nehmen quasi den 0,7er Preis, aber verkaufen 0,5 so. Ja, und dann sage ich aber, rechnet doch einfach mal. Ja, ich hatte zum Beispiel auch einen, der hat bei mir irgendwas bestellt im Shop, so, und dann habe ich ihm die Flasche geschickt. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, so, er hätte nicht gewusst, dass es 0,5 ist und er fühlt sich jetzt betrogen. Und dann habe ich
geschrieben,
wie kommst du denn drauf, dass du dich jetzt betrogen fühlst? Ja, ich meine, er hätte sich eh schon gewundert, dass das war, glaube ich, ein kleiner Elgin aus dem Cherry Firkin Finish für 44,90. Ja? Und dann hat er geschrieben, ja, er hat sich eh schon gewundert, dass der so günstig ist. Also hier Cast Strength und alles, ne? First Fill. Und dann hat sich eh schon gewundert und deswegen fühlt er sich jetzt betrogen, weil er dachte, dass er eine 0,7 für den Preis kriegt. Und dann habe ich mir so gedacht, du Vollpfosten, sorry, dass ich das jetzt so hart sage, aber erstens lies und zweitens rechne es auf den Liter hoch und dann zeig mir bitte den kleinen Elgin, den du für den Preis für den Liter kriegst, mit First Fill und wie auch immer Single Cask und über 60%. Und ich habe da die Flasche zurückgenommen, ich habe gesagt, du, gar kein Thema, wenn du dich betrogen fühlst, bitte bestell aber auch nie wieder bei mir. Da bin ich dann auch persönlich angepisst, ne? Das finde ich ja auch nicht so schön. Eine gewisse Grundintelligenz setzt immer voraus, wenn man
okay. Ja, apropos Grundintelligenz, du bist ja nicht nur Vertriebler, du bist auch nicht nur Whisky-Genießer, auch nicht nur Teiler und Geschäftsmann, du bist ja auch Musiker.
Ja.
Und Olli und ich haben ja sowas ganz Cooles ins Leben gerufen. Wir haben gesagt, so Whisky und Kunst und Whisky und Musik ist irgendwie so ein Gesamtgefühl. Es ist cool, wenn man irgendwie einen Whisky trinkt, einen schönen und ein bisschen Mucke dazu hört. Und wir haben einfach gesagt, wir sporten heute auch mal dich so ein bisschen. Du hast eine Band.
Ja.
Die dicken Erzähl
Mädchen.
Mal.
Die dicken Mädchen heißt die Band.
Die oder dicken die, Mädchen, was macht ihr für Mucke?
Politisch korrekt muss man ja DDM heute machen, wir müssen uns abkürzen. Nein, wir machen Punkrock. So deutschen okay. Punkrock. Uns gibt es übrigens schon wahnsinnig lange. Ich habe, wo ich jung war, ich bin ja nun auch schon mittlerweile über 40, also ich bin ja kein zartes Pflänzchen mehr, sondern schon ein 43-jähriges Pflänzchen, ein alter Baum. Und ich habe mit 15 angefangen, Musik zu machen und habe dann meinen damaligen Kindergartenkumpel Olaf in Bautzen mal angehauen. Ich sagte, Olaf, ich bin jetzt 15, ich brauche Mädels. Und dann, ich brauche eine Freundin. Und dann hat er gesagt, du, spiel Gitarre. Das ist cool, das kommt echt gut an. Gründe eine Band, mach irgendwie sowas wie. Dann habe ich mit Olaf zusammen eine Band gegründet, weil der war nämlich Gitarrist. Also und dann haben wir eine Band gegründet. Irgendwie hat sich das dann über die Jahre so ein bisschen entwickelt. Und 1997 dann, wo ich 20 war, haben wir die dicken Mädchen gegründet. Schlagzeuger gefunden und wir sind da drauf gekommen, auf den Namen, weil es ist dann auch mal so, ja, wie konnte, das ist bestimmt hier sexistisch und das müssen wir uns ja heute ganz oft anhören, dass das bestimmt ein sexistischer Name ist. Und wir durften auch schon Konzerte nicht spielen, weil dann im Plenum entschieden wurde, dass Sexismus eben nicht geduldet wird und wie auch immer. Nein, das ist einfach nur Fun, weil wir haben 1997, als wir einen Namen brauchten, weil wir einen Auftritt, wir haben viel also im Keller gespielt oder so, bei Freunden war. Ja, so bei anderen Bands auch gespielt. Und dann, wie gesagt, haben wir dann diese Band gehabt und einen Auftritt und wir hatten ein Lied über Boygroups und da gab es so eine Textstelle, ein paar kleine, dicke Mädchen hast du heute richtig glücklich gemacht. Wir haben so dieses blinde Kuhspiel gemacht und irgendwie einer auf dicke getippt und dann so, ja, dicke Mädchen, cool. Und dann alles dünne Jungs. Was? Und dann haben wir diese Band da gegründet, das war ein Rumpelpunk, sage ich mal so, ja, mein Gott, war ganz okay, war so Deutschpunk, so ein bisschen, wir haben versucht in Richtung Ärzte, Tote Hosen zu gehen und so, das hat sich dann auch über die Jahre verfestigt und waren dann auch im Raum Ostsachsen, Bautzen und so relativ erfolgreich, muss man schon sagen, also man kannte uns, waren auch ein paar Sampler drauf und so, war alles okay. Dann musste ich ja beruflich, bin ich dann nach Westdeutschland gegangen, also Westdeutschland, wie das ist ja eigentlich Quatsch, heutzutage nach Westdeutschland zu sagen, aber bin dann nach München gegangen, bin dann nach Düsseldorf gezogen für die Jahre und jetzt wohne ich ja in Schwaben, aufgrund meiner Frau, die mich hierher gezogen hat sozusagen. Ziehe jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr weg, außer nach Schottland vielleicht irgendwann mal mit ihr zusammen. Und ja, und dann die dicken Mädchen aufgelöst worden und jetzt kommt's, mein Kumpel Rudi, was heute unser Bassist ist, ist der Bruder von unserem damaligen Gitarristen in Bautzen. Der wohnt in Nürnberg. Und Nürnberg ist von mir so knapp 2 Stunden weg. Und dann habe ich den Rudi angerufen 2017 und habe gesagt, du Rudi, hör mal, kennst du nicht noch irgendwie noch so einen Schlagzeuger? Dann mach mal noch mal die dicken Mädchen. Weil dein Bruder wohnt ja in Bautzen, das ist zu weit weg, macht keinen Sinn. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Und dann sind wir seit 2017 wieder aktiv. Jetzt dieses Jahr jetzt nicht so aktiv.
Nee, weil ja. Welch ja, Wunder.
Ja, ja, ist ja nicht so. Also, wir haben tatsächlich bis zum letzten Tag, bis der erste Lockdown kam, hatten wir noch Konzerte gespielt.
Ja. Aber die Frage, also ich kenne das jetzt, also Freunde von mir, die haben eine Band, also was die gerade machen, ist im Endeffekt, dass die wahnsinnig viel Energie in die Kreativität stecken. Die schreiben neue Songs, die nehmen neue Songs auf, die haben jetzt irgendwie so ein Unplugged-Album im Endeffekt aufgenommen. Habt ihr sowas auch gemacht, dass ihr sagt so, okay, wir basteln gerade an neuen Sachen? Oder war im Endeffekt dieses Jahr wirklich der Cast-Count im Vordergrund ja. Und du hast gesagt so, okay, Mucke muss jetzt so ein bisschen hinten dran stehen.
Ja, ist tatsächlich so. Also ich muss sagen, Cast-Count hat sich so weit in den Vordergrund gedrückt, dass ich, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber gar nicht so böse über die Pandemie war. Oh Gott, das darf man gar nicht so sagen. Aber ich hätte gar keine Zeit für die Band gehabt dieses Jahr.
Ja,
also
okay.
So, ich habe mir fest vorgenommen, nächstes Jahr wieder mehr Zeit für die Band auch zu nehmen. Cast-Count zwar auch weiterhin so fortzuführen, aber ein bisschen entspannter, weil dieses Jahr war schon echt, das war schon krass. Also was Cardcore angeht, war schon wirklich ein mega, mega krasses Jahr und die Band hat darunter natürlich stark gelitten. Muss man, also nicht gelitten, also wir haben halt einfach nicht geprobt. Aber dann, als wir uns im Sommer mal wieder getroffen haben und geprobt haben, dann war es schon geil, ne? Dann habe ich schon irgendwie Bock.
Das glaube ich.
Und diese Pausen so zwischendurch, die brauchst du auch ab einem gewissen Alter, sind die eigentlich sogar ziemlich cool, weil du dann erst wieder merkst, was dir fehlt. Und wir haben jetzt im Prinzip für nächstes Jahr, also für Ende 2021, unsere Konzerte sind jetzt eigentlich im Prinzip schon safe. Wir haben, glaube ich, von September bis Dezember nächstes Jahr irgendwie 10 Konzerte. Das ist okay für eine kleine Band, sage ich mal.
Ja,
und die haben safe. Und da wissen wir, da kommen so 50 bis 100 Leute, vielleicht auch mal mehr, weil es ist halt Punkrock, das darf man auch nicht vergessen, es ist halt keine Massenmucke. Viele vergleichen uns heute echt mit den frühen Toten Hosen, sowas in die Richtung, weil wir natürlich auch gereift sind musikalisch, wir können mittlerweile auch und ich kann zwar immer noch nicht singen, aber ich tue es trotzdem. Und aber es ist auch okay.
Ja, ich würde es einfach mal den Track Grüne Haare, Braune Augen, den hast du mir ja vorher empfohlen, mit auf unsere Playlist schmeißen, damit auch unsere Hörer mal ein bisschen Geschmäckle bekommen, was der Schreihals da so produziert.
Das ist witzig übrigens, ich habe der Schreihals im Ausweis stehen, ne? Also als Künstlername. Auch nicht so einfach.
Das ist ganz geil.
Ja. Aber dieses Grüne Haare, Braune Augen ist tatsächlich ein Lied, das ist spätpubertär, sage ich immer. Das habe ich irgendwie mit 21 geschrieben. Und das ist jetzt auch schon 22 Jahre alt. Das ist eigentlich schon ein Oldie. Aber die Leute wollen es immer noch hören. Das ist tatsächlich unser Smash-Hit.
Ich würde sagen, solange es ein Hit ist, ist es doch safe.
Ja, jeder will es hören und jeder findet es geil. Und das freut mich auch. Und dann bin ich auch total glücklich. Auch unser meistgehörtes Video, glaube ich, oder gesehenes Video bei YouTube. Gut, wir haben auch nur eins. Also ein richtiges so mit Kamera, so One-Take und so. Echt cool. Aber ich bin natürlich, komme ja schon aus dieser Punk-Rock-Szene, aus dieser Deutsch-Punk-Szene. Und ich finde ja, dass diese etwas härtere Musik, ne, schnelle Musik und so, und Whisky, das verträgt sich super gut, weil wahnsinnig viele Mettler sind Whisky-Trinker.
Okay. Das glaube ich.
Ja, sowieso. Ich meine, guck mal, schau mal, Bob Dylan hat ja jetzt nicht eine eigene Brennerei sogar?
Na, weiß ich nicht. Echt jetzt?
Ja, klar, der hat eine eigene Brennerei, aber den würde ich ja nicht unbedingt als Mettler einstufen. Ne?
Nein. Ich wollte nur sagen, viele. Ja, Entschuldigung. Ja, wobei Bob Dylan ist ja tatsächlich der Vorreiter der Punkbewegung. Ne? Also viele Punkrocker beziehen sich heute nicht auf Bob Dylan, vielleicht nicht zwingend, aber so grundsätzlich, warum nicht? Also ich meine, vieles kommt ja auch aus dem Jazz, kommt ja auch wahnsinnig viel, ne? Aus dem
Blues. Gut, also du kannst, glaube ich. Die Musik hat sich schon immer irgendwie gegenseitig befruchtet und von daher da Abgrenzung zu schaffen, ist natürlich auch Quatsch. Aber ja, klar, im Metallica macht irgendwie Whisky und ich weiß gar nicht,
wer da noch alles. Ach, ganz viele andere.
Scorpions.
Ja. Um den harten Cut jetzt mal einfach mal hier so reinzuhauen, ich habe auch eine Musikempfehlung für euch. Und es könnte nicht wirklich unterschiedlicher sein als wirklich die dicken Mädchen mit grünen Haare, braune Augen. Und zwar hau ich heute rein Marvin Gaye mit I Heard It Through the Grapevine, weil ich finde den Song gerade so geil und ich sehne mich gerade nach der Rorschachbar, in der ich Dauergast wirklich bin. Wirklich, ich bin da so mindestens, keine Ahnung, nicht jede Woche, aber so ein, zweimal im Monat. Die haben jetzt leider zu, es ist richtig asozial, es ist richtig kacke, dass die einfach nichts machen können. Und mein Lieblingscocktail, den ich dort trinke, ist wirklich Through the Grapevine. Der angelehnt ist natürlich an den Song von Marvin Gaye. Im optimalen Fall läuft es so, dass du den Cocktail bestellst und Maurice macht in der Bar noch den Track an. Dann ist wirklich die Perfektion einfach da. Auch wenn es cheesy ist, ich liebe dieses Lied, ich liebe diesen Cocktail und deswegen packe ich den heute einfach mal in die Playlist mit rein.
Aber das ist ja das Gute an Musik. Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche. Das ist ja das Gute an Musik, dass du dir, deswegen sage ich immer, es sollte immer irgendwie Musik da sein, weil dich die Musik immer an Momente erinnert. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, genau wie übrigens auch ein guter Whisky an Momente erinnern kann. Ne?
Also, absolut.
Erinner dich doch einfach mal zum Beispiel dran, als du das erste Mal, keine Ahnung, ein Springbank Local Barley von 1966 getrunken hast. Ja?
Mir reicht es, wenn ich mich dran erinnere, an meinen ersten Lagavulin 16.
Ja, du weißt noch das genau den so Moment.
Bam, ja.
Und bei Musik ist genau das Gleiche. Weißt du, du baust dir Bilder quasi mit Musik und viele erinnern sich an ihren ersten Kuss, welches Lied ist da gelaufen oder so Geschichten. Ja. Und das ist natürlich als Musiker echt geil, wenn du da so eine Assoziation.
Ich hatte das jetzt zuletzt erst mit meinen Schülern, ich bin ja eigentlich Lehrer und habe mit meinen Schülern so, wir in Leipzig bzw. Sachsen haben ja gerade Lockdown schon ein bisschen zeitiger gehabt, das heißt, ich hatte am letzten Freitag meine letzte Stunde in Präsenz mit meinen Schülern, bevor ich jetzt nur noch online mit denen Kontakt hatte und wir haben so eine kleine Rückschau gemacht im Englischunterricht über die letzten 20 Jahre der Musik und diese letzten 20 Jahre der Musik, die wir gemeinsam irgendwie so durchgehört haben, waren halt wirklich geprägt von extremen Flashbacks. Ne? Du hörst ein Lied, mir fällt zum Beispiel einfach nur ein Nelly Furtado mit Say It Right oder sowas. Ist ein totales ja. Poplied, ne? Muss jetzt nicht jeder irgendwie mögen, aber es kennt im Endeffekt jeder, weil es überall im Radio lief und du fühlst dich sofort in eine bestimmte Zeit hineinversetzt und so funktioniert das immer mit Musik und so funktioniert das im Übrigen auch mit Geschmack, finde ich. Mhm. Ich komme teilweise in irgendwelche alten Gebäude oder was weiß ich hier in Leipzig in irgendwelche Gebäude und rieche Sachen und habe sofort eine Assoziation. Krass, das hier ist gerade 1992 Milda, die alte Schule, wie es damals gerochen hat und fühle mich so als Fünfjähriger. Mhm. Ja, so gefühlt. Genau, und das kann Musik, das können Gerüche und das können Geschmäcker. Und ja. Das ist halt so das, was irgendwie das Ganze so zusammenbringt.
Olli, jetzt bist du dran. Sorry.
Songtechnisch.
Ja.
Worauf hast du Bock? Ich würde auf die Playlist einmal einen Producer, also ich habe in letzter Zeit, in den letzten, sag ich mal, 10, 14 Tagen relativ viel Instrumentalmucke gehört. Und da würde ich zwei Songs von draufnehmen, die mir irgendwie ein bisschen hängen geblieben sind. Einmal RJD2. Das ist ein Producer aus den USA, der 2002 ein wunderbares Album rausgebracht hat, was ich zu der Zeit, als es rausgebracht hat, bestimmt irgendwie 50 Mal, 60 Mal, 100 Mal gehört habe, keine Ahnung. Und das heißt Dead Ringer. Mhm. Und das Besondere an dem ist, dass der eine ganz bestimmte Sample-Technik hatte. Der sampelt nicht komplette Melodieteile oder Beatteile, sondern immer nur einzelne Schlagzeug-Sounds zum Beispiel, also eine Snare. Der sampelt sich komplett seine Instrumentation zusammen und baut sich dann daraus Songs. Deswegen macht er relativ wenig Musik, weil das dauert ewig, bis der irgendwie seinen Kram zusammen hat. Deswegen gibt es nicht so sehr viel Musik von dem. Aber wie gesagt, dieses Album Dead Ringer habe ich total gefeiert, hoch und runter. Habe ich vor irgendwie 10 Tagen wiederentdeckt. Smoke and Mirrors heißt ein Song.
Ah, okay.
Zweiter oder dritter Song von dem Album. Sehr, sehr geil. Siehst du, okay, du kennst das Album auch. Das zweite ist,
ich habe noch nicht mal meinen ersten gesagt.
Okay, dann mach du jetzt.
Ich krieg Mädchen mal außer Konkurrenz, gell?
Ja, das stimmt.
Jetzt hau rein. Ich mal rein. Ja, sorry, Olli.
Ich wollte nicht unhöflich sein. Überhaupt nicht.
Bevor du jetzt den zweiten raushaust, hau ich erstmal meinen ersten raus. Und zwar, wie gesagt, aus der Punkrock. Der Olli, sorry. Nee, komm mal aus der Punkrock-Szene. Ich habe dann lange überlegt, was hau ich denn heute euch um die Ohren? Und Deutschpunk und so, das ist ja irgendwie, ich höre eigentlich fast nur Deutschpunk selber. Höre mittlerweile auch so ein paar Liedermacher-Geschichten und so. Aber bin auch sehr offen mittlerweile, was Musik angeht. Das war ich viele Jahre nicht. Aber ich höre sehr, sehr gerne, wenn es nicht deutsch ist, so Irish Folk, aber angepunkt. Also schon so richtig schön
artig. Flog and Molly.
Flog and Molly, genau, zum Beispiel. Und ich finde Flog and Molly ganz großartig, weil die machen natürlich auch ruhigere Sachen und so. Das ist schon sehr, sehr folklastig teilweise. Aber die hauen halt auch echt Dinger raus, wo du sagst, boah, das ist schon so richtiger, schöner Punkrock-Beat. Und ich würde dann, weil ich dieses Lied einfach richtig, richtig geil finde und richtig zum Party machen und richtig feiern und zum Abgehen finde, ist Drunken Lullabies. Logisch, betrunkene trinken ist ja unser Hobby und deswegen ist Drunken Lullabies, Lullabies heißt es, oder?
Ja, Drunken Lullabies. Ja, Lullabies.
Lullabies, genau. Das ist ein Lied, wo ich finde, das macht einfach nur Bock und dann fühlst du dich irgendwie nach Irland, auch wenn ich jetzt kein Fan von irischem Whisky bin, aber du fühlst dich einfach nach Irland in so einem Pub versetzt, wo die Leute einfach feiern, Party machen und einfach nur der Whisky in Strömen fließt und das Bier, der Guinness oder Murphys übrigens viel geiler.
Was?
Ich finde Murphys besser.
Ja? Ja. Ich bin Fan von Newcastle Irish Red, was auch jetzt nicht schottisch ist, aber finde ich geil.
Egal. Die Briten machen an sich gute Biere, finde ich. Auch wenn das immer alle sagen, nö, ist nicht. Aber ich finde.
Und noch besser als wirklich Isle of Skye Also das Sky Beer ist halt ja, wirklich meinst,
das
Killer.
Das Red oder das
Sky Red, Alter, das hat mich einfach nur gekillt. So gut.
Ja. Aber nee, noch besser ist, ist hier Black Isle, nördlich von Inverness.
Ja.
Die haben geile Sachen.
Okay.
Ja, ja, kann ich nur empfehlen. Guck mal, gibt's so eine Bier-App, Untappd. Musst du dir mal runterladen, da sind
alle. Hab ich Biere. Gesehen, aber ich dachte mir so, ich bin schon so viel auf Whisky Base und hast du nicht gesehen unterwegs, kann ich dann noch mit Bier anfangen? Weil dann müsste ich auch noch irgendwie anfangen mit Cocktails, weil Cocktails sind halt auch geil. Und dann irgendwie wahrscheinlich noch demnächst, wir haben ja vorhin drüber geredet, dass Whisky immer teurer wird, vielleicht Cognac und Armagnac und ach, das nimmt kein Ende, hör auf. Das reicht.
Ich finde davon abgesehen finde ich es sehr schrecklich, dass ihr hier über Bier philosophiert, während ich nur noch ein Jever Pfann im Kühlschrank liegen habe und ein anständiges Bier mehr kalt habe hier.
Ja, schau mal, ich trinke doch auch keinen Alkohol oder was soll's. Aber wo man gerade ganz schnell das Thema Bier, das will ich noch schnell loswerden. Ich habe da eine kleine Brauerei hier um die Ecke. Das sind so zwei junge Bierbrauer. Die sind so, ich würde sagen, Ende 20 sind die Jungs. Felix und Marc. Und die nennt sich Brauerevolution. Ja, und es sind so wirklich so Brauer mit, wie ich so als also im Whisky-Business unterwegs bin, die haben halt Bock drauf, ja, die wollen halt, die kreieren, die machen und tun. Und die habe ich kennengelernt, weil ich hatte überlegt, was mache ich denn mit meinen leeren Fässern? Mhm. Und ich lasse die mir immer aus Schottland immer mitschicken und meine Frau, die macht da so schöne Sachen draus, die bastelt da so Dauben, so mit Löchern und weiß nicht, was die da alles, macht Uhren draus und so, also echt cool. Die ist da so kreativ. Und dann habe ich gesagt, aber ich habe ja trotzdem noch so viel Fässer, Dauben kann die gar nicht verarbeiten. Ja, ich habe ein paar Fässer an ein paar Freunde verkauft oder weitergegeben. Und dann habe ich, was mache ich? Und dann hat mein Nachbar zu mir gesagt, pack doch Bier rein. Und dann sag ich, super Idee. Soll ich jetzt bei Jewa anrufen oder was? Und sagt er, das ist eine kleine Brauerei. Und dann habe ich die Jungs angerufen, beziehungsweise angeschrieben bei Facebook. Und die haben mich sofort zurückgerufen und haben gesagt, geil, wenn du uns die Fässer gibst, dann machen wir individuell auf jedes Fass zugestimmt ein passendes Bier.
Ja, geil.
Und machen dann halt echt so, und vor allem, wir wollen das wirklich echt so machen, dass dann auch draufsteht, welcher Whisky vorher in dem Fass drin war, wo das Bier drin ist, die Fassnummer und so weiter und so fort, dass du dich quasi auch damit identifizieren kannst. Ich finde das mega geil, mega spannend. Und auch da werden wir wieder fair bepreist unterwegs sein und echt sagen, wir müssen keine 5,99 für den 0,33 nehmen, auch wenn wir es könnten, sondern es wird irgendwo wirklich echt ein super fairer Preis sein.
Also es gibt ja schon Brauereien, die das machen und auch so Craft-Bier-Sachen. Ich erinnere mich an, ich hatte einen Harvey Stone, hieß das Bier und das war gereift in einem Fass, wo früher 18-jähriger Highland Park drin war. Und das war wirklich extrem lecker, das hat super gut gepasst. Es gibt es auch irgendwie gereift im 12-jährigen Fass und so weiter. Das ist total interessant und ich glaube auch Glenfiddich hatte das natürlich jetzt gemacht mit ihrem IPA-Cask und so weiter. Die Idee ist ja nicht neu, aber finde ich, ist einfach eine sehr eine logische Konsequenz aus dem, was man macht.
Das wollte ich jetzt gerade fragen. Thilo, nimmst du denn die Fässer dann auch wieder zurück, wenn die geleert sind und schickst die nach Schottland und sagst dem Broker, füll mal was rein?
Den Gedanken hatte ich tatsächlich schon, wenn wir da so ein schönes Stout oder so einen Porter reinpacken. Ist die Option, wäre da, weil mittlerweile ist es erlaubt, also die die Scotch Whisky.
SMWS, ja.
SMWS, genau. Die hatte natürlich klare Regeln.
Ach nee, das war was anderes.
SWA.
SWA.
Ja. Es ist spät und wir haben schon getrunken.
Ja, ist gut. SWA, sorry.
Solange du nicht NWA sagst, ist alles gut.
Die WWF meinst du, den Worldwide Foundation hier? World Wildlife. Die haben natürlich, ich glaube, das war bis vor ein paar Jahren gar nicht möglich, dass du in irgendwelchen Bierfässern oder sowas reifen
konntest. Ach, na klar, solange es ein Eiche war, war doch alles safe.
Meinst du? Ich bin mir da nicht ganz sicher.
Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Früher war doch Anarchie.
Bourbon Casks waren oder Sherry Casks, die vorher mit Whisky belegt waren und jetzt so Bier drin ist. Spricht ja eigentlich nichts dagegen und ich werde das machen. Also wenn wir da so ein schönes Starkbier reinballern, was weiß ich, keine Ahnung.
Ich meine, du, Thilo, du hast ja auch Kontakt, sicher allein schon über euren gleichen Designer zum Sebastian, der macht ja auch wahnsinnig viele Sachen. Ne? Vom Kaffeefass bis jetzt zuletzt dieses Lakritz-Finish, das ist ja schon sehr, sehr interessant. Und da sieht man ja, was möglich ist.
Mhm. Ja. Also da sieht man, aber es ist nur deswegen möglich, weil er es in Deutschland macht. Ne? Also wenn der jetzt in Schottland hingehen würde und sagen würde, ich habe jetzt hier ein Lakritzfass, ja, dann würden sie aber sagen, mein lieber Freund, du kriegst Inselverbot.
Meinst du nicht? Also, nee, solange das aus Eiche ist, ist doch scheißegal.
Bin mir da nicht sicher, also ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass die Schotten tatsächlich in vielen Sachen sehr, 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 sehr
konservativ sind. Okay.
Mhm. Ja, okay. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Marco hat sich dazu, glaube ich, auch mal geäußert. Es ging auch um die Labels, so Labelgeschichten, ne? Also der Marco meinte mal irgendwie, er macht die Labels ja in Deutschland, weil die Schotten niemals sowas irgendwie, ich glaube, drucken oder.
Ja, er hat so einen Prägedruck immer mit dabei, mit Glanz und hast du nicht gesehen, ne?
Ja, das ist nicht das Problem. Ich glaube, es geht eher um die Abbildung. Die sind da eher sehr konservativ.
Ah, also, okay.
Ich weiß gar nicht, ob das
wirklich alles ist. Lässt du in Schottland labeln?
Teils, ja. Und ich gehe jetzt komplett darauf über, ja. Okay. Weil es einfacher ist. Ich habe die ersten Abfüllungen, ich habe hier teilweise 1200 Flaschen gelabelt. Also die du in der Hand hast, ist auch selbst gelabelt. Mhm. Wir haben uns da auch eine Maschine für gebaut und so. Aber ganz ehrlich, das ist alles so... So, wenn du... wie jetzt bei meinem letzten Bottling 1600 Flaschen irgendwie da labeln musst.
Ja.
Und dann nach dem, was uns passiert ist, jetzt nach 1400 Flaschen merkst, dass du mit dem falschen Stift die Nummern draufgeschrieben hast und der abwaschbar ist und dann irgendwie doch irgendwie schwarze Striemen draufbleiben
und
neu machen musst. Nee.
Okay. Machen wir nicht mehr. Oder wenn du bei einem Iren draufschreibst, Single Malt, Scotch Irish Whiskey.
Nee, das mache ich nicht mehr. Nee. Also wirklich, ich habe einen guten Grafiker, der sagt hier, der sucht mir gerade eine schöne Druckerei und dann machen wir das alles.
Okay.
Und dann ist auch alles super und dann schicke ich das nach Schottland, weil
der
Aufwand, den du hier hast, wir haben hier wirklich 4 Tage am Stück gestanden und haben.
Ach, krass.
Freitagmittag angefangen bis Sonntagnacht um 1 und dann
Montag
noch, ey, komm, mach ich nicht mehr.
Halleluja.
Das heißt, wo du abfüllst, haben die quasi auch eine Etikettiermaschine oder wie funktioniert das? Ja, okay.
Ja, die haben das alles, die haben das komplette Equipment, die machen das Paperwork alles, also das läuft super. Und wie gesagt, wir haben jetzt vieles selber gelabelt. Ich bin so froh und dann muss ich jetzt echt nochmal einen ganz großen Dank an meine Frau aussprechen, auch in dem Fall, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne, dass die Frau das dann so auch mitträgt. Das sind wirklich 4 Tage am Stück. Daneben steht, die Flaschen, die Etiketten mit abzieht, sag mal, reinigt, weil dann ist ja da, sind ja Klebereste drauf und ab und an kommen noch die Tochter dazu mit ihrem Freund, die helfen dann auch nochmal mit, eher weniger, aber sie machen mit. Wie gesagt, der Schwiegervater hilft, komplette Familie hilft. Das ist schon cool. Man kommt sich dabei auch wieder näher, wie das klingt. Also man kommt sich auch näher, weil man einfach 4 Tage beieinander sitzt und, aber die Gespräche sind tatsächlich echt dann so, hättest du vor 5 Jahren gedacht, dass wir mal hier sitzen, irgendwie so 1600 Flaschen labeln.
Ja.
Und dann denken wir zurück an die Zeit, als ich irgendwie so mal 500 Samples verschickt habe. Ja, das hatten wir ja auch. Solche Zeiten hatten wir ja auch.
Ja.
Ich weiß das ja. Ich habe teilweise mal 10 Flaschen am Stück versampelt. Ja, und dann hat sich das ein bisschen aufgelaufen und so. Und dann haben wir auf einmal da irgendwie 400, 500 Samples gestanden. Und dann war das natürlich auch eine logistische Meisterleistung. Ne? Ja. Und da bin ich froh, dass ich so eine Frau habe, die es auch unterstützt. Ne?
Und für die Frau habe ich gerade ein Lied, das ich gerne einspielen möchte. Und zwar heißt das Honeybee von The Unknown Mortal Orchestra. Das ist eine Band, die kommt aus Portland, Oregon. Die ist mir daher sehr sympathisch, weil ich habe mal ein Jahr dort gelebt, in den USA. Und bin irgendwie auf die gekommen, auch über Whisky, denn in unserem Forum, beziehungsweise, ich habe die Band schon vorher gekannt, aber das wurde quasi gefestigt durch Whisky, denn in unserem Forum faststark.de gibt es einen sehr, sehr coolen User und der ist, sage ich mal, extraterrestrischer Natur. Diejenigen werden schon wissen, wer gemeint ist. Der die Band auch cool findet und die machen wahnsinnig schöne Musik, sehr, sehr multi-instrumentell, würde ich sagen, sehr entspannt und deswegen Honeybee von Unknown Mortal Orchestra aus Portland, Oregon auf die Playlist von mir und Tilo, Grüße an deine Frau.
Ich richte sie aus. Ich werde mir danach noch so viel anhören müssen, deswegen dachte ich, ich tue jetzt ein bisschen Honig. Honey.
Genau. Sehr schön.
Dein zweiter Song. Jetzt moderiere ich das hier, oder? Ist das so, habe ich die Moderation?
Oh, alles gut, alles gut. Es gibt einen Produzenten, ich glaube, der kommt aus Berlin. Bin mir nicht ganz sicher, er lebt auf jeden Fall in Berlin. Und der macht so sehr relaxte Hip-Hop-Beats. Meistens als Instrumentalmusik auch veröffentlicht. Deswegen, ich bin, wie gesagt, gerade auf dem Instrumentalfilm. Mhm. Und der hat ab und zu auch mal Sängerinnen und auch Rapper auf seinem Album. Aber ich würde mal sagen, 80% sind Instrumental-Tracks. Und der heißt Suff Daddy. Deswegen passt das sehr gut zu unserem Podcast. Und der, da geht's in der Regel irgendwie immer um Alkohol und um das Betrunkensein, was sehr gut ist. Und das vertont er halt quasi. Und der hat 2010 ein Album gemacht, das hieß The Gin Diaries. Und da gibt es einen wunderbaren Track drauf, der heißt 5 O'Clock Suff.
sehr, ein sehr guter Track im Übrigen, ohne dass ich jetzt...
Ja,
toll. Es ist aber, der ist jetzt kein Instrumental-Track, aber den finde ich total gut. Den habe ich mir, glaube ich, in den letzten 2 Wochen viermal angehört oder 5-mal angehört.
Ja.
Gibt er immer wieder rein. Der ist mit einem Sänger, Miles Bonney, keine Ahnung, ich kann dich vorher nicht, aber den mag ich sehr und ganz, ganz cooler Typ. Den Track für die Liste. Und ich hab darüber auch noch der hat ein Projekt, das gibt's aktuell nicht, oder die haben zumindest nur ein Album gemacht, das heißt Pilz Daddy. Das ist, das liebe ich sehr, und zwar ist das die Band Pilz Skills mit Suff Daddy,
Also
zwei Rapper.
Ach, wirklich?
Pilz Skills, die machen zusammen mit Suff Daddy, und das heißt Pilz Daddy heißt die Band, und die machen so richtig geilen Berliner Rap so. Und warum komme ich da gerade drauf? Die haben, geht es natürlich auch um Bier und um Trinken und um Feiern und so, aber die haben einen Song, das würde gut zu unserer Preisdiskussion passen, weil der Song heißt Der Bräuler wird teurer. Früher habe ich dann Bräuler für mein Geld gekriegt, das, was ich heute für einen Bräuler ausgebe, könnte ich mir sozusagen, hätte ich mir damals eine Kuh kaufen können und so. Da geht es halt so. Das ist so sehr lustig. Aber das nur am Rande, da musste ich gerade noch dran denken. Auch ein total klasse Album. Aber ich bleibe hier bei Suff Daddy mit dem 5 O'Clock Suff.
Mega. Den finde ich auf jeden Fall auch mega geil, denn ich war auch, ich glaube, es ist inzwischen 1-2 Jahre her, dass ich das letzte Mal auf dem Suff Daddy Konzert war. Der war hier in Leipzig in der Distillery. Und mein guter Freund Jörg hat mir damals eine Konzertkarte geschenkt. Und ich erinnere mich sehr, sehr gut daran, denn es war schweinekalt in der Tille. Und Konzert war mega geil, trotzdem, weil es schweinekalt war, alles komplett durchgekühlt, danach irgendwie eine komische Bewegung gemacht und zack, Hexenschuss nach dem Scheißkonzert. Aber es hat sich gelohnt.
Okay, nach dem Konzert.
Nach dem Konzert irgendwas Komisches aufgehoben oder so. Wie gesagt, so komplett durchgekühlt gewesen in dem Ding. Irgendwas Komisches aufgehoben. Zack, hochgefahren. Hexenschuss nach dem Suff Daddy-Konzert. Daran erinnere ich mich gern, weil es hat sich gelohnt.
Ja, super.
Ich musste ganz kurz einen Satz noch. Ich musste zu meinem ersten Song, RJD2, der war auch mal in Leipzig 2004 oder 2005 oder sowas. Da bin ich besoffen mit meinem Bruder nach Hause gelaufen nach dem Konzert morgens um 4 oder sowas aus der Innenstadt nach Hause. Und wir mussten uns mit dem Regenschirm gegen den Fuchs verteidigen, der uns angefallen hat, als wir am Bahnhof lang gelaufen
sind. Auch geil. Aber warum lauft ihr, wenn ihr am Bahnhof vorbei, wenn ihr nach Hause lauft, am Bahnhof vorbei?
Weil ich da noch woanders gewohnt habe.
Okay, touché.
Ja, stell mal vor, egal. Was ich sagen wollte, 5 O'Clock, das ist doch auch so ein Thema. Irgendwo auf der Welt ist immer um 5. Also man kann immer trinken.
Ja, da hast du recht.
Ja? Gibt es den 5 O'Clock Tea? Und danach ist, ist das 5 O'Clock, oder? Ja. Kommen wir zu meinem zweiten Song, oder? Den ich ausgesucht habe.
Ja, und ich würde das gleichzeitig als Abschluss für unseren Podcast
reinhauen. Das schaffen wir nicht, mein Freund. Ja, ich habe 4 Stunden, habe ich gesagt. Nein, Gott. ich habe doch noch eine Geschichte. Vielleicht müsst ihr mich nochmal einladen. was ich als zweiten Song habe, ich muss es gerade eben mal selber. Ach ja, genau, jetzt habe ich es doch hier. The Real Mackenzies. Eigentlich witzigerweise eine Band aus Montreal. die sind aus Kanada, die sind gar keine Schotten, aber machen schottischen Punk. Also die machen Scottish Punk. Die machen wahnsinnig viele schottische Traditionals und verpunken die. Und haben da auch so Loch Lomond und so Dinger und eben den Skyboat-Song und so. Und die haben auch so andere Songs und da geht es eben viel ums Trinken. Und mein Lieblingslied von denen ist tatsächlich schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das Lied heißt Bastards. Wie die Bastards. Und es fängt tatsächlich an mit der Zeile "And if you want to find them, you can find them in the pub." Also im Prinzip ja, wenn sie ihn finden wollen, finden ihn im Pub. Und das ist tatsächlich, es geht dann so, im Refrain singen sie dann eben, und wenn ich gehe, dann möchte ich in den Whisky-Himmel gehen. Ne? Egal was passiert, so nach dem Motto, ich sitze hier, ich trinke und beobachte die Whisky-Flüsse, wie sie fließen. Und es ist echt cool, es ist so richtiger schöner Power-Punk, sag ich mal, ne? So, also Scottish Power-Punk mit Dudelsäcken, mit Trumps und Pipes halt. Die geben richtig Gas, die Jungs. Geiler Song. Und cool. Ich finde, Bastards ist tatsächlich so dieser Song, der auch so ein bisschen das widerspiegelt. Also diese Seele, diese Pappseele, das ist geil.
Cool. Könnte es sein, dass die Brennerei Stauning sich die Abfüllung da abgeguckt hat? Die haben doch auch eine Abfüllung, die Bastard heißt, oder?
Echt? Gute Frage.
Ja. Witzig, Olli, sehr gut.
Stauning?
Sehr gut.
Oh Gott, ich dachte, wir reden über Whisky heute.
Ich muss auch wirklich sagen, also so leid mir das tut, ich habe den Stauning Bastard probiert, das ist ja ein Rye. Ich möchte, also, sorry, nee, geht nicht. Geht wirklich nicht. Also, ich glaube, Stauning macht coole Sachen, aber dieser Stauning Bastard, das ist wirklich ein Bastard, der geht gar nicht.
Ja, also, ich weiß, dass jetzt eigentlich Schluss sein sollte, aber wenn wir gerade beim Thema Stauning sind, deswegen habe ich das auch so provokant gesagt. Ich dachte, wir reden heute über Whisky. Ich habe tatsächlich von Stauning sehr, sehr wenig bis jetzt im Glas gehabt, aber alles hat mich nicht überzeugt. Und ich weiß jetzt nicht, jetzt sind, glaube ich, vom Druiden ist jetzt ein Stauning rausgekommen. Ja. Von den Elfen ist irgendwie einer rausgekommen. Ist das der gleiche?
Was denn, die Whisky-Elfen und der Druide ist das gleiche?
Nee, eben nicht. Der Michel Reich hat doch einen eigenen Stauning rausgebracht, oder nicht?
Ja, das sind also verschiedene Flaschen. Aber
trotzdem die gleiche Person dahinter.
Ja, theoretisch. Da ist ja noch der Marco mit dabei und der Fetting vom Whisky.
Ich hab die beide probiert. Also ich habe die als Sample hier. Und der Druide hat ja diesen Wermutfassgereiften.
Oh, das klingt cool.
Sehr speziell. Aber nicht uninteressant. Also der ist eher ein experimentelles Teil. Da reichen 10 cl auf jeden Fall völlig aus. Der Sautern von den Whisky Elfen ist ein cooler Trinkwhisky. Also den kann man auch richtig schön trinken.
Ja, ich habe da irgendwas von Schafkacke und Babykotze gelesen. Also, keine Ahnung.
Kann ich so nicht bestätigen, aber...
Ja, Geschmäcker sind ja zum Glück unterschiedlich.
Ja, definitiv.
Und deswegen bin ich auch immer froh und deswegen sage ich immer, Leute, seid ehrlich zu mir, auch wenn wir gegenüberstehen oder gegenüber sitzen, wenn euch der Whisky nicht schmeckt, aus irgendwelchen Gründen, dann sagt mir das auch, weil letztendlich kann ich ihn Geschmack treffen, will ich auch gar nicht. Wollte ich meinen ganzen Willen noch nie und das ist halt einfach so. Ich hätte noch eine schöne Geschichte zum Abschluss. Wenn wir jetzt gerade eben dabei sind, hier rund um Schläge, sind wir gerade in Dänemark gelandet. Jetzt gehen wir ganz kurz noch zum deutschen Whisky, das würde ich ganz gerne noch loswerden. Schöne Geschichte. Ich war auf einer Messe gewesen, auf einer Lebensmittel-Einzelhandelsmesse, Rewe in dem Fall. Und wir standen mit unserer Firma am Nachbarstand von einer deutschen Brennerei aus dem Süden von Deutschland. Ich nenne keine Namen, weil sonst heißt es hinterher wieder eine süddeutsche Brennerei vom Bodensee. Und der Chef des Ganzen, der hat dann so mitgekriegt, dass ich irgendwie Whisky trinke und meinte dann so, was ich denn von deutschem Whisky halten würde. Und dann habe ich dann gesagt, bin ja nicht so der Fan von, weil die in der Regel oft nach Obst dann schmecken. Ich finde, ihr tut das Thema sehr, sehr oft gern beleuchten. Und ich finde es sehr gut, wie ihr das beleuchtet. Ihr seid ein bisschen unvoreingenommener wie ich. Ich bin da vielleicht ein bisschen voreingenommen. Ich finde die in der Regel wirklich echt immer wie nach Obst schmeckend, aber egal. Und dann meinte er so, mich bekehren zu müssen und ich soll doch nach Feierabend mal bei ihm vorbeikommen am Stand. Und er würde mir dann eben mal was probieren geben. Und habe ich dann auch gemacht. Bin dann so hingegangen und dann hat er mir auch erklärt, dass die Schotten eigentlich überhaupt gar nicht brennen können und dass die Deutschen sowieso viel, viel reiner brennen und es ist ja alles Ist auch okay.
Aber es kommt ja auf das Dreckige an.
Eben, das ist auch meine Meinung. Aber es ist ja super, es mag ja sein, dass die Deutschen Reimer brennen, aber egal.
Ja.
Und dann hat er mir, und das ist so witzig, aber so eine Aftershow im Prinzip, da standen irgendwie so 20 Leute um diesen Stand von ihm herum und ich dann mit meinem Chef und meinem Key-Accounter da und so, wir standen da so und die dann so, ja, Tilo, du hast doch Ahnung von Whisky, probier den mal. Ja, und dann habe ich den da so probiert. War ein relativ junger Whisky, der war, glaube ich, gerade 3,5 Jahre alt, also 4 Jahre alt, wenn überhaupt. Mhm. Und dann habe ich den probiert und habe gesagt, ja, okay, der ist okay, der ist erstaunlich, also ich fand ihn erstaunlich gut, also Verhältnisgesetz zu dem, was ich von deutschem Whisky zu dem Zeitpunkt gehalten habe, aber er hatte eine metallische Note und jetzt,
das ist nicht gut.
Und jetzt, pass auf, jetzt kommt das Witzige an der Sache, also
ja, da verließen sie ihn. Entschuldigt, liebe Hörer, aber die letzten 5 Minuten von unserem Podcast wurden aus technischen Gründen leider nicht aufgenommen. Bei 3 Stunden war Schluss. Das heißt, ihr habt die Verabschiedungszeremonie verpasst, die der Tilo und wir gemeinsam noch gemacht haben und auch das Versprechen, dass wir uns im kommenden Jahr in dieser Dreierrunde auch wiederhören wollen, in einer weiteren Dramgood-Folge. Da die anderen das jetzt nicht machen können, sage ich es nochmal, liebe Hörer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch für diese lange Folge, dass ihr da durchgehalten habt bis zum Ende. Wir wünschen euch eine gute Zeit, bis zur nächsten Dramgood-Folge.